Regungslos sitzt das Insekt auf dem Lampenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe. Der Körper ist etwa 30 mm lang und am Hinterteil blitzt der Ansatz eines Stachels auf. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den Facettenaugen. Mrs. Hazelwood schwinden die Sinne. Die alte Dame hat panische Angst vor Insekten. Als ihre Hausangestellte Opfer eines Hornissenangriffs wird, dreht sie durch. Die drei Fragezeichen leisten erste Hilfe und stoßen dabei auf einige merkwürdige Dinge.
Thomas Freitag.
Hallo, Benjamin Kasper.
Du überlässt mir die Anmoderation.
Sehr gerne.
Was ist denn da los?
Warum nicht?
Ja. Hallo, Olli.
Hallo, Benjamin und hallo, Thomas.
Hallo, Olli.
Wie geht's euch?
Nachdem ich gerade angeschnauzt wurde, hier muss alles demokratisch ablaufen, bin ich ein bisschen vorsichtig, was ich erzähle.
Ja.
Ansonsten ging's mir bis vor 5 Minuten richtig gut. Hm. Also, weil ich auch bin noch in so einem schläfrigen Modus, weil ich gerade nicht so gut schlafe und diese Vorbereitungen für die heutige Folge einen wieder ein bisschen eingespannt haben.
Bei mir ist es so, als Thomas noch gute Laune hatte, ging es mir richtig scheiße. Jetzt, wo Thomas schlechte Laune hat, geht es mir irgendwie relativ gut.
Aber das
gut.
Ist doch ein bisschen besorgniserregend.
Das ist wirklich besorgniserregend und sagt auch viel über uns aus, glaube ich.
Ja. Also, mir ging es gut vor euren Streit.
Und jetzt geht's hier richtig gut, weil wir streiten.
Wer hat sich denn hier gestritten?
Nein, war ja kein Streit.
Warum war das?
Soll man mal bitte erklären, um was es in diesem Streit ging?
Nee, das werde ich nicht erklären.
Ich auch nicht.
Also, ganz ehrlich.
Das können sich die Hörer
es
selber.
Es ging um den Rodecaster und um einen Knopf. Und mehr will ich eigentlich nicht sagen.
Ja. Brauchst du nicht, weil ich schneid's eh raus.
Ne? Ja, wir gut. Haben uns heute. Warte mal, kurze Pause, dass du gut schneiden kannst. Weil mir ist auch wichtig, dass du es rausschneidest.
Ja, klar.
So.
Nee, ich schneide so, dass du das Arschloch bist. Dass ich gut wegkomme.
Ach so. Ja. Dann lass das mal kurz drin. Thomas ist hier das Arschloch, ja? So, dann ist das wieder aufgeklärt.
Also, solange ich gut dastehe, ist alles in Ordnung. Okay, macht, gut. Was ihr wollt. Ja. Mhm. Thomas, du hast dir diese Folge hier heute ausgesucht. Jetzt so schiebe ich das zu dir.
Oh, wir kommen gleich zum Thema?
Nein.
Seit wann denn das?
Was heißt gleich zum Thema? Ich will das ja gerne wieder zu Thomas rüberschieben, okay. Ja? Weil, man kann ja schon mal am Anfang des Podcasts, kann man ja eigentlich schon mal sagen, über was man spricht, oder?
Mhm.
Also das finde ich schon wichtig.
Das steht ja auch in der Folgenbeschreibung.
Ich weiß. Das finde ich auch ganz oft albern, aber ja, trotzdem, ne? Sollte man, vielleicht ist ja auch jemand blind.
Sollten wir blind. Ja, stimmt. Also das ist eigentlich unsere Hauptzielgruppe, weil die gucken weniger Fernsehen.
Das war eben gerade.
Hören mehr Podcasts.
Das war ein Meta-Gag.
Das war ein Meta-Gag, habe ich mitbekommen, aber die Leute wissen ja noch immer noch nicht, worum es geht. Vor allem die Blinden wissen ja noch nicht, worüber wir hier sprechen. Und daher hat der nur mittelmäßig funktioniert. Ja.
Die Blinden werden gleich wissen, was das eigentlich für eine tolle Überleitung von mir war.
Ja, das hast du schön gerettet. Ja.
Nee, Thomas, erzähl mal.
Das schneide ich raus.
Was ist heute los, ey?
Wie immer. Nein, vor einiger Zeit angekündigt habe ich ja gesagt, es gibt ja diese eine Figur, Clarissa Franklin, in dem Drei-Fragezeichen-Kosmos, die ja des Öfteren auftaucht und die eine Erfindung von André Meininger ist. Wir besprechen aber heute eine Folge, in der Clarissa Franklin nicht auftaucht. Ihr werdet es gemerkt haben bei euren Notizen.
Ich glaube, du bist eine Erfindung von André Meininger.
Ja. Aber also eine der Figuren, die in der heutigen Folge, die wir besprechen, auftaucht, hat später was mit Clarissa Franklin zu tun.
Aber man erfährt, also entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber man erfährt diesen Zusammenhang in dieser Folge tatsächlich noch nicht, ne?
Nein, und gut. Ehrlich gesagt, die Figur, die dann auch später auftaucht, die ist jetzt auch nicht so relevant, aber ich wollte das so thematisch einpacken, wenn wir schon uns mit Clarissa Franklin beschäftigen.
Gut.
Gehört es zum, dann gehört ja die Folge nicht zum offiziellen Zyklus, oder?
Ja, ich würde es aber trotzdem einrechnen, weil es ist eine andere Meininger-Geschichte und sie gehört in den anderen Meininger-Zyklus.
Einer unserer Lieblingszyklen.
Ja, das sprudelt ja heute hier vor Gags.
Ja, keine Ahnung, ich bin müde.
Ja.
Haben Sie ja fast geschafft, Thomas.
Stephen King hat sich ja mal in seinen Büchern selber reingeschrieben. Und zwar im Dunklen Turm Teil 6,
Susanna. Fand ich ganz schlecht, dass er das gemacht hat.
Wie würdet ihr das finden, wenn André Meininger sich ins Buch schreibt, also als Charakter?
Na, in gewisser Weise hat er sich ja verewigt, indem er, naja, nicht in den Büchern, aber in den Hörspielen zumindest, weil es taucht ja in den Hörspielen immer ein Polizeibeamter auf, der die rechte Hand von Jetzt wollte ich gerade Kommissar Glockner sagen. Ich meine
Kotter.
Inspektor Kotter.
Jetzt muss danke. Ich dir schon helfen.
Nein, das ist witzig. Also der Charakter Goodwin wird von André Mininger in den Hörspielen gesprochen und er hat immer nur die Zeile verstanden, Inspektor. Und das ist immer André Mininger.
Aber
lustigerweise gibt es, Entschuldigung, bei TKKG auch eine Figur. Ettel oder so. Ettel heißt er, glaube ich, genau. Und das ist auch André Mininger. Und der sagt immer, verstanden, Herr Inspektor.
Ja, aber so meine ich das ja nicht.
Ich glaube, Benjamin meint, dass wirklich eine Figur namens André Mininger da drin
ja, vorkommt. Ja, das ist wirklich so, ey, Justus, ich bin der, der dich schreibt.
Nein, genau, die sitzen da so und dann sagt Justus so, das ist wieder ein spezial gelagerter Sonderfall. Das habe ich geschrieben.
Ja, das hat Stephen King gemacht, wirklich, in einem Buch.
Also er hat sich da so reingeschrieben, dass er sagt, ich habe geschrieben, was du sagen sollst.
Ja, er weiß, dass er die Bücher geschrieben hat.
Cool.
Aber nee, das fand ich ganz schlecht, Thomas übrigens auch, glaube ich, und es würde jetzt hier auch nicht reinpassen.
Dann ist die Frage, glaube ich, auch beantwortet, ob Thomas das mit André Mininger gut finden würde.
Wenn André Mininger sich selber in ein Drei-Fragezeichen schreiben würde. Schätz doch mal, meinst du, das fände ich gut, Olli?
Ich glaube ja.
Ja, ganz genau. Okay, ihr habt es ja schon erraten, weil es in der Folgenbeschreibung steht. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen Folge Nummer 97 im Hörspielzyklus Insektenstachel. Übrigens Buch Nummer 95 erschien im Februar 2001. Hörspiel erschien am 11. Juni 2001 mit einer Länge von ungefähr 68 Minuten. Der Autor ist, wie gesagt, André Mininger. Und ich habe übrigens ausgerechnet, wenn wir das jetzt durchziehen, wir müssen ja noch die Folgen Rufmord besprechen und
Stimme aus dem Nichts.
Signal aus dem Jenseits.
Stimme aus dem Nichts war
ja,
schon.
Ja, es ist fast. Es ist aber doch. Aber er meint damit, überleg mal, Stimmen aus dem Nichts, Signal aus dem Jenseits. Wie austauschbar sind diese Titel?
Genau, das meinte ich. Genau.
Signal aus dem Nichts. Signale aus dem Nichts und Stimmen aus dem Jenseits.
Ja. Ja. Siehst du, Benjamin versteht mich.
Ja,
der genau. Ist clever.
Das meinte ich.
Der ist pfiffig. Ne?
Und wenn wir das getan haben, haben wir, glaube ich, in diesem Podcast die meisten Folgen besprochen, die aus André Miningers Feder stammen.
Haben wir das nicht schon?
Nee, wie machen wir denn? Bis jetzt führen André Marx mit 5 Folgenbesprechungen und danach Robert Arthur.
Kommt
mit 5.
Mir aber tatsächlich auch anders vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Name hier so oft
fällt. André Marx,
der Mininger-Name fällt so oft, weil wir ihn jeden Podcast erwähnen.
Obwohl er gar nichts mit der Folge zu tun hat, beleidigen wir ihn.
Er ist doch Skriptautor.
Achso,
ja. Also was haben wir denn?
Er ist doch die rechte Hand von Frau Körting.
Was haben wir denn von Marx alles gelesen? Das Manifest, was noch?
Den schlechten Witz mache ich nicht.
So schlecht war der Witz nicht. Nee, aber mich interessiert wirklich, was 5 Bücher haben wir von ihm besprochen? Also bestimmt nicht ich kann mich so an keins erinnern.
Wir hatten das versunkene Dorf, wir hatten Poltergeist, also von Marx.
Ja.
Wir hatten, warte, ich muss kurz, jetzt muss ich selber überlegen, ich weiß nicht mehr, wie viel wir schon aufgenommen haben. Ihr hattet Musik des Teufels.
Ach, das ist auch von ihm?
Ist auch von Marx. Muss kurz überlegen. Nebelberg, wir beide.
Auch von ihm.
Auch von Marx und der 17-Stunden-Podcast, feuriges Auge.
Ach, das war alles von Marx.
Alles André Marx.
Da hat er ja gar nicht so schlechte Folgen gemacht.
Also semi, ne?
Und von wem war eigentlich, das weiß ich auch nicht mehr, wer hat den Gaukler geschrieben?
Christoph Dittert.
Ah, da haben wir ja von denen auch schon was gehabt.
Ja.
Ah.
Wir haben auch schon zweimal Marco Sonnleitner gehabt.
Ja.
Ja, dein Lieblingsautor.
Ich habe das schon mal gesagt, ich habe ja einige Bücher gelesen und ich muss sagen, die ersten 30 Seiten sind extrem gut von ihm.
Also ich kann mich immer nicht entscheiden, welchen Autor ich wirklich schrecklicher finde. Marx ist gut. Mininger oder Sonnleitner?
Wer hat denn Ameisenmensch geschrieben?
M.V. Carey.
Gefällt mir, den mag ich. Der, die das.
Das war noch
ein anderes. Ne?
Das war ein amerikanisches Buch und das war eine Frau. Mhm.
Vom Namen her, M.V. Carey, findet ihr nicht? Das hat sowas, so ein Horror-Pseudonym.
So wie Rob Zombie.
Na, wir haben ja so ein Halloween-Special gemacht. Achso, das kam ja denn schon. Larry Brand.
Wir können drüber reden, das ist schon veröffentlicht.
Gut. Ja. Und jetzt stellen wir vor, die Autorin würde heißen M.V. Carey.
Ich glaube, das ist alles, was, also erstmal Carey, weil ist, glaube ich, ein horrorbelasteter Name. Und ich glaube, wenn man die Anfangsbuchstaben, also die Anfangsnamen mal abkürzt, hat es auch nochmal diesen Effekt.
Mal gucken.
Von
Oha.
Daher ganz, Oha. Ja, okay.
Oha, Projektor.
Mein Vater heißt ja Dieter Karl Willi Hecke. Wenn man da
DKW Hecke.
Okay, es klingt wie ein Atomkraftwerk. gut, also denn ist wirklich Quatsch, was ich erzählt habe. Da muss wirklich der Name gut sein, um das ist.
Obwohl, wenn man jetzt die Buchstaben auf Englisch ausspricht.
Mhm.
Wie? DKY ist schon wieder.
Ja, aber dann kommt wieder dieses Hecke und dann ist alles wieder kaputt.
Ja, das stimmt.
Ich habe eine Frage, Olli. Meinst du, dein Vater freut sich, dass du jetzt seinen vollen Namen hier verraten hast?
Der ist da so wie ich, ihm ist es egal.
Aber wenn der jetzt Briefbomben kriegt von einem Hörer, der uns nicht mag.
Gut, nur weil er weiß, dass er Dieter Karl Willi heißt, weiß er noch nicht, wo er wohnt.
Hecke, das wäre so witzig. Warum hat er Olli gezeugt?
Ja. Der kriegt so einen Brief noch. Ja. Wie konnten Sie sowas nur in die Welt setzen, Sie Schwein?
Aber warum schickt man denn nicht mir diese Bombe? Dann ist das Problem auch gleich erledigt.
Ja, guck doch mal, man will ja dir schaden. Dich umzubringen ist langweilig, weil,
okay,
weil der geneigte Hörer hat ja schon mitbekommen, dass du jetzt nicht so der lebensfrohe Mensch
ich
bist.
Ich wusste, worauf das jetzt hinausläuft.
Und es würde dich doch viel mehr treffen, wenn es dein Vater wissen würde.
Das stimmt allerdings,
ja. Man will ja oft die Verursacher umbringen.
Hm. Stimmt ja, eigentlich. Die Feenzieher, ne? Die Hintermänner.
Ja, dich umzubringen bringt ja nichts, sondern die Wurzel allen Übels.
Ja. Nimm mir einfach einen politischen Hintergrund in den Zweiten Weltkrieg. Hm. Wen willst du da umbringen? Alle aus der Armee oder der das gesteuert hat und so?
Übrigens, dich umzubringen bringt ja nichts. Ist das Netteste, was ich von Thomas seit langem gehört habe. Ja. Mir kullert eine Träne übers Gesicht.
Beim wirklich. Aussprechen des Satzes habe ich gedacht, was sage ich da überhaupt? Also, ja, aber ich wollte dir kein Kompliment
machen. Es ist wunderschön, ich weiß. Es ist wunderschön, wirklich. Hm.
Wird zurückspulen.
Ja. Nur diese Stelle immer. Kennst du diesen Podcast? Ja, ich kenne diese 5 Sekunden auf jeden Fall.
Wisst ihr, was extrem traurig
ist? Das habe ich als Klingelton.
Wisst ihr, was extrem traurig ist? Wir sitzen hier am Tisch.
Ja.
Ich habe tierischen Durst und habe mir nichts geholt. Also
da steht doch noch dein Getränk.
Du hast doch 100 Flaschen Cola mitgebracht.
Ja, aber ich habe es nicht an diesen Tisch gebracht.
Ja, das ist wirklich, dann steht
und jetzt willst du, dass einer von uns aufsteht für dich?
Ja.
Dann kannst du wohl vergessen.
Nein, ich mach das.
Siehst du? Du bist so gesteuert, Benjamin. Du bist so von Benjamin gesteuert.
Du bist so ein netter Mensch. Danke. Weißt du, warum ich nicht aufstehen konnte? Weil ich keine Lust hatte.
Musst du niesen? Sag also aus. Du hast dieses Niesgesicht gemacht.
Was ist denn ein Niesgesicht?
Ja, wenn man so die, kennst du es nicht, wenn man so das Gesicht verzieht?
Nee, da muss ich dir leider sagen, das ist leider mein normales Gesicht. Tut mir leid.
Halloween ist ja vorbei.
Olli, kannst du das wieder zurück auf den Tisch stellen?
Ich fühle mich, also ganz, würde ich normalerweise machen, aber durch Thomas' Aussage fühle ich mich jetzt ein bisschen gehemmt, was so eine Sachen angeht. Also ich glaube, du kannst mir heute mit nichts mehr kommen.
Na gut, pass auf, ich stell's selber auf den Tisch. Fertig. Ja.
Okay.
Ja. Hast du ich meine nämlich den Tisch ganz vor gut. mir.
Jetzt hast ist schlimm, du, hast du den Deckel richtig raufgeschraubt?
Ja, natürlich.
Und er dreht weiter.
Okay. Schnitt. Oh nein, der Roadcaster.
Ja, das ist so eine Macke von mir. Ich mach die Deckel nie richtig zu.
Ich fühle mich jetzt leider von Schuldgefühlen geplagt, weil Benjamin das alleine auf den Tisch stellen musste. Ja. Das ist wieder auch so die Kehrseite der Medaille.
Ja.
Wem soll ich jetzt recht machen? Dir oder Thomas? Also wenn ich dir was
gefallen... Mir ist es doch egal, ob du sein Sklave sein willst. Aber dann musst du dich auch nicht wundern, welche negative Meinung über dich
hat. Gut, dann musst du dich nicht wundern, wenn ich dir mit einer Atomwaffe ins Gesicht schieße.
Ja, deswegen ist vorbei.
Okay.
Das ist eine ganz komische Grundstimmung heute zwischen euch beiden.
Das ist die lustige erste halbe Stunde, die alle so lieben.
Die alle so toll finden. Ja.
Leider geht sie nur 14 Minuten.
Ja, reicht auch, würde ich sagen. Lass uns mal zum Tagesgeschehen kommen.
Ja, wir wollten es ja nicht immer so die Länge ziehen. Olli, wie geht's dir?
Okay. Sehr witzig.
Okay, das war gut, Thomas.
Ja.
Ja, die Folge geht ja 68 Minuten, dieses Hörspiel.
Das war so witzig, man muss ja dazu sagen.
Kam mir länger vor.
Ben und ich haben uns ja gestern schon getroffen und haben eine Folge Rotz und Wasser aufgenommen.
Mhm. Großartig.
War großartiger Spaß. Wie wir beide wussten, es war dann schon so 18 Uhr und wir wussten, wir mussten noch Notizen machen für diese Folge heute. Keiner hatte irgendwas gemacht. Okay, ich hatte schon das Buch gelesen, Benjamin war bei der Hälfte. Und wir haben uns so angeguckt und genau gewusst, keiner hat Bock, noch den Abend damit zu verbringen. Hm. Warum habe ich das eigentlich erzählt?
Weiß ich nicht. Weil ich sagen wollte eigentlich, weil ich dich dann gefragt habe, wie lange geht denn die Folge?
Das stimmt,
68 Minuten. Und dann sagt Thomas, 68 Minuten.
Und Benjamin ist fast ausgerastet, wirklich.
Weil ich habe ja das Buch fast durchgelesen gehabt. Und es ist unglaublich, wie man das auf 68 Minuten strecken kann, dieses Buch.
Wirklich? Mir kam das auch echt lange vor. Obwohl da wirklich sehr viel gestrafft mir vorkommt, weil vieles nur erzählt wird, was sich nicht tatsächlich abspielt.
Nee, ist wirklich so, ich sag mal, ist 90% Handlung drin.
Aber hast du jetzt mal gemerkt, was ja auch viele Leute aus so einem bestimmten Forum sagen, dass zum Beispiel Minninger eigentlich seine Bücher sich lesen wie ein Hörspielskript?
Naja, das ist ja nun fast ein Kammerspiel, was er gemacht hat. Deswegen kann ich das nicht so vergleichen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einer Buchfolge nach Afrika fliege und irgendwie Bernstein suche. Ja, so eine Folge als Hörspiel umsetzen muss oder was nur im Haus spielt.
Stimmt, dieses Hörspiel hat da noch extrem wenig Schauplätze.
Aber das hat jetzt meine Frage nicht beantwortet, weil meine Frage war, ob du gemerkt hast, dass das Buch sich relativ so flüssig liest, wie das Hörspiel rüberkommt. Das ist nicht großartig, du hast ja schon selber gesagt, es ist sehr viel Handlung und Redeanteil.
Ja.
Und das ist ja wirklich fast 1:1 das Buch, das meine ich.
Ja.
Dass er wenig umgeschrieben hat für das Hörspiel.
Also auf die Antwort bin ich jetzt auch gespannt.
Nee, wäre ja auch Quatsch.
Ja, aber er kommt hier mit Afrika und Bernsteinzimmer.
Ich meinte damit, da muss man ja nichts umschreiben, weil das ist alles simpel und einfach.
Es ist sehr simpel, finde ich. Und das ist ja immer das, was ich auch sage, ich mag den Schreibstil von André Mininger nicht, unter anderem, weil mir ist aufgefallen, dass er sehr auch hochgestochen teilweise die Sätze formuliert und die extrem in die Länge zieht.
Na, hochgestochen, also das kann ich jetzt nicht sein. Liest sich ein bisschen so, als ob das ein Fünfjähriger schreibt.
Ja, ein Fünfjähriger, also, der
probiert. Ein hochgestochener Fünfjähriger.
Er hat aber recht, ein Fünfjähriger, der probiert, hochgestochen zu reden. Es ist simpel und trotzdem so.
Na, jetzt bin ich gespannt. Du hast ja Beispiele.
Stand ein Foto von die Zentrale in dem Buch?
Ja.
Gott, bin ich dumm. Nee, erzähl weiter, bitte. Ich dachte gerade, was ist denn da los? Ich bin gerade ein bisschen, ich bin heute auch müde.
Ja. Auch jetzt zurückrudern. geht jetzt nicht, da musst du überbrücken, weil ich muss so eine Stelle suchen.
Du hast ja gesagt, er schreibt die ganze Zeit so.
Ja.
Nein, dann kannst du ja einfach was vorlesen.
Ja, er müsste ja die ganzen 5 Seiten, die du gerade durchgeblättert hast, müsste er auch schon so schreiben.
Okay, hier zum Beispiel die Stelle, wo die Hazelwood Titus die Bücher geben will.
Ja.
Onkel Titus zupft an seinem Schnurrbart. Gestatten Sie, Madam, ich betreibe zwar einen Gebrauchtwarenhandel, dabei handelt es sich aber hauptsächlich um Schrott und Trödel. Als solchen kann man diese Bibliothek auf keinen Fall bezeichnen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich der richtige Abnehmer für diese Kunstschätze bin, zumal ich Ihnen nur einen Bruchteil dessen zahlen könnte, was diese Bücher tatsächlich wert sind. Ein anderer Autor würde schreiben,
So
zieht der die Bücher. Aber ich muss ehrlich sagen,
ich fand diesen Satz auch richtig ekelhaft, den er gerade vorgelesen hat.
Also wegen meiner Stimme oder jetzt?
Auch teils wegen deiner Stimme. Du kannst das wirklich gut, so dieses Ekelhafte darin unterstreichen. Aber man hat an deiner Stimme auch gemerkt, wie überzeugt du davon bist, dass es ekelhaft ist. Aber auch dieses, er zupft an seinem Schnurrbart und sagt, Madame oder keine Ahnung?
Ich gebe zu, du suggerierst ja ein bisschen, dass ich voreingenommen bin gegenüber anderen weniger.
Wie sollte ich denn darauf kommen, bitte? Das ist jetzt aber sehr an den Haaren herbeigezogen.
Natürlich könnte es sein, dass ich da mit Absicht so in meinem Kopf das lese, um noch aggressiver zu werden.
Ich glaube, so sitzt du so wirklich, du liest so.
Nee, es ist wirklich so, wenn wir gleich anfangen, Benjamin wird es auch gemerkt haben, das allererste Kapitel zum Beispiel fehlt ja im Hörspiel.
Ja.
Es fängt ja damit an, dass Justus nachts aufwacht und schweißgebadet ist, weil eine Hitzewelle in Kalifornien ist.
Gut, die wird ja im Hörspiel auch angesprochen.
Ja, aber wir kommen dazu, wenn wir gleich anfangen. Wollen wir anfangen?
Ja, sehr gerne, dann haben wir mal unter eine halbe Stunde dumm gequatscht.
Ja, Klappentext hier.
Der Klappentext.
Ja. Ich soll ihn lesen. Ja, gut.
Ja. Ist es neu für dich?
Ist der Klappentext gleich wie auf dem Ding da?
Ich lese mit.
Kassette.
Ja, viele kennen es nicht mehr, das ist eine Kassettenhülle.
Ja, nee, weil das ja schon ein paar Mal unterschiedlich war.
Ja, aber minimal. Aber es war schon auch extrem unterschiedlich, genau. Ja. Ich muss das sagen, sonst ist wieder. Nein, in Folge 19 von uns, da war mal ein Komma falsch.
Ja. Na gut, du weißt es ja als richtiger Fan. Ja.
Ja, aber ich bin ja keiner.
Das, ja, gut.
Ein Meta-Feuerwerk-Gag hier.
Ja. Die 3 Fragezeichen. Insektenstachel. Regungslos sitzt das Insekt auf dem. So kann ich nicht lesen, wenn ihr lacht. Was ist da so lustig?
Ich muss gerade lachen, weil ich habe hier.
Eine riesengroße Ankündigung.
Also ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber ich habe ja hier. Was nennt man das? Das Inlay von der MC. Und hier sind ja alle Folgen aufgelistet.
Mhm.
Und hier steht, kauft euch ein Sparschwein und zählt die Tage rückwärts. Denn Mitte Oktober 2001 wird es endlich, alle 3 Fragezeichen Folgen als CD geben.
Die ersten haben bestimmt auch so 80 Mark gekostet oder so.
Schnell, gib mir ein Sparschwein.
Regungslos sitzt das Insekt auf dem Lampenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe. Der Körper ist etwa 30 mm lang und am Hinterteil blitzt der Ansatz eines Stachels auf. Das Sonnenlicht spiegelt sich in den Facettenaugen. Mrs. Hazelwood schwinden die Sinne. Die alte Mrs. Hazelwood hat panische Angst vor Insekten. Als ihre Hausangestellte Opfer eines Hornissenangriffs wird, dreht sie durch. Die drei Fragezeichen leisten erste Hilfe und stoßen dabei auf einige merkwürdige Dinge. Jetzt müssen sie schnell handeln, bevor die Insekten erneut angreifen.
Also sehr schön gemacht erstmal, Benjamin. Aber die ersten Sätze haben ja mal mit dem Hörspiel überhaupt nichts zu tun. Von wegen Lampenschirmen und...
Es ist wieder sehr reißerisch.
Ja, aber also auch wenn die Klappentexte reißerisch waren, hatten die immer einen Bezug auf das Hörspiel. In dem Fall, also du hast den ja jetzt im Buch Klappentext vorlesen lassen. Ich hätte gern zum Vergleich nochmal den Klappentext auf der Kassette.
Fast genau das gleiche, bis auf der letzte Satz.
Also auch mit Lampenschirmen und so kommt da alles vor?
Ja, regungslos sitzt das Insekt auf dem Lampenschirm. Es sieht aus wie eine Riesenwespe.
Mhm. Okay, gut, dann ist
es ein Schwarm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, also es gibt ja immer verschiedene Sachen. Manchmal.
Ja.
Es gibt immer verschiedene Sachen, das ist wirklich verrückt. Nichts ist gleich.
Diese Inhaltsangabe, die muss ja nicht mal André Mininger selber geschrieben haben. Oder. Ganz oft ist es ja so,
dass nur so ein grobes Skript da ist.
Richtig, ein Essay nennt man das, glaube ich. Ne?
Dann wird schon Dings geschrieben.
Dass es so ganz oft ist, zum Beispiel, er schreibt seine Grundidee auf. Halt so, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal eine halbe DIN A4-Seite.
Und seine Grundidee war eine Riesenwespe auf dem Lampenschirm.
Und er reicht es halt ein und dann entscheidet der Kosmos Verlag, geile Geschichte, nehmen wir, und sagt, nee, ist nicht so prickelnd, mach mal was anderes. Und vielleicht ist ja diese Folgenbeschreibung hier noch aus dem Essay.
So ist es ja auch ganz oft bei der Covergestaltung, dass sie nur grob das Thema wissen und dann das Cover schon gestalten. Was mir ein bisschen aufstößt, und das nervt mich übrigens auch im Buch, es sind die Begriffe Stechmücke, Moskito, Hornisse und jetzt kommt hier auch noch Riesenwespe.
Ja, das kommt nicht mal eine Wespe vor.
Ja,
Das Cover.
Kommen wir doch mal zum Cover. Wie findet ihr das Cover? Ich finde das, also ich fange gerne mal an, langweilig.
Ich mag's
nicht. Also man sieht, wir beschreiben's kurz, blauer Hintergrund und man sieht in dem Fall hier drei Wespen. Wie sieht's auf dem Buch aus? Auch drei, also Hornissen, nicht Wespen. Die sind ja deutlich größer, aber man sieht halt drei Hornissen.
Das sind sogar mehr, weil guck mal, hier, du siehst noch einen Flügel.
Du siehst fünf, Olli.
Na, von den zweien sieht man ja nur die Flügel am Rand.
Ja, richtig.
Also. Das war aber wieder streng von dir, Benjamin.
Ja.
Auch so, du hast gerade wieder so einen Lehrer-Habitus, so der Blick.
Also euch gefällt das Cover?
Ich habe mich noch nicht geäußert.
Okay.
Geht so.
Ich find's langweilig. Also nichts gegen die AI, also ist nichts gegen die AIGA Rush Covers.
Ja,
Cover, die hätte es besser gemacht.
Um es nochmal zu sagen, der Name Insektenstachel gefällt mir nicht, aber dazu passt das Cover.
Ja, also ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht passend ist, aber es hätte mich, also ich würde die Kassette im Regal stehen lassen.
Es triggert einen nicht, oder?
Es triggert einen nicht, genau. Ich würde daran vorbeilaufen, würde sagen, dann kaufe ich lieber Todesflug auch nicht, weil der fehlt mir und der. Also kaufe ich.
Du bist aber ein strenger Kunde.
Kaufe ich Roland Kaiser.
Der hat ein neues Album, kann das sein?
Genau, und das würde ich dann kaufen.
Gut, der wird sich freuen.
Ja. Kasching, macht's dann wieder in seiner Kasse, wenn Olli da eine CD kauft.
War Roland Kaiser der Kokser oder Konstantin Wecker?
Konstantin Wecker.
Ich verwechsel die immer.
Du verwechselst Konstantin Wecker mit Roland Kaiser?
Da machen die nicht genau das Gleiche von der Musik? Schlager?
Konstantin Wecker macht Schlager?
Haben die nicht gleich die gleiche Stimme? Ich kenne mich damit
Konstantin
nicht aus.
Wecker wie wer?
Vielleicht wie Roland Kaiser.
Das ist nicht ein gleiche Stimme. Der hat erstmal hat Konstantin Wecker so einen Dialekt, dass du ihn kaum verstehst, wenn er singt.
Aber ich kenne mich, also ich weiß nicht warum. Die sind in ein Brei in meinem Kopf.
Gut, dein Kopf ist ein Brei.
Apropos Brei im Kopf, Olli,
ja?
Du magst es doch immer, die Sprecher vorzulesen.
Ich finde das wirklich, achso genau, ich mag es nicht mehr. Und hier habe ich wieder gesehen, hier sind wieder Bilder abgebildet. Bilder abgebildet.
Das ja, ist Brei im Kopf, ne?
Ja. Und sowas mag ich auch. Als ich das erste Mal in den 80ern auf einer Schallplatte hatte, dachte ich, wow, endlich sieht man mal die Gesichter zu den Stimmen.
So, wir fangen an. Aber viele nicht gut, weil das ja auch so ein bisschen entmystifiziert.
Nö, finde ich. Also ich finde es super.
Ich finde das so gemein übrigens. Nee, ich muss noch mal kurz darauf eingehen, dass Eiger Rasch immer bessere Cover gemacht hätte.
Nein, nicht immer.
So. Hast du aber gesagt.
Generell bin ich
hast du aber gesagt. Ja, was ist das hier zum Beispiel, das Cover? Das ist Oh, ist das toll. Oh, sieht das gut aus.
Also Benjamin zeigt mir gerade das Buchcover von Die Flüster und Die flüsternde Mumie.
Ja, das ist die erste Variante.
Das ist aber wirklich schlecht. Weil das sieht aus, also sag mal, der Sarg ist schon mal okay. Aber die Mumie, die da drin liegt, die so lächelt, als wenn ich versteck mich hier mal für 10 Minuten.
Ja, und ich kann dir mehrere Sachen von Edgar Rasch zeigen, die nicht so toll sind. Ja?
Wollen wir das jetzt?
Nein, ich finde es immer gemein, dass die neuen Künstler, die, wie heißt sie, Silvia? Nee, wie heißt sie denn? Silvia
Christoph.
Ich finde, Benjamin, so neu ist sie auch nicht mehr. Die macht das jetzt seit 1999.
Nein, ich finde es ein bisschen gemein, denn ich finde, dass die Silvia schon wieder vergessen. Silvia
Christoph. Jetzt zeig mir ein gutes Bild von Silvia Christoph.
Gibt's mehrere?
Nein, zeig mir eins.
Die war ja bei The Voice of Germany Senior oder so, ne?
Okay.
Ja.
Ich guck das nicht.
Ja, und ich habe ihr schon auf Facebook geschrieben, dass ich ihre Cover toll finde. Als ja, Antwort kam nicht zurück.
Ich habe Edgar Rasch auch geschrieben und da kam nicht als Antwort zurück.
Ja. So. Silvia Christoph.
Ich habe auch einen Autogrammwunsch an die Adresse von Louis Defini geschickt. Das kommt einfach nicht.
Es kommt einfach nichts zurück. Ich habe auch an Bud Spencer jetzt vor einer Woche geschrieben, kommt auch nichts zurück. Was ist hier los?
Das ist noch
zu frisch.
Da darf man noch keine Witze drüber machen.
Ja? Okay. Nee. Zu früh.
Ja, was?
Ich würde jetzt auch mal. Also, findet kein gutes Cover
doch,
von ihr.
Ist
ja gut.
Okay, jetzt sag mal. Die Folge fand ich grottenschlecht, aber hier, das fand ich zum Beispiel ganz toll.
Und der grüne Kobold.
Die Folge ist richtig schlecht.
Aber das Cover, das hat uns gefallen.
Ich muss sagen, okay, das Cover ist wirklich schön.
Sie hat nur so gute Cover hier. Mottenmann.
Der Mottenmann.
Olli, ganz kurz, darf ich nochmal dran erinnern, als er vorhin den Zeitpunkt festlegen wollte, wann wir Essen bestellen.
Ja, und wir gesagt,
wie
Angst
spät?
Hatten, 2,5 Stunden sind zu viel.
Es geht schon wieder, es ist unglaublich. Nein,
ich muss aber wirklich sagen, dass ich finde, dass sie tolle Cover macht. Ich finde das immer sehr... gemein zu sagen, hier, und sie hat doch so ein bisschen
nach... Ich hab doch nur gesagt, dass sie den Insektenstarre scheiße fanden.
Wieso kommt schon wieder der Scherenschnitt?
Weil das langweilig ist.
Hier, guck dir das an hier, mit dem...
Das versunkene Schiff.
Ja.
Auch schön.
Aber wenn du noch nie Cover gesehen hast von der Silvia, dann kannst du doch nicht sagen, dass
ich
die schlechter sind.
Ich hab doch nur was über Insektenstarre gesagt.
Nein, du
ich
hast gesagt,
da lobe ich mir
gesagt,
die
Edgar Rasch hätte das besser gemacht, hast du gesagt.
Genau, na, das aber Cover bestimmt.
Du kennst doch die...
Zu den Sprechern. So, und zwar, Erzähler natürlich keine Überraschung, Matthias Fuchs, der das seit wann eigentlich macht?
Matthias Fuchs
es
war
sehr
von...
sehr selten, dass ich mich mit Olli streite übrigens.
Matthias Fuchs hat von 1996...
War sehr erfrischend.
...bis 2001 den Erzähler gegeben. Mhm. Also er ist am 31.12.2001 leider verstorben.
Weil er hier noch sehr jung war, auch schon wieder 20 Jahre.
Ja, so jung war der aber auch nicht mehr. Der war jetzt nicht uralt oder so, aber bei dem ist es zum Beispiel auch so, ich glaube, der hat insgesamt 39 Folgen den Erzähler gegeben und dem kannst du auch relativ dabei zuhören, wie er altert. Ja, und auch kränker klingt. Also zum Beispiel, das ist ja fast eines seiner letzten Hörspiele. Mhm. Hier, warte mal, sein letztes war die 103. Genau, ab 104 war es Thomas Fritsch. Und ich finde, er klingt hier nicht mehr ganz so frisch. Wie Thomas Fritsch.
Jetzt wird's interessant.
Entschuldigung.
Oh, der war aber wirklich.
Scheiße. Okay.
Ja. Jetzt lest endlich vor.
Ja, jetzt wird's spannend. Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, Peter Scheu, Jens Warschweck, Bob Andrews, Andreas Fröhlich.
Den mag ich.
So, jetzt kommt Janet Hazelwood. Wir haben wieder die gute alte Marianne Kehlau dabei, die hier aber auch schon recht alt klingt. Sie erinnert mich hier an Katharina Brauren. So ein bisschen von der Stimmfarbe
aber
her.
Aber keine fast. Gebissstimme.
Nein, keine Gebissstimme, wo ich jetzt auch endlich gelernt habe, was das ist. Dann haben wir die Laura Stryker, gesprochen von Regina Lemnitz. Das ist übrigens...
Rosenbar.
Und? Da wollte ich nochmal gucken.
Whoopi Goldberg.
Warte, da bin ich doch noch gar nicht.
Entschuldigung, wenn ich dir jetzt wieder deinen einzigen Fakt, den du aufschrieben hast, weggenommen habe.
Denn die Regina Lemnitz, das ist wieder eklig.
Ich zitiere nur dich, wir sind beide Alpha-Männchen.
Alles klar, genau. Die Regina Lemnitz ist nämlich, oder war verheiratet mit Andreas von der Meden.
Ach, das wusste ich nicht. Was? Die beiden waren verheiratet?
Nein, falsch. Brigitte Böttrich war verheiratet.
Aus.
Aber dann wusstest du das auch nicht. Brigitte Böttrich, die hier, die Mrs. White spricht, habe ich gerade verwechselt, die war mit Andreas von der Meden verheiratet.
Ja, ich finde die ganz schrecklich, die Stimme.
War mal,
das ist bestimmt eine nette Frau, weil sie war mit einem tollen Andreas von der Meden verheiratet.
Das finde ich jetzt aber ganz spannend. Wusstest du, dass die mit Andreas von der Meden verheiratet?
Nein, das weiß ich
nicht. Weil das ist ja nämlich witzig, das andere wusste er nicht. Also er dachte, ich wäre mit beiden verheiratet. Egal.
Olli, wusstest du übrigens, dass die Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, Elfie Donnelly, mit Peter Lustig verheiratet war?
Ja, das wusste ich. Habe ich neulich erst gelesen. Weil ich habe mir ein Wochenende lang alle Löwenzahn-Classics angeguckt.
Ganz kurz.
Ja, ich darf es nicht kriegen.
Ja, danke.
Wieso kann ich immer nur mit Benjamin schimpfen? Ja. Wieso findest du die Stimme von Brigitte Butter so schlecht?
Bitte wer?
Wie hieß die?
Lass doch Benjamin auch mal einen schlechten Witz machen und dachte, du,
nein, das war doch
nein, das wird frisch gemacht. Nee, nein,
wie
das
hieß
mit
Butter. Denn?
Brigitte Böttrich.
Böttrich.
Ich mag die Stimmfarbe nicht.
Meinst du jetzt, ja, aber das ist jetzt wieder die Frage, magst du die Stimmfarbe
weil
nicht?
Weil sie mir unsympathisch ist?
Genau, oder dass sie das schlecht spricht?
Nee, sie spricht es eigentlich gut, aber ich mag ihre Stimmfarbe.
Übrigens weise ich ja gerne auf meine eigenen Fehler. Ich habe natürlich die ganze Scheiße total versaut, weil ihr habt natürlich recht, wir waren ja bei Regina Lemnitz stehen geblieben und sie ist natürlich die Stimme einerseits von Whoopi Goldberg, von Roseanne, von Kathy Bates und vielen, vielen anderen. Eine Stimme, die eigentlich auch sehr, sehr präsent ist in der Synchronwelt.
Die nicht gepasst hat in dieser Folge?
Na, das kann ich jetzt nicht sagen, weil...
Ich schon.
Und damit sind wir beim Fazit.
Nein, jetzt sind wir noch bei Mr. Colin in... Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich. Ich habe wieder Tränen in den Augen. Und dann sind wir bei Mr. Collins, der gespielt wird von Daniel Eggers. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Ach, sag mal, hat der eine Sprechrolle?
Daniel ja, Eggers,
ich glaube, der hat ganz zwei, am Ende auf der Party,
sagt,
ne?
Genau, der sagt zwei Sätze so wie: Wo muss ich hin? Wie ist die Adresse?
Ah, okay. Daniel Eggers kenne ich aber irgendwoher. Muss ich jetzt kurz googeln, während ihr da sprecht?
Ich kenne nur Dr. Eggman aus Sonic.
Ach, deswegen vielleicht. Nee, aber.
Ich weiß einfach, wie er denkt.
Daniel Eggers.
Von Eggershausen.
Ja, ihr könnt ruhig weitermachen.
Ja, es gibt gerade nichts zu erzählen.
Nee, wir haben eine ganze Folge vor uns.
Wie lange sind fertig?
Also.
Wir können jetzt nicht einfach mit der ersten Szene doch, anfangen, wenn auf, Benjamin da rumgoogelt.
Bleib doch mal bei mir.
Ich Olli, bin bei dir.
Erinnerst du dich daran, wir beide? Wir machen ja auch ab und zu mal Folgen zusammen. Übrigens ja. Machen wir auch gute Folgenbesprechungen ohne Benjamin.
Unter anderem auch. Ne?
Und es ist kein Witz, dass wir das gemacht haben. Nein, ja. Wir beide haben ja die Folge der Ameisenmensch besprochen. Das war unsere Folge 5 und bis heute immer noch eine meiner Lieblingsfolgen von uns.
Ja.
Weil ich finde, da waren wir beide richtig gut drauf. Die war kurz, knackig, informativ. Hat mir persönlich Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe die Folge sehr gut in Erinnerung, die Besprechung.
Ja, also wenn ihr sie noch nicht kennt, liebe Hörer, holt sie nach. Und es ist ja jetzt kein Hehl, dass diese Folge hier, Insektenstachel, so ein bisschen die inoffizielle Fortsetzung vom Ameisenmensch ist, aber trotzdem eine eigenständige Geschichte. Allein schon durch die Tatsache, dass die Janet Hazelwood, die ja hier die Auftraggeberin beziehungsweise eine wichtige Figur in dieser Folge ist, gesprochen wird von Marianne Kehlau, ebenfalls wie Letitia Redford im Ameisenmensch.
Und eigentlich charakterisch auch wirklich fast die gleichen Personen sind, möchte ich mal fast sagen.
Nicht ganz. Also, sie haben gewisse Parallelen, was so...
Sie sind beide sehr hysterisch.
Ja.
Beide Insektenphobie.
Mhm.
Und eigentlich, nennen wir mal Unterschiede zwischen den beiden. Oder einen prägnanten Unterschied zwischen Mrs. Haselnuss und Letitia Redford.
Weißt, wie ich mich mit meinen Notizen immer zurückhalten musste, nicht Haselnuss zu schreiben.
Ja, ich bremse mich da nicht, mir ist es egal.
Nein, also Letitia Redford ist ja, glaube ich, so ein... Kind von reichen Eltern gewesen, die auch, der Mr. Woolley sagt es damals in der Folge so schön, dass sie sehr,
sehr einfältig
schroff sein kann.
Schroff und genau, einfältig. Sie ist sehr dumm, sagt er eigentlich.
Nein, das sagt, sie ist keine intelligente Frau
genau.
Und so. Und dass sie halt sehr schroff sein kann. Und sie kreiselt halt schnell aus. Und die Hazelwood ist eine.
Sie ist eine sehr belesen und
belesene,
sehr
intelligente Frau. Und es kommen ja Sachen hier drin vor, in dieser Folge, wo ich sage, ich würde sie schon als inselbegabt einstufen. Wobei inselbegabt, glaube ich, auch ein bisschen...
Was ist denn inselbegabt?
Ja, pass auf. Inselbegabt ist eine Definition, wenn du außergewöhnliche spezielle Leistungen in Teilbereichen vollbringen kannst, aber ansonsten gehandicapt bist. Also zum Beispiel, sagen wir mal, du kannst, wenn du morgens aufstehst, du kannst dir nicht mehr die Schuhe zubinden.
Mhm.
Also bist auf Hilfe angewiesen. Aber...
Aber ich kann das Alphabet flüssig rückwärts aufsagen.
Du fliegst, gab es mal wirklich einen Fall, du setzt dich in einen Hubschrauber, fliegst einmal über so einen Teil von Berlin, 15 Minuten lang, prägst dir die Umgebung ein, landest und malst exakt 1:1 alles auf, was du gesehen hast.
Ah.
Dann bist du inselbegabt, aber du bist nicht in der Lage, dir nach einem Klo-Vorgang die Hände zu waschen.
Aber da hast du recht, in allem bis jetzt.
Ich würde komplett widersprechen, weil wo ist sie denn nicht begabt?
Ich hab, wenn nein, du nein, nein, nein.
Sie ist, ich kläre das, das für dich, Thomas.
Ich wusste
er hat gesagt, sie ist man ist gehandicapt, hat aber eine gewisse Fähigkeit. Sie ist gehandicapt, weil sie blind ist, kann sich aber, ich will nicht vorgreifen, weil ich sag's jetzt, Bücher, nachdem sie die einmal gelesen hat, fast fotografisch merken.
Sie hat gesagt, sie kann sich den Inhalt merken.
Den Inhalt merken.
Ja. Seite, genau. Für Seite,
Seite für Seite, Wort
Zeile für
Wort.
Zeile.
Naja,
Ja, ich gut, Benjamin. Nee, okay, nee, ja, aber jetzt
kannst du uns mal in die Augen gucken, wenn du mit uns redest?
Und jetzt nein, ich will euch nicht ansehen.
Wow, jetzt sag mal bitte, was Thomas falsch gesagt hat. Was wolltest du widersprechen?
Na, was sie Handicap, weil sie blind ist, oder was?
Du hast nicht mal zugehört.
Doch.
Aber ich würde blind schon als Handicap bezeichnen,
ja,
oder?
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, sie ist ja noch nicht lange blind.
Ja.
Aber ich habe ja erst gesagt, ich würde sie als inselbegabt einstufen, aber inselbegabt ist sie ja nur in einer gewissen Weise. Weil Leute, die inselbegabt sind, wie ich schon gesagt habe, sind teilweise nicht lebensfähig. Das ist sie ja schon. Aber zum Beispiel, dass sie sagt, ich kann mir Wort für Wort meine 1000 Bücher merken, das ist schon krass.
Benjamin merkt gerade, dass er falsch war.
Nein, ich liege nicht falsch, weil Inselbegabung meines Erachtens hat das ja was mit einer Störung im Gehirn zu tun und das hat sie ja nicht.
Aber du hast nicht zugehört, ich habe es doch relativiert. Ich habe gesagt, so eine Art von Inselbegabung. Ich habe nicht gesagt, die ist inselbegabt. Habe ich nicht
gesagt.
Dann
ist gut, weil inselbegabt ist sie nicht, weil sie hat ja keine Entwicklungsstörung.
Sie lebt auf keiner Insel.
Olli, jetzt nochmal.
Ja.
Ich habe dreimal gesagt, ich würde sagen, so eine Art von Inselbegabung. Er sagt immer, oh, stimmt, der ist sie nicht, ist sie nicht.
Eine Inselbegabung.
Ja, guck mal auf dein Pad. Mach mal hier den Captain Picard.
Ich war mal die Motte, die um dein Licht herumgeflogen ist. Das ist jetzt auch vorbei.
Und was ist passiert? Du hast dich wie Icarus.
Ich hab mich verbrannt. Ich bin zu nah an die Sonne geflogen.
Das Wachs von dem Flügel ist geschmolzen.
Also ich bin richtig auf die Fresse geflogen. Ja. Und er hat immer noch seine Kohle. Jetzt kann
du bist am Boden zerschellt. Und was hast du jetzt davon? Er ist satt von seiner scheiß Kohle.
Ich habe ja euer Gespräch mit der Hazelwood, habe ich auch zugehört, dass ihr die Haselnuss nennen wolltet. Mhm. Ich kenne ja den Film.
Das ist ihm hängen geblieben.
Oh Gott. Wenn jetzt kommt, drei Haselnüsse für Hazelwood, raste
ich
aus.
Nein, aber ich kenne ja den Film Unten am Fluss, wie ihr wisst. Das ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Und da kommt ein Hase vor.
Das hast du in den letzten 25 Jahren nicht einmal erwähnt.
Nee, stimmt. Ja. Da kommt ein Kaninchen vor, das heißt Hazel. Ja, und es stirbt. Jetzt heißt sie auch Wood.
Also
ja, und ich musste dann an Robin Hood denken. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, als ich das Buch gelesen habe, an so ein rettendes Kaninchen gedacht.
Olli? Ja. Ich würde Benjamin als inselbegabt einstufen.
Ja.
Und deswegen möchte ich eigentlich nur noch mit dir reden.
Ich bin aber sehr dankbar, wenn er uns immer an so einen Gedankengang teilhaben lässt. Das ist immer sehr erfrischend. Kostet aber leider auch meistens viel Zeit.
Olli, du verstehst es immer noch nicht. Du bist gerade wie Icarus abgestürzt und bist immer noch dankbar für so eine Einwürfe.
Ich verstehe es nicht. Weil ich kann das ja trotzdem nicht aberkennen, dass das gerade ein sehr interessanter Gedankengang war.
Ja, guck mal,
jetzt
spielt er wieder Moorhuhn.
Ich mach die Seite auf.
Also ich bin ja der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, ich habe es aber leider jetzt nicht mehr gefunden, dass Ameisenmensch die Lieblingsfolge von André Mininger ist.
Gut, warum auch nicht?
Ja.
Das ist eine wirklich solide Folge.
Und er hatte wohl auch, als er dieses Buch verfasst hat, schon die Stimme von Marianne Kehlau im Kopf, dass er gedacht hat, die muss meine Figur, die Hazelwood, spielen, als Anspielung auf den Ameisenmensch.
Mhm. Ja. Vollkommen richtig. Alles gut.
Ja, ist so interessant, oder?
Geht so.
Wie kriegen wir jetzt die Brücke?
Wollen wir einfach in die Folge jetzt einsteigen? Ja. Wollen wir die Gelegenheit nutzen, dass wir jetzt alle mal die Fresse halten und wirklich jetzt endlich mal wieder Folgen besprechen? Nein, ich meine, das war gerade kein dusselig Zeug quatschen. Obwohl, jetzt geht's gleich weiter.
Aber Sachen erzählt, dass es seine Lieblingsfolge ist.
Los geht's.
Sowas mag ich.
Ich auch.
So eine Infos.
Die Folgenbesprechung.
Szene 1.
Vogel.
Oh. Justus. Ja, Vogelgezwitscher.
Ja.
Justus und Onkel Titus klingeln an der Haustür einer gewissen Mrs. Hazelwood, in Klammern. Laut Buch wohnt sie in Beverly Hills. Also man erfährt ja nicht, wo sie sind. Im Hörspiel. Da niemand öffnet, spekuliert Justus, sie hätte vielleicht den Termin vergessen, was sich Onkel Titus aber nicht vorstellen kann. Benjamin, jetzt hast du ja das Buch auch gelesen.
Ja, richtig.
Das Hörspiel beginnt ja erst mit Kapitel 2 des Buches.
Ja, was auch gut ist, denn das erste Kapitel braucht man nicht auf...
Braucht man nicht. Und ich muss sagen, ich bin wieder fast ausgerastet. Also wirklich schon auf Seite 2 von dem Buch, als ich es gelesen habe. Weil Justus wird in der Nacht wach, kurz vor Mitternacht, weil eine Hitzewelle in Kalifornien ist. Kalifornien kennt man ja, ist ja eigentlich sehr bekannt für seine Kälte. Ne?
Ja, wirklich. Ah. Ist ja das Sibirien der USA.
Und ich glaube, der Fall spielt ja im August oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Er steht dann auf im Buch. Geht ans Fenster, guckt aufs Thermometer und dann steht da irgendwie 29 Grad.
Oh, das ist aber...
Für Kalifornien im Sommer?
Ich meine, das haben wir in Berlin hier heute im Oktober sogar noch, glaube ich. Ja.
Na, ich glaube, wir hatten noch nie nachts 29 Grad.
Doch, hatten wir schon.
Nein. Glaube ich nicht.
Doch, hatten wir schon.
Zeig mir das.
Hab leider keine Fotos
mehr. Warte, ich zeig's dir. Hier.
Stimmt so.
Und dann ist geklärt.
Pass auf, und er geht dann wieder ins Bett, aber er ist total durchgeschwitzt. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze, Achtung Ironie. Justus konnte sich nicht daran erinnern, jemals solchen unzumutbaren Temperaturen ausgesetzt gewesen zu sein. Der wohnt in Kalifornien.
Ja.
So, ja. Und ist egal. Und dann hat er so einen fiebrigen Albtraum wegen der Hitze, sage ich jetzt mal. Man kann ja schon mal sagen, der ganze Fall ist davon, der rote Faden ist, dass eine Hitzewelle gerade ist.
Obwohl ich das im Buch viel präsenter finde.
Im Hörspiel ist es gar nicht. Zweimal angesprochen,
ja,
oder so.
Im Buch ist es präsenter, da hat Benjamin recht. Und jetzt kommt was. Er hat dann diesen Albtraum und er sieht sich in einem Maisfeld und plötzlich springt ein Mann aus dem Gebüsch auf ihn zu. Schon mal die erste Anspielung auf den Ameisenmensch.
Ist in dem Maisfeld noch extra ein Gebüsch?
Das steht hier. Auf einem Maisfeld war er zum Stehen gekommen. Sie waren ausgestiegen aus dem Auto, als plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch hervorsprang.
Tatsächlich, ich dachte aus dem Maisfeld direkt.
Ja, du hast wieder schlecht
dastehen lassen. Ich wollte dich eigentlich gerade vorführen. Ja? Hat leider nicht geklappt.
Pass auf, nächsten Tag wacht Justus auf und Onkel Titus klopft an der Tür. Und dann sagt Justus, herein, wenn es kein Pauker ist. Das ist so deutsch, dieser Satz.
Gut, jetzt muss ich aber, ich muss da wieder ein bisschen widersprechen. Ich habe kein bisschen das Gefühl bei denen, dass das Amerikaner sind.
Ja, und aber es spielt in Kalifornien. Ja. Dann erwarte ich so ein bisschen kalifornischen Lifestyle.
Hast du doch, 29 Grad in der Nacht.
Okay, aber
leider. Ja, und der Deutsche sagt, oh, es ist warm, hab ich noch nie erlebt.
Aber da muss ich, ja, aber wie oft sind denn hier so eine Wörter wie Schroff und sowas? Alles komplett deutsch.
Na gut, das ist halt jetzt Sprache, Benjamin. Ja, mir geht's darum, dass Justus reagiert wie so ein, weiß ich nicht, wie Ilja Richter in Die Lümmel von der letzten Bank.
Also ich fand, das hatte, das, also guter Witz übrigens.
Ja, wirklich.
Aber,
made my day.
Aber ich finde, das passt zu Justus.
Weil nee, überhaupt nicht.
Doch.
Kein bisschen.
Doch, nee,
finde ich
so,
eigentlich auch
doch, nicht. Finde ich gar nicht.
Der redet doch so.
Rein, wenn es kein Pauker
ist. Das ist so ein scheiß deutscher Satz. Das ist, das so, kannst dich noch erinnern, früher die Mickey Maus Witzseite. Spruch der Woche, herein, wenn es kein Pauker ist.
Vielleicht hat auch nur, gerade nur laut aus der Mickey Maus vorgelesen.
Was ich damit nur zum Ausdrucken bringen möchte.
Zum Ausdrucken.
Zum
Ausdrücken, genauso lustig.
Es hört nicht auf.
Dass es für mich kein bisschen amerikanische Atmosphäre hat, allein wegen solchen Sätzen. Und Wörtern.
Das habe ich bei den drei Fragezeichen wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen fast nie. Hat schon damit zu tun, dass Justus und Peter eingedeutscht wurden.
Gut, haben wir den Gag auch?
Ja.
Ach, wir haben was vergessen, Jungs. Wir sind ja immer noch am Anfang der Folgenbesprechung.
Ja, eigentlich ja. Leider ja. Nach einer knappen Stunde sind wir immer noch am Anfang der Folgenbesprechung.
Wir wollten eigentlich wieder das Spiel spielen. Wie schätzen wir den anderen ein, wie er die Folge bewertet?
Ich habe meine eigene Punktzahl aufgeschrieben, ich Idiot.
Na, die musst du ja auch aufschreiben.
Ja, damit wir wissen, dass du das nicht heimlich änderst.
Also.
So, also wir schreiben jetzt auf einen Zettel, die Wahl ist geheim, wie wir denken, wie die anderen die Folge bewerten von einer Note von 1 bis 10.
Der oben steht auf meinem Zettel, den mag ich am meisten.
Musst du das in dem Moment sagen, wo ich gerade Ben schreibe?
Du stehst bei mir auch oben, Benjamin.
Ja, ich weiß.
Aber ich bin nach Alphabet gegangen.
Bei mir stehe ich auch oben. Thomas, du bist so gemein. Du hast dir ein Schiff gegeben, der dich schreibt. So. Thomas, machen wir auch nochmal, wir beide eine kleine Buchpunktzahl? Weil das unterscheidet sich bei mir schon.
Das können wir auch gerne machen.
Gut. Und Olli, folgendes. Ich bin am Überlegen, wenn ich dir, Thomas, die nächste Folge ist Rufmord?
Nee, die war schon.
Das stimmt, ja. Das ist echt ein bisschen verrückt. Warum nehmen wir, warum? Egal, frage ich nicht.
Ich schlage trotzdem Folgendes vor, obwohl ja Rufmord schon war.
Ich komme mir vor wie einer anderen Mündinger-Folge.
Ich kaufe dir das Buch.
André Mündinger?
André Rieu-Folge.
Ich kaufe dir das Buch und du musst es lesen.
Nee.
Doch.
Ich habe nicht so die Zeit wie
ihr. Ist egal, dann liest du 30 Seiten, das reicht.
Ich lese den Titel. Vielleicht.
Thomas, sag doch mal was. Als hier Boss.
Vor allem, ganz ehrlich, ich fühle mich sowieso total. Thomas sitzt hier mit dem Laptop, Benjamin sitzt hier schon mit dem Tablet. Ich habe immer noch hier dumme Notizen in der Hand. Geschmierte Seiten.
Ja, mit deiner Säuferschrift.
Da müssen wir nachher mal ein Foto von machen, sodass man sieht, so die Revolution der Technik.
Also ich habe meine Punktzahl.
Ich auch.
Ich habe auch natürlich das Buch mit einbezogen bei dir.
Ach so, das habe ich vergessen.
Ja, ist gut, dass du mich hast.
Du hast geguckt.
Nein, ich habe nicht geguckt. Hast du meinen Namen endlich noch umgesetzt?
Ohne Witz, ich hatte gerade im Kopf das Lied Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist von Kassierer. Hm? In dem Moment sagt er, du hast geguckt. Ist auch ein Lied von den Kassierer.
Wunderbar. Wisst ihr, was ich eigentlich an diesen Besprechungen immer am schönsten finde? Gar nichts.
Also.
Wir müssen uns beeilen, in 2 Stunden kommt das Essen.
Ja, wirklich, jetzt müssen wir noch Druck machen.
Da Mrs. Hazelwood nicht aufmacht.
Ach, da sind wir.
Waren wir schon weiter?
Sind wir schon da, wo sie ohnmächtig im Bett liegt? Das wäre schön.
Schaut sich Justus um und sieht eine Gartenlaube, wo die Tür offen ist. Olli?
Moment mal, da sind wir doch gar nicht.
Doch. Da waren wir schon.
Okay, dann bin ich raus. Dann Thomas, bitte du übernehmen, damit ich hier wieder reinkomme.
Hazelwood taucht dann auf und entschuldigt sich, dass sie so lange gebraucht hat, denn sie war oben im 1. Stock in der Bibliothek.
Justus vermutet ihre Haushaltshilfe Laura draußen in dem Schuppen, wo die Tür geöffnet ist, nachdem Mr. Hazelwood nämlich mehrmals laut nach ihr ruft. Sie vermisst sie nämlich. Mhm. Und dann sagt Mrs. Hazelwood, ach okay, wenn sie im Schuppen ist, dann wird sie sicherlich den Gartenschlauch suchen, um den zu bewässern. Es habe ja seit Wochen nicht geregnet, es herrscht eine tropische Hitze.
Wie findet ihr die Soundkulisse in dem Haus? Also Hazelwood steht ja im Haus und okay. Das hallt ja ganz stark.
Finde ich okay.
Ich finde dieses Hallen ganz schlimm. Denn im Buch habe ich so das Gefühl, das ist so, das sagt sie auch, sie hat so ein kleines Haus und sie hat nicht viel Geld.
Und das ist wie in einem Schloss.
Ich habe wirklich aufgeschrieben, Soundkulisse wie aus einem Schloss. Es hört sich an, als ob das komplett leer ist. Und kann ja auch sein, dass es leerer ist, weil sie ja halt blind ist und nicht überall gegenlaufen will vielleicht.
Aber ich gebe dir recht, auch weil du es gerade sagst, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Das Hörspiel ist ein Hörspiel, was ich nicht oft in meinem Leben gehört habe. Aber ja, ich hatte auch immer das Gefühl, die wohnt in so einer riesigen Villa. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, es wird ja auch irgendwann gesagt, sie hat ja gar kein Geld. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das im Buch gesagt wird, dass das Haus winzig ist. Aber
nicht winzig, aber das ist nichts Besonderes. Also ich finde, es hat wirklich einen Sound wie vom Schloss.
Ja, es heilt sehr und dadurch suggeriert es, dass es riesig ist.
Jetzt weiß ich übrigens, warum ich nicht mitgekommen bin, weil bei mir beginnt die Folgenbesprechung mit Justus ist mit Titus bei einer Kundin, Miss Hazelwood, um Trödel anzukaufen. In dem Fall handelt es sich um Bücher. Und zwar um 27 Kisten mit 1040 Büchern. Justus ist begeistert und fragt sich, wie kann man sich denn von sowas trennen? Da habe ich nur geschrieben, hallo, es sind Bücher.
Ja, aber jetzt wird's ja tragisch. Das erste Mal.
Genau, jetzt wird nämlich ein bisschen tragisch und sie fragt, willst du das wirklich wissen? Und natürlich will Justus das wissen.
Aber was heißt tragisch? Jetzt kommt für mich so ein gewollter, billiger Effekt.
Finde ich gar nicht so schlimm, weil jetzt kommt wirklich so ein grusiges Hintergrundgeräusch. Ja. Und sie nimmt ihre Sonnenbrille ab. Ihre Augen werden sehr gut beschrieben, finde ich, von dem Erzähler.
Ja,
irgendwie, was sagt er?
Also statt Pupillen.
Keine Pupillen,
sieht
keine
nur,
Iris.
Weiße Kugeln.
Also sie ist blind.
Ja.
Deswegen will sie die Bücher nicht mehr im Haus haben. Nachvollziehbar, kann sie nicht mehr so viel mit anfangen.
Sie entschuldigt sich, sie sei verbittert. Die Ärzte konnten ihr Augenlicht nicht mehr retten.
Ich möchte sagen, dass sie laufen ja die Treppe hoch, bevor sie da bei den Kisten ankommen, dass ich das schön finde, wie sie laufen. Und da läutet auch wieder eine Pendeluhr. Mhm. Mir fällt auf, dass immer, wenn sie laufen bei den 3 Fragezeichen, also immer öfter, dass eine Pendeluhr schlägt. Ihr müsst mal drauf achten, wenn sie so in den 1. Stock laufen oder irgendwo hin in einen anderen Raum. Schlägt ganz oft eine Pendeluhr.
Weil sie wahrscheinlich immer die gleiche Tonspur nehmen für Treppen.
Ich muss jetzt wirklich mal drauf achten.
Mhm. Aber das kommt öfter im Hörspiel vor und um es gleich vorwegzunehmen, atmosphärisch, was so die Hintergrundgeräusche was die Hintergrundgeräusche angeht, danke, ist es wieder top.
Ja, was heißt top? Ich finde sie nicht schlecht und nicht gut. Also nicht auffällig. Also ist es ja gut, wenn es sich auffällt.
Sagen, ich finde es eigentlich am besten, wenn es sich auffällt. Ich finde es auch nicht so gut, wenn ich denke, boah, ist das genial, weil das ist dann auch so wieder zu sehr in den Vordergrund gestochen. Ja. Ich finde wirklich gut, wenn man es wahrnimmt, aber doch nicht zu penetrant.
Na, wie gesagt, mir ist das mit dem Hall zu laut. Das ist das Einzige, was ich jetzt kritisieren könnte. Was ich ganz toll fand im Buch, Thomas.
Ja.
Und zwar, wo die Frau denn die Brille abnimmt, kurz davor. Mhm. Das hat schon so ein bisschen im Buch, finde ich, ist das sein Glanzstück, wie er das beschrieben hat. Ich finde, das hat was Gruseliges und das haben die deswegen auch probiert, im Hörspiel umzusetzen.
Im Buch finde ich es gruseliger. Das ist jetzt auch wieder hart, wie ich sage. Es ist gut im Hörspiel gemacht mit der Musik und der Matthias Fuchs, den ihr, glaube ich, nicht so gut findet als Erzähler.
Nicht ganz, also noch besser als den Thomas Frisch. Aber
Ich mag den. Ich mag den Matthias Fuchs.
Ich weiß nicht.
Und ich finde, dass der das gut spricht. Fürs Hörspiel finde ich es ein bisschen so, dieser Schockeffekt ist so gewollt, weißt du?
Ein bisschen zu krass, genau. Aber im Buch finde ich es perfekt. Ich finde, das ist, was er im Buch am besten geschrieben hat.
Und du
die
meinst,
Stelle.
Mininger würde auch sagen, das ist mein Glanzstück.
Ich glaube, er würde sich freuen, wenn er das jetzt hört. Also, es
ich
war so.
Ich wollte einen Peniswitz machen, Entschuldigung.
Den Bogen verstehe ich nicht.
Also ich glaube, da freut sich doch Minninger mehr über meinen.
Ich glaube, er schmunzelt auch ein bisschen über die Penisgeschichte. Ja, ich glaube, der hat so einen Humor.
Nein, ich muss sagen, das hat er gut gemacht, weil im Hörspiel habe ich mich gefragt, wie setzen die es jetzt um, dass es genauso spannend ist wie im Buch. Mhm. Und es wurde ja spannend gemacht, aber ein bisschen zu übertrieben.
Was mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat, obwohl ich mich ein bisschen gewundert habe, wie das passt irgendwie nicht, dass Titus Jonas sich seiner fachlichen Kompetenz zu unsicher ist, ein paar Bücher zu verkaufen, als renommierter Trödelhändler.
Ja, das wird aber auch im Buch ein bisschen besser wieder umschrieben, weil er einfach da unsicher ist, weil er hat sowas wie alte Rohre, die aus Häusern gerissen wurden, genau, die gereinigt.
Wirklich Schrott.
Genau, Schrott.
Also er ist also weniger ein Trödelhändler.
Schrotthändler, mehr steht auch vom Schrotthändler.
Und er ist halt kein. Er ist jetzt kein Bibliothekar beziehungsweise kein Buchverkäufer. Und das ist wirklich so, Leute, die in Buchwarenhandel arbeiten, sind wirklich schon auch ein bisschen von sich selber überzeugt, weil die halt auch das ausstrahlen, dass sie sehr belesen und gebildet sind.
Leute, die im Schrotthandel arbeiten, sind offensichtlich nicht so von sich überzeugt, wie diese Geschichte hier verrät.
Naja, er will sie ja nicht, weil er wahrscheinlich auch nicht weiß, was er für einen Preis nennen soll.
Also sagen wir mal so, durch meine Arbeit, ich habe mit zwei Kollegen zusammengearbeitet, die früher in der Bücherabteilung gearbeitet haben. Und die strahlen das immer noch so aus, so ein bisschen wie...
Richtig arrogant, ja?
Nee, aber schon so ein bisschen, nicht arrogant, aber so die Zwischenstufe. So ein bisschen so, nein, ich bin eigentlich schon was Besseres, weil ich bin ja belesen.
Also so wie ich.
Mhm. Gut, bei dir, wenn ich dich sehe, fällt mir immer zuerst das Wort widerlich ein. Also ja. Ja.
Gut, das ist ja geklärt.
Bamin, das wollte ich dich eh mal fragen. Wäre das eigentlich nicht was für dich? Ich weiß, du hast jetzt einen tollen Job, den du ja sehr, sehr liebst. Aber wäre das nicht auch mal was für dich gewesen, in einem Bücherladen arbeiten?
Habe ich ganz lange überlegt. Hm. Aber da brauchst du, um in einer Bibliothek zu arbeiten, brauchst du, glaube ich, ein Studium. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, da zu arbeiten.
Weil ich habe, ohne Witz, wir beide haben ja auch einen Ausweis für die Berliner Bibliotheken.
Ja, deswegen müssten wir eigentlich in der Bibliothek arbeiten.
Genau, verstehe ich auch nicht, warum. Ich gehe auch jeden Morgen da zum Dienstag mit dem Ausweis vor und sage, ich fange jetzt an.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Also dieser Ausweis prädestiniert uns dafür, zu arbeiten. Ja. Nein, mir fällt immer wieder auf, wenn ich in, egal welche Berliner Bibliothek ich gehe, da denke ich mal, was haben die für einen geilen Job? Die sitzen da, die sortieren ein bisschen, die haben ihre Ruhe. Nein, wirklich, da denke ich so, das ist richtig schöner, gechillter Job. Ja, toll, die Bücher einsortieren, aber da kommt keiner. Können Sie mir mal helfen? Sondern irgendwie, da wirkt immer.
Aber alles. Ich glaube, also erstmal kann es, na, was heißt für Benjamin, was kein, also ich weiß nicht, darf man da den ganzen Tag Bücher lesen? Ich glaube nicht. Man muss viel sortieren, man muss sehr viel
Fachwissen
auch haben. Vor allem, es kommt vielleicht nicht alle 5 Minuten, kann mir einer helfen. Wenn aber einer kommt, ja, ich hätte gerne von dem Autor bla 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 seine Werke von 1900 bla bla bis tralala, können Sie mir da helfen? Und ich sage dann so, nee.
Nee, und gerade da ist es wichtig, dass die wahrscheinlich auch belesen sind, weil...
Genau, ganz aber ehrlich, du sagst nein, ja gerade, die haben chilligen
Nein, Job. Wenn du jetzt hin... Aber die mögen das jetzt ja ihre Leidenschaft. Lass mich mal bitte ausreden. Wenn du da jetzt ankommst und sagst so, ja, ich suche die gesammelten Werke von bla bla bla. Und dann so, ja, zeige ich Ihnen? Oh, ich fand ja Band 2 am besten. Und dann freut sich derjenige, dass er denkt so, der weiß genau, wovon ich rede.
Genau. So, aber deswegen meint halt Benjamin, die müssen auch ein Studium haben, weil die wirklich sich mit Literatur, genau, also nicht nur auskennen müssen mit der Geschichte und sämtliche Randschriftsteller auch kennen müssen.
Das wäre mir, glaube ich, extrem langweilig teilweise, weil alte Literatur... Ich nehme ja zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt gerne, das Buch zum Beispiel Der Verdacht, ist so das größte Trash-Buch, oder ich habe ja viele alte Bücher gelesen, auch so von Thomas Mann und so.
Wenn jetzt wieder erzählst, du hast den Zauberberg
acht Wochen lang gelesen. 8 Wochen wäre ein bisschen kurz.
Wie dick ist denn das?
Ist schon sehr klein geschrieben und dick, aber es ist auch wirklich nicht leicht verständlich, weil das teilweise sehr philosophisch ist. Mhm. So. Aber was ich sagen wollte, ich brauche ja Berufe, wo so ein bisschen Action ist. Mhm. Also wo sich auch mal so die Kollegen streiten, wo ich mag das nicht, wenn es langweilen geht gar nicht.
Also ich brauche auch Berufe, wo ich oft unter Stress stehe.
Auch
also
so Anecke und so.
Wo ich zeitlich auch Probleme, also ich brauche wirklich immer so Druck. Also ich
und irgendwie am Existenzminimum nagen.
Und am und dabei noch am Existenzminimum. Ja. Ich brauche diese gewisse dadurch resultiert nämlich diese Verbittertheit, ja. die eigentlich das gewollte Ergebnis dadurch.
Na, man braucht ja Ziel im Leben, ne?
Genau.
Nicht, wir haben mit meiner Arbeit auch was ändern und so, was soll ich jetzt in der Bücherei ändern?
Es war nur eine Frage, ob du dir das hättest vorstellen können.
Nee, wirklich, aber das ist die haben einen
du
ganz großen
Du könntest Bücher mal woanders hinstellen.
Ja.
Macht er ja gerade. Hat er gerade so eine Instagram-Serie, wo er irgendwie jeden Tag dasselbe Bücherregal umräumt und postet.
Das ist nicht dasselbe Bücherregal.
aber er ist auch manchmal, ist er, manchmal reagiert er auch offiziell ein bisschen komisch.
Wie oft ihr mir vorwerft, ja, Thomas, hat keinen Humor, du bist empfindlich.
Da muss ich jetzt aber auch sagen.
Aber das ist nicht dasselbe. Alter. So, pass auf.
Ja.
Und ist dir aufgefallen, wenn man in diese Bibliotheken geht, ist auch ganz oft ein Buch nicht da und dann sagen die, ja, aber das ist in einer anderen Bibliothek und das kann man ja dann aus der anderen Bibliothek bestellen, das wird dann dahin geliefert. Ne?
Ja.
Oder, weiß ich nicht, du bist jetzt zum Beispiel im Weißensee in der Bibliothek, leihst dir da ein Buch aus und denkst irgendwie, ach scheiße, ich schaff das nicht dahin, das pünktlich abzugeben, ja, gehe ich halt hier in meine Bibliothek um die Ecke. Kannst
bin
auch,
so, ich bin so gespannt, so, auf was du hinaus willst.
Also, und dann gibst du das Buch da ab und dann musst du halt einen Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen. Ja. Diese Bücher müssen ja irgendwie von der einen Bibliothek in die andere gebracht werden. Das heißt,
das macht nicht die Frau mit dem Fahrrad.
Obwohl das eine romantische Vorstellung wäre. Sie hat so einen Korb vorne
das
drin.
Das heißt, es gibt doch einen Berliner Bibliothekenbeförderungsbeauftragten, der den ganzen Tag durch die Stadt fährt und Bücher von A nach B bringt.
Ich glaube, die sagt einfach, fahren Sie nach Weißensee in die Bibliothek.
Ja, aber
nein,
da habe ich so gedacht, was muss das für ein geiler Job sein, einfach nur von einer Bibliothek zur anderen
die geiler Bücher geiler Job, durch die Straße fahren mit einem LKW,
Musst 18 Bibliotheken am Tag anfahren, durch den Berufsverkehr, durch Mitte.
Na pünktlich, gut, pünktlich, die ganzen Kisten raustragen.
Wir reden hier nicht von einem armen DHL-Boten, wir reden hier von einen der Bibliotheksbücher rumkutschiert.
Ich glaube nicht, dass es besser ist.
Thomas, ich war in meinem Leben schon eine ganze Menge. Ich war unter anderem Kurierfahrer. Hm? Ich habe auch in einem Fachgeschäft gearbeitet, wie wir wissen. Ja.
Ja.
Und ich sag mal so, ich habe schon einiges erlebt. Kein Job auf dieser Welt ist so, wie man sich ihn vorstellt, wenn man ihn noch nie selber gemacht hat.
Also ich glaube, dass die in der Bibliothek selber arbeiten, die da so gechillt die Bücher einsortieren, denen geht's gut. Und der die Bücher von A nach B schreibt.
Niemand von uns hat gesagt, dass es denen gut geht.
Also ich bin noch nie in eine Bibliothek hier gegangen und habe in die Gesichter von den Angestellten geguckt und gesehen, boah, sieht der krank und gestresst aus.
Ja, aber jetzt
aus.
Überleg doch mal, wie professionell der vielleicht arbeitet, dass er es nicht zeigt. Dass er die ruhige...
Ihr wollt es wieder nicht verstehen.
Gut, Benjamin, wir machen dann mal weiter.
Ja.
Ich starte mal den Nachruf zu Thomas.
Ja.
Der wird kurz.
Er war ein guter Mann. Aber okay. Heute nicht so, aber
sonst. Er hatte mal leckere Wurst im Kühlschrank.
Er hat auch gute Seiten.
Ja.
Ich höre, glaube ich, immer noch seine Stimme, wenn ich die Augen schließe.
Die Präsenz der Bücher schnüren Mrs. Hazelwood die Luft ab, da sie nie wieder lesen kann und daher will sie sich davon trennen. Da kommt das, was du sagst, dass Titus unschlüssig ist. Es übersteige seine Kompetenz.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, war ich wieder nicht aufmerksam. Und natürlich sollte ich auch wissen langsam, dass er eigentlich Schrotthändler ist und er einen Schrottplatz hat und weniger an Antiquitäten und Trödelgeschäft.
Aber dafür weisen sie ganz schön oft darauf hin, dass es ein Gebrauchtwarenhandel ist und kein Schrottplatz.
Ja. Gut, das aber wie
übrigens,
gesagt...
Das war übrigens Justus' Idee. Das wird, glaube ich, im Gespensterschloss gesagt.
Wirklich?
Justus hat gesagt, wir sollten den Laden Gebrauchtwarenhandel nennen. Das klingt besser und nicht
so
abwehrend.
Das wird aber nur im Buch gesagt, nämlich.
Das ist nur ein Buch, ne?
Weil es ja auch da die erste Folge ist.
Man hört plötzlich ein Schreien draußen. Justus geht ans Fenster.
Ja, warte mal, ich hätte kurz vorhin.
Da fehlt noch was.
Justus schlägt eine Auktion vor, die er gerne mit Hilfe seiner Kollegen organisieren möchte. Und dann sagt wie soll das gehen? Wer sind überhaupt Bob und Peter? Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt.
Und prahlerisch erzählt er dann erstmal, ja, das sind meine Freunde und meine Detektivkollegen, denn wir haben nämlich
wir bilden zusammen ein Detektivteam.
Genau.
Bob ist für Recherchen zuständig und kann deswegen, weil
das prädestiniert
ihn dafür, die Sachen ins Internet zu stellen, die Liste mit den Titeln.
Ja, jetzt kommt nämlich ein riesen Unterschied vom Buch zur Folge. Und zwar zeigen die jetzt schon, glaube ich, kurz danach, also irgendwie so ziemlich am Anfang schon, ihre Karte.
Ja, aber
das
im Buch,
gar nicht gelesen.
Entschuldigung, ich war gerade beim Hörspiel.
Er hat den Impuls, ihr die Karte zu geben und dann denkt er plötzlich so, ach scheiße, die ist ja blind. Und ich glaube...
Das wäre witzig, hier unsere Karte.
Es kommt übrigens auch so ein Gag später vor mit der Jennifer White.
Ja, fand ich ganz gut.
Der ist gar nicht so schlecht.
Der ist wirklich schlecht.
Schön, dass wir uns immer einig sind.
Und das kommt auch nicht im Buch vor.
Ja.
Der Witz.
Ja, aber Minninger ist ja auch Skriptautor und da hat er gedacht, da hat immer so ein Gag rein. Oder vielleicht war es Frau Körtings Idee.
Nee, da nervt es ein bisschen, da kommen wir auch noch zu, dass er da tausendmal hinweisen will, guckt genau hin, sie ist blind.
Auf das ist jetzt im Hörspiel aber nicht so penetrant.
Doch, weil im Hörspiel ist es zum Beispiel so mit den Füßen über die Fliesen und so, da kommen wir auch noch
zu. Das finde ich alles gut.
Das ist alles nicht
da gut. Da kommen wir zu, das finde ich aber alles
doch,
gut.
Doch, das sagt Justus nämlich, dass er sagt im Hörspiel den Satz, Mir ist aufgefallen, dass sie sich auf Strümpfe in ihrem Haus
bewegt. Ja, und ja, aber das in dem Bad mit den Fliesen und alles, das ist viel ausführlicher im Hörspiel.
Ja, Marcel Reich-Ranitzky.
Oh, jetzt ist er sauer, weil er den Fehler nicht.
Nee, weil das zieht sich mir schon wieder so in die Länge. Hazelwood hat keine Ahnung vom Internet, ist aber mit der Idee von Justus einverstanden. Und dann wird das Gespräch je durch das Geschrei einer Frau draußen im Garten unterbrochen.
Ich habe geschrieben, Miss Hazelwood scheint den Fernseher anzuhaben, denn man hört im Hintergrund Cassie Bates. Okay. Nächste Seite. Sie sehen Laura panisch aus dem Schuppen stürmen, direkt ins Badezimmer. Sie scheint von irgendetwas gestochen zu sein. Wir brauchen einen Krankenwagen. Und jetzt kommt ganz witzig, also wie emotionslos Tito sagt, das erledige ich. Ist euch das aufgefallen? Das erledige ich.
Und die Godzilla-Musik fand ich gut.
Sag mal, Skeletor-Team. Das ist wieder die Musik von Skeletor.
Habe ich da nicht schon letztes Mal Godzilla gesagt?
Ich glaube, weiß ich nicht.
Nochmal zu dem Punkt, das erledige ich. Ich meine, da sitzt doch eine Regisseurin, Frau Körting, und hört das so. Hat die da geschlafen?
Das ist doch ihr Mann gewesen im wahren Leben.
Achso, da hat sie nichts. Achso,
schon. Die war doch mit Onkel Tito verheiratet.
Ja, da hat sie nichts zu sagen.
Die war dem bestimmt auch törig oder so. Ach, keine Ahnung.
Also, die hat gesagt so, das erledige ich. Sehr gut, Schatz.
Okay, man darf nicht vergessen, dass der Onkel-Tito-Sprecher auch kein professioneller Schauspieler war.
Ich finde, der redet generell schlecht.
Ich mag den. Ich mag die Stimme.
Gut.
Ja, was soll er denn sonst? Soll er sagen so,
das erledige ich?
Das ist wieder
Ober. Ein bisschen panischer. Das erledige ich. Ich meine, wir sind in Hektik. Wir brauchen schnell Hilfe.
Okay. Laura schreit immer noch, während sie im Bad ist. Und Justus erkennt jetzt, dass sie entweder gebissen oder gestochen wurde.
Hatte ich schon gesagt, sie scheint von irgendwas gestochen worden zu sein.
Hm? Ja, es scheint, aber Justus.
Justus scheint?
Ja, Justus. Ich wollte nur sagen, dass Justus das erkennt.
Und
ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, im Buch, das hast du mir auch schon gestern gesagt, und im Hörspiel finde ich es auch, fast alles erkennt Justus und so. Er ist sowas von präsent.
Ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, Peter und Bob machen hier fast gar nichts.
Ja.
Auch die Auflösung am Ende, dass eigentlich er sie nicht mal einweiht in seine Ergebnisse und die wirklich am Ende dastehen wie Trottel.
Und im Buch ist es noch weniger. Mhm. Nur Justus, alles macht Justus. Es geht
nur um Justus und das finde ich auch nervig.
Komisch, das ist wirklich sehr merkwürdig an dieser Folge.
Ja, deswegen fand ich es wichtig, Entschuldigung, dass ich das nochmal wiederholt habe, dass Justus das erkennt, weil alles Justus.
Im Kontext, Benjamin, war das fast genial von dir.
Danke.
Ja. Also jedenfalls heult die Laura rum, sie würde sterben. 7 Stiche einer Hornisse, also es ist, glaube ich, jetzt schon klar geworden, dass sie von Hornissen gestochen wurde, könnten ein Pferd töten.
Und sie hat schon 3.
Genau. Hazelwood sagt, ich muss einen Kammerjäger rufen.
Ja, auf einmal klirr und dann ein merkwürdiges Geräusch. Oh, ja. Finde ich wieder ganz schlimm, das habe ich schon bei Poltergeist, die Folge darf ich ja nicht mehr erwähnen, aber da sind diese Geräusche ja ständig, so ein Miong oder keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall eine Hornisse. Wo kommt dieses Klirren her? Ist die Hornisse durchs Fenster geflogen, durch die Scheibe?
Also pass auf, Olli. Wahrscheinlich, ich bin jetzt im Baby-Modus.
Okay.
Wahrscheinlich erschrecken die sich so, dass der Glaszahnputzbecher runterfällt. Denk doch mal nach, hast du nicht richtig zugehört?
Würdest du das zu mir sagen auf die Frage, ist denn die Hornisse durch die Scheibe geflogen?
Nee, aber dass sie irgendwie vor Angst gegenrennt oder so.
Gegen die, ist ja die Hornisse oder?
Nicht die Hornisse.
Achso, die Hornisse hat ja keine Angst vor, Mrs. Hazelwood. Verwechsel ich gerade.
Deswegen heißt ja auch die Folge Hazelwood-Stachel.
Oh Gott.
Ich hätte nach Stimmen aus dem Nichts unserer Folge nicht gedacht, dass es so weitergeht.
Ja, aber ich dachte wirklich gerade, dass die durch die Scheibe fliegt. Und ja, ich war ein bisschen zurückversetzt in die eine Folge.
Wie groß soll diese Hornisse sein?
Genau, wie aus der Grusel-Serie, die neue. Da war doch auch eine Folge mit diesen Monstermücken.
Meinst du denn mit diesen Geräuschen, meinst du da diese psychedelische Musik?
Ja.
Aber ich hab's hier auch stehen, Glas splittert.
Wir müssen noch mal sagen, wir haben wirklich, keiner von uns hat die Notizen von dem anderen gelesen. Und ich finde das richtig gut, die Musik, weil das hat so.
Welche Musik, diese
Psyche? Ja, weil das hat was.
Nee, finde ich ganz nervig, übersteuert.
Ich finde, selbst wenn es nicht übersteuert wäre, finde ich, das hat was von einem billigen Cartoon.
Ich finde das. Na, was denn, die Musik?
Nee, ich würde nicht
überhaupt
sagen,
dieses Geräusch, das ist für mich.
Nee, ich finde das, ich hatte wirklich das Gefühl, das kommt ja später noch mal.
Es kommt ein paar Mal.
Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, da ist was Summendes, Bewegendes im Raum, wovor man Angst haben muss.
Also ich aber muss
doch
aber
nicht
sagen,
so.
Aber
doch, ich hab's aufgeschrieben,
ich finde es gut. Ich finde den Soundeffekt viel zu übertrieben.
Ja.
Und das ist auch sowas, wenn ich das abends zum Einschlafen hören würde, würde ich ja wieder Kerzen gerade im Bett stehen. Weil es so laut ist.
Okay, damit gehe ich jetzt aber nicht an so ein Hörspiel ran, dass irgendwas laut ist und ich dann wach
werde. Also das ist jetzt auch nicht mein Kritikpunkt. Ich finde das Geräusch einfach billig, also kindisch fast.
Also es ist ja ein paar Mal ohne das, wo nur eine Biene summt.
Also und dieses Summen finde ich, ganz schlecht. Dieses Summen finde ich ganz schlecht.
Album.
Also finde ich auch Album.
Also wenn nur das Summen ist, finde ich es sehr schlecht. Wenn das Geräusch da ist, dann ist ein Gefühl von Panik da.
Ja, weil die also, auch alle rumschreien.
Also Benjamin war in Panik.
Ja, ich finde die Szene gut. Ich habe auch geschrieben, dass die Hazelwood, nee, Laura, richtig gut schauspielert.
Da sind wir wieder beim Thema. Wir haben ja schon gesagt, dass die Laura gesprochen wird von Regina Lemnitz.
Ja.
Oder Lemnitz. Die Standardsprecherin von Katie Bates oder Whoopi Goldberg. Und ich fand sie eigentlich schon immer als Sprecherin sehr gut. Und ich finde, man kann ja, ob man jetzt die Laura in dem Hörspiel sympathisch findet oder...
Soll sie ja, glaube ich, nicht sein.
Ja, wobei bis zu diesem Zeitpunkt ist sie ja eigentlich noch relativ...
Sie soll locker und cool rüberkommen,
ja,
glaube ich.
Ja, da kommen wir später zu. Mhm. Aber ich finde, ich mag ja ihre Stimme, die ist ja angenehm.
Ja, also, vor allem ist es einer der wenigen weiblichen Synchronsprecherinnen, die wirklich eine Stimme hat mit sehr hohem Wiedererkennungswert. Und das ist hat man nicht oft, finde ich, bei den weiblichen
Synchronsprechern. Also ich finde die Sprecherin auch sehr gut. Alles, wie sie schauspielert, wie sie das macht, aber es passt nicht zum Charakter und schon gar nicht zum Buch, weil da wird sie als 27-Jährige genannt.
Stimmt da ein Alter? Das weiß ich nicht mehr.
Na, auf alle Fälle unter 30.
Ja, doch, so 28 kommt hin.
Ich glaube 27.
Oder? Ist ja auch egal.
Nee, aber ich finde, es passt nicht zu ihrem Alter und im Buch ist sie viel, viel freundlicher, netter und hat nicht so dieses barsche,
oh, da kommen coole, wir auch später dazu. Also, wenn wir zur Auflösung von dieser Folge kommen, da kann sein, dass ich ein bisschen barsch werde. Aber ich möchte gerne mal kurz nur wiedergeben, was ich hier geschrieben habe. Komischer Sound, Glas splittert, Laura schreit. Mrs. Hazelwood sieht eine Hornisse. Laura will sie mit einem Handtuch töten. Jetzt kommt von Mrs. Hazelwoods erster Ausruf. Und Justus schaltet sich ein und sagt, ja, ich brauche mal ein Glas und fängt die Hornisse damit ein. Dann kommt von Mrs. Hazelwood ihr zweiter Ausruf, der insgesamt viermal in diesem Hörspiel vorkommt. Es ist immer derselbe Soundclip.
Wirklich?
Ja.
Das ist mir nicht auch.
Mir auch nicht. Aber ich finde den gut.
Einmal ist es sogar sehr witzig, wenn die drei Fragezeichen nicht mehr drauf reagieren. Aber da kommen wir gleich. Kommen wir dann später
zu. Das ist schon wieder so wie ein Fehler, finde ich, so, dass sie 6 Sekunden nicht.
Ja, wir warten mal. Du weißt, welche Stelle ich meine, ne?
Auf jeden Fall. Justus ist mit seiner Wasserglasaktion, die Hornisse einzufangen, erfolgreich.
Zahnputzbecher.
Der Krankenwagen.
Der ist doch kaputt.
Der Krankenwagen kommt. Nein, da ist doch die Hornisse gegengeflogen.
Na, darum ist er ja kaputt.
Der Krankenwagen kommt und es wird mit düsterer Musik ausgeblendet. Nächste Szene.
Entschuldigung. Ich glaube, bevor die düstere Musik kommt, einigen sich nicht noch drauf, dass ein Imker bestellt werden muss.
Ja, das habe ich nicht aufgeschrieben.
Und sie die Kisten am Folgeabend abholen.
Genau, weil sie macht sich nämlich Sorgen, was ist denn jetzt mit den Büchern?
Ja, genau. Okay, ganz kurz. Weil jetzt habe ich nämlich geschrieben, der Notarzt nimmt Laura vorsichtshalber mit ins Krankenhaus. Die Mrs. Hazelwood kriegt Gewissensbisse, warum sie sie nicht begleitet. Und Justus spricht ihr gut zu. Ja, sie würden ihr doch mehr helfen, wenn sie jetzt den Imker rufen. Und der soll mal das Nest entfernen. Titus drängt zum Aufbruch. Da finde ich ihn nicht so gut, weil er irgendwie sagt, wir müssen los. Also wirklich so wie so ein Unbeteiligter daneben. Da gebe ich dir recht.
Naja, der denkt wahrscheinlich, was ist denn hier los? Wegen der Hornisse.
Wir müssen los. Nur Verrückte hier.
Wir müssen los, Justus, komm. Und dann fragt die Mrs. Hazelwood, aber bleibt es dann auch bei unserem Deal?
Nee. Keine Lust, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Übrigens ist das passiert gerade. Wir haben Thomas, du dachtest eben auch, Thomas ist mit der Szene fertig.
Mhm.
Ja, und ich habe das nur in dieser Folge, das hatte ich noch nie, dass ich 4 oder 5 Mal geschrieben habe, schon Szene 3 und es geht noch weiter. Weil es war spannende Musik, sag ich, der Sprecher und die Szene geht noch weiter. Sonst ist es ja immer so, die Musik, Sprecher, neue Szene. Und hier sind auf einmal noch 3 Sätze, die zu der alten Szene passen.
Ja, aber die Musik kommt erst nach diesen.
Ja, es ist ein musikalischer Trenner und dann wird gesagt, aber das ist für mich schon die nächste Szene.
Ja, finde ich auch.
Die bei mir. Ist aber um Gottes Willen, wir streiten jetzt nicht darüber,
nein,
wie wir unsere Szenen einteilen.
Also bei so mir ist die Zeit haben wir also nicht.
Wir wissen, dass Benjamin. Nein, Quatsch.
Bei mir ist die nächste Szene, dass der Sprecher sagt, es ist drückend schwül.
Mhm. Ja, natürlich, wenn nächster die, Tag. Ein schwüler Tag
Thomas,
in der Zentrale.
Ja, und Thomas, ja, aber im Hörspiel ist es so, dass man denkt, dass die nächste Szene schon war, bevor das da mit dem Imker kommt und so.
Ich weiß jetzt wirklich nicht, was
ich könnte mir. Nein, ich glaube, was Benjamin meint. Ich könnte mir vorstellen, in einer aktuelleren Folge wäre das, was jetzt war, mit dem, dass sie fragt, was ist denn jetzt mit unserem Deal? Und Justus sagt, ja, ich komme morgen mit meinen beiden Kollegen, wir holen die Kisten ab, wir kommen um 18 Uhr. Das hätte jetzt vielleicht der Erzähler in zwei Sätzen zusammengefasst und dann würden wir in der Zentrale sein.
Genau, und so war das aber so, dass der Erzähler was sagt, auf einmal ist es nochmal in dem Raum und dann kommt nochmal der, also dann kommt die Übergangsmusik.
Genau.
Thomas hat es verstanden. Danke, kurz, Thomas. Deswegen mag ich dich ein bisschen mehr als Olli.
Kurz zu der Übergangsmusik. Ich habe dazu nur geschrieben, ich schreibe ja selten was zu der Musik. Musik 80er Jahre Elektro geht so.
Ich habe geschrieben, spannende Musik zu kurz.
Ich hätte mir jetzt gewünscht, die Larry Brand Intro Musik.
Okay. Also wir befinden uns in der Zentrale, es ist ein schwüler Tag und die Detektive tauschen sich darüber aus, wie schrecklich es wäre, blind zu sein.
Hier finde ich Bob übrigens ganz dumm, weil Justus erklärt ja, naja, die anderen Sinne werden ja dann verstärkt und man und die werden dann sensibler, und um den Sehsinn zu ersetzen. Und dann Bob, wie ist denn das zu verstehen?
Ja, woher weißt
du das? Und das finde ich wirklich, für einen Detektiven finde ich das echt ein bisschen dumm. Ich glaube, das ist eingebaut worden, damit es hier nochmal genauer erklärt wird für den Hörer.
Das kommt noch zwei, dreimal vor.
Ja, das kommt öfter vor und es ist aber wieder so ein Stilmittel, wieder nur Justus weiß alles.
Ja, Bob und Peter sind in dieser Folge wirklich zwei, dreimal richtig doof. Ja, also das kommt später
das
noch.
Das finde ich sehr traurig, weil Olli hat es auch schon gesagt, die beiden sind ja wirklich sehr hinten angestellt in der Folge. Die machen ja fast gar nichts. Ja. Und wenn sie was machen, denkt man so, oh Gott, halt den Mund.
Das sind ja nicht Thomas, das sind ja nicht Thomas, Benjamin und Olli, sondern das ist Justus, genau. Peter und Bob.
Wer denn? Ich will dich nicht.
Nee, frag nicht, wer du wärst. Alles
klar. Jedenfalls sagt Justus dann, nachdem Bob gefragt hat, woher weißt du das denn? Na, ich habe sie genau beobachtet und gesehen, wie sie auf Socken sich sehr sicher durch ihr Haus bewegt. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie sagt, oh Gott, helft mir, nehmt mich an die Hand, ich sehe nichts.
Das fand ich aber wieder gut, weil es ja Sinn macht, dass sie Socken trägt, damit sie alles ertasten kann mit ihren Füßen, wo sie gerade langläuft und auch Wiedererkennungswerte dadurch hat. Dass es hier ist, das wird ja nachher nochmal beschrieben, wie viel Fliesen und Bettpfosten und so eine Sachen. Das fand ich wieder gut beschrieben, nur halt, dass jemand wie Bob nicht weiß, was Justus damit meint, wenn er sagt, na, die anderen Sinne sind dann halt verstärkt.
Das passt aber nicht. Man hat hier wieder so ein bisschen Parallele zur Stimme aus dem Nichts-Folge, wo sie sich ja über den Begriff Psycho ausgetauscht haben. Mhm. Da waren die anderen beiden ja auch so ein bisschen, also hier ist es weniger aggressiv, also sie streiten sich nicht, aber trotzdem ist wieder Justus der aufklärt.
Was ja nicht so schlimm ist, dass er aufklärt, nur dass die anderen so doof sind.
Ja, wirklich. Also, es hätte auch erklärt werden können, ohne dass Bob sagt, wie, ich verstehe gar nichts. Ja,
es wäre natürlich schon schlimm, wenn die anderen immer Justus aufklären. Das wäre auch irgendwie.
Das würde seine Position ein bisschen in Frage stellen. Ja. Aber so fand ich es jetzt auch nicht gut gelöst.
Ich wollte nur sagen, das Telefon klingelt.
Ja, wer ist dran? Ne?
Hazelwood.
Hazelwood ruft an und möchte, dass die drei Moskitonetze mitbringen. Finde ich fast ein bisschen dreist, so nach dem Motto, ach Mensch, die kommen eh nochmal wieder, sollen die mir noch gleich ein paar Moskitonetze mitbringen, was ja auch nicht so ganz unaufwendig ist, weil sie geben gibt ihnen natürlich noch die Maße durch und alles. Und da würde ich mich angehen sagen, ich fahre jetzt nicht in den Baumarkt und sag, ja, ich brauche noch drei Moskitonetze. Thomas meldet sich, du bist dran.
Ja. Ich will dich nicht mehr unterbrechen. Weil ich will dich aussprechen lassen.
Ist nett, versuche ich bei dir auch.
Aber du findest es dreist, dass sie anruft, sagt, könnt ihr mir was mitbringen. Ja. Aber für den da die Cola-Flasche holen, weil zu faul ist aufzustehen.
Ich musste nichts ausmessen und musste nicht in den Baumarkt.
Was mir aufgefallen
ist. Sie müssen doch nicht mal was ausmessen, sie sagt doch die Maße durch.
Ja, ne, aber man muss dann sagen, weißt du, wie die beim Baumarkt heute sind? Ich brauche Moskitonetze in den Maßen. Ja, ist alles da Standardmaß, müsst ihr mal gucken. Ja. Und.
Okay, ich würde es verstehen, wenn Justus so ans Telefon gegangen wäre. Bitte reden Sie, wenn es kein Pauker ist.
Wann seid ihr analytisch?
Der Imker war bei ihr.
Im Buch werden übrigens die Maßen nicht gesagt.
Doch. Achso, im Buch. Entschuldigung.
Ich glaube nicht.
Mann, bist du ein Analyst.
Ja, wirklich.
Nee, das ist mir aufgefallen, weil ich mir so dachte, ich habe doch nicht im Buch so 6 Maßen gelesen. Oder ich habe einfach eine Seite übersprungen, damit ich fertig werde mit dem Buch.
Oh, gut, dass du es sagst. Dann muss ich meine Wertung nochmal ändern. Oh.
Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Steht es da?
Ist mir jetzt scheißegal, Benjamin.
Ja. Ist wirklich egal.
Ja. Ich find's gar nicht so egal, weil
vielleicht hat Frau Körting gesagt, André, das geht nicht. Wir müssen das ein bisschen auflockern, dass es realistisch wirkt.
Nenn ihn bitte nicht André, nenn ihn André Benning.
Darf ich
ihn
Ihr André? Seid keine Freunde.
Ja. Bei mir ist aufgefallen, dass ein paar Sachen, die nicht geklärt sind, im Hörspiel sogar ergänzt wurden. Wie mit dem Maßen, wie mit den Fliesen im Bad. So, ihr könnt mich mal.
Okay. Ich habe noch eine Tüte Ziankali.
Jetzt ist auch Benjamin endlich in der Stimmung, dass wir diese Sache hier weitermachen können.
Darf sich gern bedient.
So. Außerdem sagt die Hazelwood noch, dass sie den Imker Bescheid gesagt hat und der noch gestern vorbeikam.
Er hätte den Hornissenstaat entfernt Und ja. Laura geht es übrigens auch besser. Sie wurde schon aus dem Krankenhaus entlassen.
Ja.
Aber
Miss Hazelwood beschleicht eine böse Vorahnung, als würden die Hornissen ein böser Vorbote für irgendein dramatisches Ereignis sein.
Genau, sie wird von Albträumen geplagt.
Dann sagt sie noch, bitte seid pünktlich.
Ja. Und dann folgt eine Musik, die mich an John Carpenters Das Ende erinnert hat.
Echt?
Ja. Dum, 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 dum. Nein, nicht.
Dum, dum, nicht dum, genau nee, dann müsste ich wissen, ich mag nur die Musik.
Von der Art.
Achso. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Stück, dieses. Ja. Dum, dum,
dum, dum. Oh, willst du jetzt mal einen Fun-Fact von mir hören? Dum, dum. Dass dieses Lied im Original eigentlich nur zweimal oder so gespielt wird und in der deutschen Version kommt es achtmal vor. Ach, oder
echt,
so. Ja, ist nur im Deutschen so.
Weil jemand wie Thomas da dachte, das Lied finde ich so gut.
Nee, nee, da hat jemand, das ist, glaube ich, das langweiligste, monotonste Lied der Welt.
Okay. Wisst ihr, was da einer bekommen hat? Sowas wie ein Rodecaster und wollte immer auf den Knopf drücken.
Ja, dann war es jemand wie ich. Okay.
Verständlich. Ja, ja. Die nächste Szene beginnt mit Hintergrundgeräuschen. Man hört Motorenlärm, Bremsen, Vogelgezwitscher, Autotüren, die zuknallen, dann Schritte, eine Haustürklingel und einen drehenden Schlüssel. Und ich glaube, das hört man insgesamt dreimal in diesem Hörspiel. Genau,
wow.
Diese Abfolge.
Da habe ich nicht drauf. Bei mir beginnt der nächste Dings, der nächste Abschnitt. Bei Miss Hazelwood werden sie harsch empfangen.
Nee, ich habe es auch so aufgeschrieben.
Krass, weil ihr seid ja analytisch.
Nein, aus dem Grund, weil wir hatten ja, Olli, du und ich, das Bergmonster.
Ja.
Und wenn du dich erinnerst, waren da überhaupt keine Autogeräusche manchmal.
Stimmt, das hat uns wirklich, also dafür, dass ich mich da so rüber aufgeregt habe, lasse ich das jetzt ganz schön stiefmütterlich hier liegen. Ja. Aber man nimmt es, aber wie gesagt, wenn man es nicht wahrnimmt, ist es gut. Und da ist es halt wirklich aufgefallen, dass es bei Bergmonster wirklich komplett gefehlt hat. Auch mit dem Brand und alles, das war alles so normal.
Ja, deswegen, ich sage das gerne mal so, weil ja die viele alten Fans immer sagen, die Soundkulisse war früher viel besser.
Hm. Auf jeden Fall werden sie, wie gesagt, bei Miss Hazelwood harsch empfangen. Ihr seid ja überpünktlich. Lustig finde ich ein bisschen, dass Bob das erstmal ernst nimmt. Oder nee, wer sagt das? Peter, glaube ich, lacht so selbstgefällig. Haha, wir sind überpünktlich und es wird bemerkt. Dabei meint sie das ja sarkastisch. Aber das fällt ja erst später auf.
Aber ich finde, dass es sogar im Hörspiel noch geht, weil im Buch habe ich es
viel. Ich finde es ja gut. Ich finde die Stelle wirklich gut.
Die richtig eklig rüber, oder?
Ja, da ist sie gleich richtig.
Also hier geht es doch tatsächlich und Bob, Peter glaubt halt auch, das ist ernst gemeint. Ihr seid ja überpünktlich. Haha, ja, so sind wir. Dann hören sie, euretwegen bin ich umsonst gekommen, besseren Zeitpunkt hättet ihr euch nicht aussuchen können, 2 Stunden Fahrt und dann merken die langsam, Moment mal, die sind gar nicht so erfreut über unsere Anwesenheit.
Okay, da muss man eine Sache zu sagen, das wird ja gleich gesagt, dass sie die Blindenschriftlehrerin für Mrs. Hazelwood ist. Genau. Und im Hörspiel fehlt es übrigens, weil im Buch wird gesagt, dass die Hazelwood vergessen hat, dass die kommt, sich ja schon mit den Detektiven verabredet hat und ihr aber trotzdem das Geld gibt für die Stunde.
Das fehlt hier.
Ja, das fehlt im Hörspiel. Im Buch wurde es gesagt, weil sie ist ja dann doch nicht umsonst
hier gekommen. Hier habe ich nämlich noch mir notiert, würde ich mir einfach komplett bezahlen lassen.
Hat sie? Und deswegen
gut,
ist
dann
es
ist wirklich gut.
Ja, deswegen
ja, aber
ist,
nur im Buch.
Ja, deswegen ist es im Buch auch, ich finde, das hätte man auch mit einem Satz einbauen können, weil dadurch wird ja die Fährte total falsch gelegt, weil man sich ja jetzt fragt, genau, sie wurde doch bezahlt.
Was? Und dann wäre sie nämlich auch ekelhafter, weil so kann ich sie ein bisschen verstehen, wenn sie komplett umsonst wirklich gekommen wäre und 2 Stunden Fahrt für nichts. Ja. Aber wenn sie sich das bezahlen lässt, dann mein Gott, so hat sie weniger Arbeit, kriegt die gleiche Kohle, ja?
Allerdings muss man jetzt sagen, wir kennen ja jetzt schon einige 3-Fragezeichen-Fälle. Hier habe ich mir jetzt schon gedacht, Laura ist die, die es gemacht hat.
Echt?
Ja.
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin erstmal, warte mal, hab ich an irgendjemand. Nee, ich dachte tatsächlich, dass Miss Hazelwood denen was vorspielt, komplett. Ich dachte, dass Miss Hazelwood irgendwie ähnlich tatsächlich wie der Poltergeistfall, dass Miss Hazelwood alles inszeniert und es irgendeinen anderen Hintergrund alles hat. Also ich war auf einer komplett falschen Fährte.
Aber ich weiß, was Benjamin meint, weil ich glaube, das war zu offensichtlich. Die richtig eklig ist, da hat er gedacht. Ja, wäre ja langweilig, wenn es die auch
da recht, auf die wäre ich auch nicht gekommen, weil so auf sowas falle ich dann auch nun wieder nicht rein.
Und nee, aber genau, dass die nett ist, im Umkehrschluss, ja okay, dann hat die vielleicht was zu verbergen.
Und man muss ja jetzt noch sagen, dass die Laura im Buch noch viel netter rüberkommt. Mhm. Weil hier ist sie ja so cool. Ja,
die Stimme macht es so ein bisschen hart, also so ein bisschen
cool ist halt, da würde ich auch, also das ist eigentlich wieder was für mein Fazit, aber ich würde auch sagen, Regina Lehmnitz, gut. Aber ich finde, man verbindet sie dann doch viel zu sehr mit Whoopi Goldberg.
Mhm. Und ich mit Roseanne.
Ja, wirklich. Also und irgendwie, das ist dann so ein bisschen schlecht für die Figur, finde ich. Nichts gegen die Sprecherin, die macht ihren Job gut in dem Sinne. Aber wenn man sofort ihn irgendwie denkt, so, das ist doch Roseanne oder das ist ja
Boogie Goldberg. Ja, weil Roseanne hat ja wirklich so gesprochen in der Serie.
Ja. So, sie dieses, war ja auch genau. Dieses, sie hätte auch fast die ganzen lustigen Ausdrücke, die am Ende noch kommen, wahrscheinlich so gesagt.
Und deswegen hatte ich wirklich nur
diese
wirklich nur diese zwei Optionen. Es ist die Laura gewesen oder der Terminator kommt, ich kann!
Die Handfeuerwaffen haben 2 Wochen Lieferzeit, aber die Gewehre können Sie gleich mitnehmen. Nee, das können Sie ja nicht tun.
Ich kann.
Aber gut, man muss auch sagen, dass das Hörspiel bzw. der Fall selber jetzt nicht viele Verdächtige hat. Da ist ja nur noch, im Buch ist es zum Beispiel so, dass der Imker Mr. Collins noch ein bisschen präsenter ist, aber auch nur minimal. Hier im Hörspiel hat er ja 2 Sätze. Ja.
Generell kann man sagen, dieser Fall hat sehr wenig Protagonisten und sehr wenig Schauplätze. Es wechselt doch eigentlich bloß zwischen dem Schrottplatz und dem Haus.
Ja, aber das ist wieder so ein Vorwurf, den zum Beispiel dann...
Ist kein Vorwurf.
Nein, nicht von dir.
Nur eine Feststellung.
Nein, bei RockyBeach.com, dann schreiben so wieder die Leute in den Kritiken irgendwie, also typisch Minninger, er kann nicht mehr Verdächtige einbringen.
Okay, so wird da so geschrieben, er kommt damit nicht klar, ist ihm zu komplex?
Also wird das so ein bisschen...
Er ist ja nicht der Pfiffigste.
Ich finde das immer schwierig, weil jetzt meine Lieblingsfolge SMS aus dem Grab oder wir nehmen mal Auge des Sturms, wo so...
Willst du auch immer die beiden schlechtesten?
Wo immer so 40.000 Charaktere vorkommen, da meckern wir ja auch. Hm. Was wollen wir denn jetzt eigentlich?
Ich meckere nicht, ich finde das gut,
wenn es überschaubar ist. Aber das habe ich ja gestern auch zu dir gesagt, wo du ja auch meintest, irgendwie, ein bisschen dürftig so von den Verdächtigen her und dann sage ich so, da wäre es dir lieber, wenn plötzlich wieder einer kommt, den man 40 Minuten im Hörspiel nicht gehört hat?
Nein, ich habe gesagt, dass ich Kammerspiele mag, das darfst du nicht unterschlagen. Ich habe gesagt, ich mag das, wenn es wenig Personen sind.
Ich will dir nicht schaden.
Was ich hier nur nicht mag und was du auch kritisiert hast und wo ich dir recht gebe, Haus, Schrottplatz, Haus, Schrottplatz, Haus, Schrottplatz und immer mit einem Anruf.
Es ist immer derselbe Ablauf.
Ja, witzig. Ja. Die sind am Schrottplatz, kommt mal wieder zum Haus.
Na so, so ist es ja fast.
Ja, es ist jeder Tag endet damit, dass sie irgendwie
Anruf kommt mal wieder zurück.
Ne? Jeder Tag in dem Fall ist so, dass er sie mitleidig anguckt und sagt, es wird alles gut. Nächster Tag, bitte komm vorbei, ich brauche
bring Moskitonetze mit.
Ja. Ihr wisst ja, dass ich so Geplänkel mag. Das hatte ich übrigens schon 8 Folgen jetzt nicht mehr. Was ist da los, Thomas? Was suchst du da aus? Kein Geplänkel mehr. Wie schön wäre das gewesen, zum Beispiel die 3 sitzen in der Garage und gucken sich so ein paar Bücher an und Bob sagt so, oh, guck mal hier, Peter.
Ich dachte mir, dass ich mal ein bisschen den Ruf von André Minninger rette und ihn jetzt hier in dem Podcast ein bisschen präsenter mache. Ja.
Was?
Ja. Na, weil er meckert, es gibt kein Geplänkel mehr in den Folgen.
Ja, aber wie schön, jetzt wirklich, Olli.
Ja.
Sie fahren ja wirklich nur hin und her. Wie schön wäre das jetzt aber mal, sie hätten jetzt so eine Bücherkiste aufgemacht, so ein bisschen in den Büchern gewühlt.
Ohne Witz, das habe ich mich eigentlich auch gefragt. Die haben jetzt, 17 Bücherkisten darum zu stehen. Ich
27.
finde,
noch nicht.
Ich finde, die Bücher hätte man ein bisschen einbauen können. Die Kisten, dass man sagt, dass meinetwegen, dass bei der Abholung die nochmal in die Kisten, oh, guck mal, das und das Buch und guck mal, ja, das habe ich auch gelesen oder keine Ahnung was, wo wir wieder gemeckert haben, ist es billig. Ja, wahrscheinlich. Aber du hast recht, es fehlt tatsächlich so ein bisschen Smalltalk.
Im Buch gibt's eine Stelle, aber die ist auch wieder sehr justusbezogen. Weil
2-3 Mal kommt das vor.
Genau, ganz am Anfang.
Wo die Bücher beäugen oder was?
Gleich am Anfang.
Wenn Mrs. Hazelwood das erste Mal sagt, hier, die Bücherkisten bitte mitnehmen, entdeckt Justus so ein Bildband von Alfred Hitchcock und seine Filme.
Okay.
Und irgendwie ist der richtig teuer und Justus verliebt sich sofort und sagt so, oh, das muss er haben. Und dann traut er sich aber erst nicht zu fragen und so eine Sachen, ne? Und das kommt halt ein paar Mal vor.
Das finde ich schade, gerade weil das auch eine kleine Brücke zu Alfred Hitchcock ist, finde ich schade, dass das im Hörspiel nicht eingebaut wurde.
Was haben wir davor gehört? Stimme aus dem Nichts, da war doch auch schon was mit Alfred Hitchcock, oder?
Es gibt öfter Alfred Hitchcock-Referenzen.
Findet ihr das gut oder nicht?
Ich finde das gut.
Haben wir da aber nicht auch schon 1000 Mal
gesehen? Nein, ich rede nicht davon, dass er der Auftraggeber ist und so. Das finde ich schlecht.
Du meinst, wenn er so vorkommt.
Genau, die Referenz in Stimme aus dem Nix war das Haus, das es aussah wie aus Psycho.
Stimmt. Genau. Und das ist ja auch André Minninger. Anscheinend macht er das ja öfter. Wahrscheinlich um den alten Fans so noch, guck mal, Alfred Hitchcock ist noch so.
Ben Nevis macht das aber auch ganz oft. Da wird aber nicht Alfred Hitchcock mehr als Name verwendet, weil sie ja nicht mehr die Rechte an der Figur haben. Da wird zum Beispiel in irgendeinem Ben Nevis-Buch wird gesagt, ein kräftiger Mann mit so herunterhängenden Wangen stand in der Tür, aber verließ dann schnell das Gebäude. Und das nennt sich Spot the Hitchcock, indem er immer so Anspielungen auf Alfred Hitchcock macht, aber den Namen nicht ausspricht.
Haben die denn in den späteren Folgen, die 3, ich wette nein, weil sie es ja nicht direkt sagen dürfen, Aber haben die schon mal davon erzählt, dass sie ja mal früher einen Auftraggeber hatten? Also in den späteren Folgen.
Ich überlege gerade, es gibt, glaube ich, eine Folge, wo die in das Studio fahren. Das müsste, glaube ich, Fluch des Piraten sein. Wo die in diesem Filmstudio sind und dann wird gesagt, die eine Frau, die Produzentin da, hat das alte Büro von Alfred Hitchcock bezogen. Und ich glaube, dass sie sagen so, ach, wir kennen es noch von früher oder so. Aber mehr wird da nicht gesagt.
Genau, weil ich mich halt so wunder, aber ich wette, das hat was mit den Rechten zu tun, wenn jetzt Justus das Buch sieht, dass er jetzt so denken könnte, ach, war das noch toll, als wir von ihnen die Aufträge bekommen haben oder so.
Ja, aber ich glaube, das
Das geht rechtlich auch nicht.
Naja, und ich glaube, das wollen sie auch gar nicht mehr. Sie wollen eigentlich so wenig wie möglich Alfred Hitchcock noch einbeziehen. Wenn, dann sind es immer so wie so Cameos, sage ich jetzt mal. Ja, wie sind wir denn darauf gekommen? Ach so, Geplänkel, dass es wenig Geplänkel gibt, sondern eigentlich, dass der Fall sehr geradlinig erzählt ist, ne?
Ja, ja. Es hat immer
eingeschlafen.
Anders als dieser Podcast hier.
Ja. Ja, oh, jetzt kommt was, das muss ich euch erzählen. Finde ich ganz schlimm.
Bitte.
Nee, Justus stellt ja erstmal Bob und Peter vor, das sind meine Freunde, und dann schlägt er vor, wir sollten jetzt gleich mal die Kisten einladen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren, ne? Aber die ganze Fuhre würden wir heute gar nicht schaffen. Die Autos der Detektive sind nicht allzu geräumig. Als Justus sagt, Bob würde einen gelben ... fahren, fällt ihm Mrs. Hazelwood ins Wort, VW Käfer. Achtung, Reaktion von Peter, woher wissen Sie das? Und Bob auch so, und sie, ja, da staunt ihr, ne? Aber ich hab's am Motor erkannt. Ohne Witz, wie charakteristisch ist der Sound von einem Motor von einem VW-Käfer? Das meine ich jetzt wirklich ernst.
Ich muss gestehen,
kann ich nicht sagen.
Ich kenne mich mit Motorengeräusch überhaupt nicht aus, weil ich mich für Motoren so gut wie null interessiere.
Ich bin ein großer VW-Käfer-Fan, früher gewesen, eigentlich immer noch, aber als Kind war ich begeistert davon. Herbie waren meine Lieblingsfilme. Und so. Und ich habe mir immer einen VW-Käfer gewünscht, immer. Und dadurch, früher, wenn ich auf der Straße gegangen bin, man sieht ja leider nur noch selten welche, ich habe mich jedes Mal gefreut, welchen Käfer gesehen habe. Und dadurch habe ich natürlich auch sofort den Sound erkannt, wenn so ein Käfer kam. Und ein Käfer ist in meinen Augen ein sehr charakteristisches Auto. Und den fällt vor Schreck die Kinnlade auf den Boden, weil sie sagen, sie haben den Käfer erkannt.
Die tun so, als hätte sie die Farbe mitgesagt.
Ja. Ihr seid schon wieder merkwürdig. Nee, das finde ich. Ich finde euch schon wieder sehr, also ganz ehrlich. Wenn jetzt hier eine blinde Frau wäre, ja? Eine blinde Frau in dieser Wohnung, Thomas. Also ich finde euch beide schon wieder ekelhaft.
So, was hier ist jetzt denn da an ekelhaft, hier ist jetzt wenn eine ich blinde sage, Frau. Es ist kein Geniestreich, einen VW-Käfer am Motor zu erkennen.
Hier ist jetzt eine blinde Frau. Und ja. Du sagst, ja, wir sind mit einem Auto gekommen. Und sie sagt jetzt, mit einem Opel Kadett. Da würdest du jetzt denken, nicht denken, woher weiß sie das?
Sondern du wirst denken, ich sage, ja, dass ein VW-Käfer-Motor so charakteristischen Sound hat, dass ich da jetzt nicht sage,
ja, weil du dich damit auskennst.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gerade geklärt, Thomas ist ein Fan, Benjamin und ich könnten damit nichts anfangen. Wir könnten keinen VW-Käfer am Geräusch wahrscheinlich erkennen. Muss aber dazu sagen, hier kommen Bob und Peter wieder ein bisschen dumm rüber an der Stelle. Nicht weil, VW-Käfer, sondern Mann, es ist eine blinde Frau. Ich würde zwar auch sagen, gut, dass sie es erkannt haben, aber sie ist halt eine blinde Frau und ich würde fast erwarten, dass die sowas mittlerweile, oder dass sie halt sowas kann, ja. Es ist jetzt für mich dann kein Hexenwerk. Genauso wie die Sache mit
Ich finde die Reaktion von den Detektiven einfach zu überzogen.
Aber ihr wisst doch noch gar nicht, dass die vorher einen Käfer hatte und so.
Darum geht es nicht bei mir. Es geht darum, dass die wirklich sich fast in die Hosen einkacken, weil sie den Motor eines VWs erkannt hat. Darum geht's nicht.
Finde ich krass.
Ich finde viel krasser, Justus und Mrs. Hazelwood kennen sich schon so gut, dass sie gegenseitig sich die Sätze beenden.
Der war gut.
Danke.
Ja. Okay, und dann wird's gleich wieder tragisch, weil sie sagt, ja, natürlich erkenne ich das Auto, aber mein Mann.
Mein verstorbener Mann fuhr auch seine. Da ist Justus auch schon wieder ein bisschen unangenehm berührt.
Ja, aber wenn jetzt die beiden Detektive sagen würden,
dann wärst du eklig.
Nee, dann würde ich's verstehen, wenn sie jetzt sagen würden, und sie haben das Geräusch erkannt vom Käfer? So. Hm. Aber jetzt haben sie doch erst die Information.
Nein, es ging mir darum, dass okay, aber Olli hat recht, ich bin da wieder ein bisschen hart, weil ich bin Fan davon, deswegen ist es für mich jetzt kein Hexenwerk, einen VW-Käfer an seinem Motor zu erkennen.
Sagen wir mal jetzt, ich höre die Musik aus dem Computerspiel Planescape Torment. Ja. So würde ich sofort sagen, nach der ersten Sekunde, krass.
Ja.
So, und du würdest es hören und dann würde ich sagen, ja, Thomas, was
sagen,
ist mit dir los?
Ja, interessiert mich nicht.
Ja, siehst du.
Aber das ist ja so, wie wenn jetzt Justus in der Folge sagen würde, Bob ist leider ein kleines Malheur passiert, er hat, und sie sagt, in die Hose geschissen. Und auch, hä, das riechen sie?
Nee, das ist kein bisschen. Was ist das für ein schlechter Vergleich, wirklich?
Er ist sehr lustig. Witz hat sich gelohnt. Ich wollte gerade sagen, dafür hat sich gelohnt.
Ja, also der Witz ist wirklich fast eine 10 von 10. Ja?
Lass mal das doch einfach so stehen. Ja, genau. Kann man erst einen Deckel drauf machen, das ist ja genau. Wirklich schön.
Um die trübe Stimmung zu überbrücken, das sollten sie anfangen, die Bücher zu verfrachten und die Moskitonetze anzubringen. Das ist jetzt Justus' Vorschlag.
Ja. Ihr alles erledigt, habe ich geschrieben.
Ja, ist auch witzig.
Mehr ist ja nicht.
Nach einer Stunde, laut Erzähler, war alles soweit erledigt und man setzt sich in die Küche. Mrs. Hazelwood freut sich über die Gesellschaft, aber dann fängt sie an, ihr Seelenleben auszubreiten. Das klingt wieder gemeiner, als es gemeint ist, aber sie ist halt so irgendwie, ach, es ist Leben im Haus, aber ich habe ja auch nicht so rosige Zeiten. Und dann fängt sie an zu erzählen.
Sie erzählt, dass sie Angst hat, redet von ihrem verstorbenen Mann, den sie abgöttisch geliebt hat, aber nach 7 Jahren wurde er spielsüchtig und verzockte fast ihr gesamtes Vermögen im Spielcasino. Du wolltest eingreifen?
Nur ergänzend sagen, sie waren 10 Jahre verheiratet, sie hat ihn abgöttisch geliebt. Im Buch übrigens wird gesagt, dass die Familie dagegen war, dass sie so einen armen Schlucker heiratet. Und dann hat sie sich von ihrer Familie abgewendet und bis zum heutigen Tag hat sie keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie.
Ich muss sagen, alles, was ihr passiert, ist die traurigste Figur wirklich jetzt, bisschen, oder? Ne? Ja?
Und dennoch noch die von uns so geschätzte Marianne Kehlau, die sie jetzt verkörpert, ist, glaube ich, auch relativ kurz vor ihrem Tod hier, dieses Hörspiel. Ne?
Ich glaube, die ist 2003 gestorben, das Hörspiel ist von 2001.
Also, sage ich ja relativ kurz, also ja, 2 Jahre sind jetzt nicht mehr die Welt. Ja.
Und ganz ehrlich, da denke ich ganz oft drüber nach, wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe jetzt zum Beispiel, Herbert Feuerstein hat vor 3 Jahren nochmal, ich habe so ein, Herbert Feuerstein ist ja verstorben, und so ein Video gesehen, wie ein Pierre M. Krause, glaube ich, ein Comedian oder so, besucht hat bei ihm zu Hause.
Ach, so. Dieser, der Pierre trifft oder so heißt dieser.
Genau.
Ich kenne das. Ja, so. Kenn ich auch.
Und dann denke ich immer so, okay, das Video ist von 2017. Naja, ab da hatte er ja nur noch 3 Jahre zu leben.
Ja.
Und dann denke ich, da wäre ich halt immer traurig. Und wie findet ihr das, wenn man wüsste, wann man ungefähr stirbt? Wenn ich jetzt sage, Olli, du hast noch 10 Jahre.
Ja, katastrophal, würde ich
sagen. Oder?
Ich würde es auch nicht wissen wollen.
Oder?
Also vor allem, dass ich noch 10 Jahre.
Bei mir ist es ja so, wir reden jetzt hier von 2 Jahren. Ja? Das heißt also, habe ich schon mal gesagt, ich kann noch 20 Mal einen Handyvertrag machen.
Also Benjamin ist ja mal ein Fan, sowas in anderen Beispielen umzurechnen. Ja.
So, 20 Mal. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mir 2 Handyverträge mache, dann habe ich noch 40.
Würdest du damit dein Leben aufwerten? Also würdest du deine Lebenszeit...
Ja, denn das kommt mir dann noch mehr vor. Also.
Ich würde denken, oh Gott, noch 2 Jahre zu leben, oh Gott, noch 4 Podcasts.
Nee, bei uns ist es ja so, oh, noch 2 Jahre zu leben, noch 480 Podcasts.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, nach 7 Jahren, hihi, verflixte 7. Jahr, Schatten auf dem Eheglück, Jill verfiel dem Glücksspiel. Und Achtung, ja, ich weiß, ich möchte sehr gern mit euch darüber reden. Er heißt wirklich Jill. Du wirst wahrscheinlich gedacht haben, Gil, so wie der aus Simpsons, G-I-L ja, oder so. Ja,
hätte ich jetzt gedacht.
Nein, er heißt wirklich wie Jill aus Resident Evil, Jill Valentine.
Mach mir nicht Jill Valentine kaputt.
Nein, aber dass du weißt, es ist derselbe Name. Er ist genauso geschrieben.
Eis.
Nein, es geht jetzt nicht um Jill Valentine. Es geht darum, dass er diesen Frauennamen hat.
Ich weiß nicht, Michelle ist auch männlich und weiblich.
Aber nicht Jill.
Woher weißt du das schon wieder?
Ich habe gegoogelt. Ich finde den Namen Jill nicht als männlichen Vornamen.
Muss ich ihm aber zustimmen.
Ja?
Nicht ich so geschrieben, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es G. Ich habe auch immer, wenn ich Jill geschrieben habe, habe ich hier G-I-L geschrieben.
Aber ich habe was dazu gefunden. Erstmal steht hier bei Rocky Beach, da hat jemand was dazu geschrieben. Jill kommt in den amerikanischen Top 1000 der männlichen Vornamen seit 1880 nicht ein einziges Mal vor. Und ich glaube, dass damit gemeint ist, dass es erst seit 1880 so ein Register gibt. Und ich finde aber, dass sich der Name Jill als Mann sehr gut einreiht zu dem Namen Metzler aus Stimmen aus dem Nichts. Und ich wünsche mir ein Spin-off, Metzler und Jill, die Abenteuer des verrückten Pärchens.
Wünsche ich mir jetzt nicht, weil ich habe nicht mehr, ich habe nur noch 2 Jahre zu leben und das mit sowas zu verschwenden, wäre ein bisschen. Was ich aber bemerkenswert finde, ist die Kreativität, womit die sich diese Namen ausdenken.
Ja,
weil,
ganz ehrlich,
ich muss mir einen Männernamen, da würde ich mir jetzt so Herbert ausdenken oder so, die Jill, wo man nicht mal weiß, ob es männlich oder weiblich ist.
Aber
ja?
Ich muss jetzt wieder aber ganz ehrlich denken, und das klingt jetzt wieder richtig ekelhaft, aber da denke ich doch auch so, wie bescheuert ist André Meninger. Der denkt sich den Namen den Frauennamen Jill als männlichen Vornamen aus, oder
was? Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Muss man, vielleicht kannte er tatsächlich mal einen Mann, der Jill hieß, und Benjamin kommt jetzt nämlich gleich.
Aber hier steht, er kommt nicht einmal in den Top 1000 seit 1880 vor.
Benjamin scheißt auf die Top 1000 seit 1880, weil er hat was anderes recherchiert. Benjamin!
Na Mist, ich habe jetzt Jill mit einem Namen gefunden. Das ist ein Unisex-Name für Jungen und Mädchen.
Wie geschrieben?
Mit einem L?
Ja.
Und der Jill wird wirklich mit Doppel-L geschrieben? Steht der irgendwo geschrieben? Auf dem Buchcover?
Mehrmals.
Oder? Mehrmals. Zeig mir mal den Namen bitte, ich würde mir den mal. Hab zu wenig Vertrauen. Tatsächlich, Jill.
Statt dass du es glaubst, weil er sagt es, ich sag es, nein.
Jetzt hat Benjamin hat auch mal gefunden, Jill. Mit einem L.
Doch, ich habe nämlich auch was gefunden. Im 17. Jahrhundert etablierte sich der Name Jillian als Abgrenzung des Namens Julian, der damals noch beidergeschlechtlich im Gebrauch war. Das habe ich gefunden. Das ist. Im 17. Jahrhundert noch den Namen Julian für Männlein und Weiblein gab. Aber dann gab es Jillian für die Frau. Und die Abkürzung von Jillian ist Jill.
Also, ich habe jetzt gefunden, bei charliesnames.com, Jill mit Doppel-L ist ein Vorname für Jungen und Mädchen und eine Kurzform von Jillian oder Jillian.
Gut, dann nehme ich alles zurück.
Von Juliane oder Julian.
Dann nehme ich alles zurück, André Mininger ist ein Genie.
Nee, finde ich dann wirklich kreativ, so eine speziellen, seltenen Namen zu wählen.
Metzler.
Ja, zum Beispiel. Boah.
Okay.
So, auf jeden Fall, als genau an dem verhängnisvollen Abend, als er diesen tödlichen Autounfall hatte, wollte sie sich eigentlich von ihm trennen. Ein halbes Jahr später wurde sie blind.
schön zusammengefasst. Aber ja, es war ein bisschen anders.
Okay, klär mich auf.
Am Abend des 10. August des letzten Jahres wollte sie mitteilen, dass sie sich scheiden lassen will. Er war die ganze Nacht in seinem Stammcasino Joker Luck in Santa Barbara gewesen. Denn, wie schon gesagt, er war dem Glücksspiel verfallen. Peter fragt sie auch, warum haben sie das denn zugelassen, dass er ihr Vermögen verpulvert?
Ja, ich hab ihn doch so geliebt.
Genau, richtig. Und in den frühen Morgenstunden bekam sie dann die Nachricht, dass er in seinem Käfer verunglückt war. Und Bob, Käfer? Nein, Quatsch.
Es kommt dann immer vor, wenn der Autounfall ins Spiel kommt.
Und sie macht sich noch bis heute Vorwürfe deswegen. Sie hätte ihm damals helfen sollen und sie hat seinen Tod nicht verarbeitet. Und dann, ein halbes Jahr später, verlor sie auch ihr Augenlicht und immer waren Insekten Vorreiter des Unheils.
Genau, denn zum Beispiel in der Nacht des Unfalls hat sie eine Dokumentation über Insektenphobien im Fernsehen gesehen.
Und da ist jetzt die Parallele zu Letitia Redford aus dem Ameisenmensch. Die ja dann auch mal irgendwie erzählt, ich muss euch was erzählen. Ich habe irgendwie einen Film gesehen mit Insekten und so. Und am nächsten Tag war die Vogelscheuche auf meinem Rücksitz und hat mir Insekten in die Haare geschmissen.
Ah.
Weil da finden sie ja raus, dass sie das ja, glaube ich, den Film mit dem Ehepaar Boros gesehen hat. Und da haben die ja damals gecheckt, aha, die hat ein Insektenproblem.
Mhm. Und so. Und dadurch, dass sie den Film zusammen gesehen haben, wurden die ja darauf aufmerksam.
Mhm. Ja, schon. Jill ist die Abkürzung von Julius, steht hier.
Ich will das mit dem Namen jetzt nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Gut, halbes Jahr später hatte sie nämlich einen Albtraum mit Insekten, bevor sie halt erfuhr, dass sie erblinden wird. Ne?
So war das, dass irgendwie Heuschrecken ihr die Haare vom Kopf fressen. Ne?
Und auch aktuell kündigt sich wieder Unheil an. Sie hat von Laura erfahren, dass sie im Krankenhaus ein Gespräch von Ärzten belauscht hat, dass sie Glück hatte, dass es keine Moskitos waren. Denn offensichtlich verbreiten Moskitos gerade eine gefährliche Schlafkrankheit. Eine tödliche, gefährliche Schlafkrankheit. Die Detektive haben davon auch noch nichts gehört. Klar, sonst würde er Panik ausbrechen.
Nur die Ärzte wollen es verheimlichen.
Und hysterisch wie Letitia Redford finde ich hier auch wieder die Panik von wie heißt sie? Miss Haselnuss?
Hazelwood. Janet Hazelwood.
Der Vorname kommt übrigens sehr, sehr selten vor in dem Hörspiel.
Aber er kommt.
Ja, einmal, glaube ich. Ein oder zweimal.
Aber weil du es gerade ansprichst, wie findet ihr denn, Benjamin, du auch mal wieder, damit du hier mal mit einbezogen wirst, wie findet ihr denn bis jetzt ihr Schauspiel?
Sehr gut.
Auch so zum Beispiel, weil Peter sagt ja irgendwie, naja, das mit der Doku und dem Unfall von ihrem Mann, das war auch nur ein Zufall. Und dann sagt sie auch so, ein halbes Jahr später bei einer Routineuntersuchung wurde mir gesagt, wir können ihr Augenlicht nicht retten.
Ich glaube, da war sie wirklich genervt.
Ja, so ein bisschen, ne?
Also ich finde ihr Schauspiel wirklich gut. Also ich bin sowieso ein absoluter Fan von Marianne Kehlau. Alles, was ich von ihr gehört habe, nichts Schlechtes gehört von ihr.
Das ist die beste Leistung in diesem...
Traurig, wie gesagt, dass ihre Stimmfarbe wirklich älter geworden ist. Also ist nicht mehr vergleichbar mit Ameisenmensch. Aber immer noch gut, man hört sie noch gut raus und das Schauspiel ist wirklich ähnlich packend.
Ja, also ich muss auch sagen, von ihr finde ich das hier am besten und von Mr. Collins.
Absolut, der sticht hier... Der stiehlt eigentlich ein die Show, muss ich sagen.
Ich kann jetzt aber diese Aussage nicht ernst nehmen, weil erst dachte ich so...
Warte mal,
gut. Und dann hebt er
kann die Aussage nicht ernst nehmen mit Mr. Collins.
Bob beruhigt, man hätte ja jetzt die Netze angebracht. Justus sagt, wir müssen jetzt aufbrechen. Mrs. Hazelwood freut sich auf morgen, weil da kommen die Detektive zurück.
Genau, die Auktion muss erstmal warten, weil eigentlich hatten sie ja die Vorbereitung für die Auktion geplant. Dann sagen die so, na gut, da habe ich jetzt auch eh keinen Nerv für.
Also, aber bla bla. Justus will noch wissen, wer denn die unhöfliche Frau an der Tür war.
Genau.
Jennifer White, die, wie schon gesagt, Blindenschriftlehrerin, ja. Mhm. Hier wird auch nochmal gesagt, naja, sie war sauer, dass ich ihr nicht abgesagt habe.
Genau, und jetzt kommt es nämlich mit dem Geld, dass genau. sie trotzdem Geld bezahlt
aber
hat.
Aber nur im Buch.
Stimmt.
Steht im Buch, ob sie die komplette Stunde auch bezahlt hat? Und
alles.
Und
ab, sie hat ihr gesagt, dass, nee, ich habe
sie hat den Tag bezahlt.
Genau.
Ja. Denn verstehe ich die Aufregung nicht.
Eben.
Ja, deswegen ist es ja das Spannende ja. im Buch, warum ist sie denn jetzt so?
Mhm. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich sehr schön finde. Ich könnte mir vorstellen, Benjamin auch.
Die schöne Gitarrenmusik.
Erstens das.
Und diese schöne, die Stelle finde ich auch sehr schön. Ich weiß, welche du meinst.
Genau, dann erzähl sie.
Erzähler beschreibt ganz schön, dass Justus zum Abschied ihr nochmal zulächelt. Mhm. Natürlich weiß er, dass sie blind ist, aber er glaubt zu wissen, sie ist sich sicher, dass sie es gespürt hat. Ja. Er ist sich sicher, dass sie es gespürt hat.
Und dann kommt Gitarrenmusik, was für ein Drei-Fahrzeichen-Hörspiel sehr untypisch ist.
Ja, ich muss ja Metallica denken.
Ich habe Metallica kein bisschen.
Gefällt mir aber überhaupt nicht.
Ich habe geschrieben, dass ich die Musik sehr schön finde. Da habe ich mir so gewünscht, so ich hätte das gerne so zwei Minuten lang.
Ja.
Weil ich kann jetzt, ja, passend zu der Folge nicht so, aber ich fand das Stück voll schön.
Ich habe mir aufgeschrieben, ungewohnt, aber gut.
Ja.
Mhm. Szene 6.
Und dann den Übergang zur Schamanenmusik. Nicht passend, habe ich hingeschrieben.
Am nächsten Nachmittag treffen die Jungs Laura im Garten von Mrs. Hazelwood, die gerade den Steinplattenweg zum Geräteschuppen fegt. Justus begrüßt sie. Sie ist verschämt wegen ihren Insektenstichen. Denn, jetzt sagt sie auch, ach, schaut mich nicht so an, Jungs. Ja, in der Disco kann ich mich so nicht mehr blicken lassen.
Ja, und das passt nicht nee. Zu ihrer Stimme.
Das ist ja, was ich sage. Wie gesagt, die Schauspielerin ist ja gut, aber
ich habe mich da auch gefragt, so, was will sie mit Mitte 50 noch in der Disco?
Ja, aber wie gesagt, sie ist ja unter 30, 27. Ja,
das habe ich dem Hörspiel aber auch nicht abgewonnen, also abgehört.
Es geht ja noch weiter. Als Justus sie sieht, reagiert sie eitel und sagt, das können die Jungs mal stecken lassen. Oder sehe ich einfach noch so alt aus?
Schon so alt aus.
Justus will wissen, ob Mrs. Hazelwood im Haus sei.
Natürlich, wo soll sie denn sonst sein? Denn sie hat ja ihr Haus seitdem sie blind ist, nicht mehr verlassen.
Mhm. Und dann fragt Justus weiter, ob sie mal einen Blick in den Geräteschuppen werfen könnten. Und Laura führt sie dann auch hin. Es gäbe aber nicht mehr viel zu sehen, denn das Nest sei in der Ecke der Gartenschlauchtrommel gewesen, was der Imker dann entfernt hat. Warum sie überhaupt attackiert wurde, sagt sie auch, denn als sie versucht hat, den Schlauch zu entwirren, da wurde sie angegriffen.
Ja, beim Ziehen irgendwie, beim genau. Schlauchziehen.
Ja. Naja, und während sie da irgendwie den Schuppen abchecken, entdecken sie plötzlich eine doppelte Rückwand. Dann überlegen sie, wofür die denn nutzbar ist. Und plötzlich taucht Mrs. Hazelwood auf. Das passiert auch sehr oft im Hörspiel, dass sie einfach mal aus dem Nichts auftaucht. Mhm. Und sagt, ja, mein Mann Jill hat den Schuppen gebaut und der Hohlraum würde der Isolierung dienen. Denn wir wissen ja, Kalifornien ist ein sehr kaltes Land. Da sind 29 Grad in der Nacht sehr besonders. Ach nee, erzähl du weiter, Olli.
Ja, also
isolieren kann ja auch sein, dass es im Haus nicht so heiß ist.
Ja.
Ja, oder vielleicht von Nässe.
Auf jeden Fall ist ja schon erwähnt worden, da ist ein merkwürdiger Hohlraum drin. Da sind auch irgendwelche Latten rausgebrochen worden. Naja, es war vermutlich der Imker, der das Hornessennest, muss ich jetzt durchziehen, der das Hornessennest entfernt hat.
Wenn es noch einmal sein. Ich will es durchziehen, aber er kommt nicht weiter.
Ich muss mich ausschneiden.
Auf jeden Fall.
Hornessenmist.
Ich würde gern weitermachen, dass wir das hier überspringen können. Sie gehen ins Haus und wollen sich jetzt den Büchern widmen. Dabei erzählt sie, dass jedes Buch nur einmal lesen muss und den kompletten Inhalt Zeile für Zeile, Seite für Seite im Kopf hat.
Und Bob,
kurz. Nein, das ist wie Thomas und lustiges Taschenbuch. Er braucht auch jedes lustige Taschenbuch nur einmal lesen, schiebt es ins Regal und kann mir sofort.
Aber ist schon lange nicht mehr so. Also bei den Alten würde das noch so ein bisschen funktionieren, aber seit den letzten 300 Büchern nicht mehr.
Das Lustige ist, dass ich es so empfinde, weil wenn ich über eine Geschichte spreche, spreche ich immer nur über die eine Geschichte und zwar die letzte Seite. Ja. Und da kannst du mir immer sagen, aus welchem lustigen Taschenbuch das ist.
LTB 179, die erste Geschichte.
Genau, und ich kenne nur diese eine Geschichte, oder die ich mich zumindest erinnern
ja,
kann.
Du von kennst daher. Ja auch nur King of Queens, und Quentin Tarantino und Eckart Dux. Ja.
Ich bin sehr überschaubar.
Funkfüchse.
Ja.
Eine Sache noch. Hier ist was atmosphärisch ganz toll. Und zwar, bevor sie die Laura sehen, pfeift sie ja.
Genau, beim Fegen.
Beim Fegen, das heißt sie.
Hat sie nicht gesungen?
Nee, wollte gerade sagen, sie singt.
Oder sie singt
so lalalala oder so. Singt, genau. Ja, ja, ja.
So, und dann sind sie genau an den Schuppen, die Hazelwood kommt und dann gehen sie ja wieder ins Haus, hast du eben gesagt.
Und dann singt sie wieder.
Und da singt sie wieder im Hintergrund. Und das fand ich ganz toll, dass sie bei ihr vorbeilaufen und dass sie singt. Und sowas ist atmosphärisch super.
In Wirklichkeit war die Sprecherin, wie heißt sie nochmal? Regina?
Lemnitz.
Nicht aus dem Raum. Sie war fertig, hat ihre Sachen gepackt und wollte gehen, das Mikro war noch nicht aus.
Nein, aber das finde ich ganz toll, weil sie hat ja aufgehört zu singen und dann laufen sie ins Haus und laufen an ihr vorbei und sie singt.
Und das ist halt, es geht nicht so, wie du immer sagst, 0,3 Sekunden sind im Haus. Nein.
Laura noch
singt wirklich gut, ja. Laura wird auch noch leise, also so ausgefadet. Das ist wirklich gut.
Fand ich richtig gut, außer wieder der Hall in dem Haus, wenn sie da die Treppen hochlaufen. Aber
witzig, ich habe mir das wirklich so aufgeschrieben. Sie kennt jedes Buch auswendig, obwohl sie es nur einmal gelesen hat. Peter und Bob rasten aus. So habe ich mir das aufgeschrieben.
Aber das war ja da gar nicht der Fall.
Na doch, die sind schon wieder so im Untergrund. Jetzt kommt aber wieder in meinen Augen was ganz Schlechtes. Man hört ein Moskitogeräusch. Ja. Es kommt, glaube ich, auch wieder diese wabernde Psychedelik. Nee, die
kommt, glaube ich, hier tatsächlich nicht.
Ah, dann kommt die später.
Man hört hier das Moskito, da habe ich geschrieben, Moskitogeräusch, naja, fand ich nicht so doll. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mir ein Moskitogeräusch so vorstellen würde, aber das war so niedlich so.
Also, ja, und das findet ihr jetzt besser, das Niedliche, anstatt mit der Musik.
Hast du mir gerade zugehört, die letzten 10 Sekunden?
Ja, du hast gesagt, du findest es ohne Musik besser.
Ja. Habe ich gerade gesagt,
aber dafür.
Nee, aber vorhin.
Dafür kreiselt der Mrs. Hazelwood wieder voller Panik aus. Und sagt, ich werde gleich gestochen. Justus sagt,
wo ist sie? Sie sitzt genau auf ihrem Handrücken.
Genau. Und jetzt kommt das dritte Mal. Von ihr, was wieder derselbe Soundeffekt ist.
Ja, okay.
Und dann erschlägt sie die Mücke, aber dann heult sie rum, das verfluchte Miststück hätte sie gestochen. Und jetzt verfällt sie in Letitia Redford-Panik,
habe ich mir geschrieben. Nach der Geschichte aus dem Krankenhaus sieht sie sich wahrscheinlich schon unter der Erde. Sie also voller Panik aufgelöst und jetzt klingelt's an der Tür. Mhm. Jennifer White, die Blindenschriftlehrerin, wutentbrannt tobt sie, weil sie vermisst nämlich ihr Portemonnaie und kommt hier noch nicht vor, aber ich habe sie schon mal aufgeschrieben, weil ich habe die Folge diesmal zweimal gehört, einmal nur zum Hören, einmal für die Notizen. Sie beschuldigt natürlich auch unter anderem die drei Detektive, weil die waren ja nur im Haus, erfährt man alles ein bisschen später. Ja,
aber da möchte ich euch eine Sache mal bitte fragen.
Ja.
Peter bietet ihr sogar noch die Hilfe an. Ob sie
würde ich auch machen, wenn ich es geklaut hätte.
Ja, und dann, genau. Ja, und dann sagt sie, nee, ihr habt das bestimmt auf die $200 abgesehen, ihr Mistbengel oder so. Keine Ahnung. So, jetzt mal eine Frage. Wenn jemand so, du kennst den nicht, ist eine fremde Person, die kommt rein, meine Brieftasche ist weg, das war es bestimmt du. Wie würdest du reagieren?
Na, ich würde sagen, nee.
Würdest du nicht sagen, ich hau dir auf die Fresse?
Nee, ich würde sagen, das sind
Kinder.
Wie reden sie mit mir, würde ich immer sagen. Nee, aber sie nicht, kümmern sich um ihren Dreck alleine.
Peter sagt doch, glaube ich, so, was fällt ihnen denn ein und so. Aber ich würde auch sagen, bist du bescheuert? Du kommst hier rein und machst so eine Unterstellung, du hast keine Beweise?
Das lustiger würdest du jetzt machen, aber würdest du das machen, wenn eine 40-jährige Frau und du 13 bist und die schreit dich so an? Also mit 13 hätte mich da, oder 14 hätte mich da so eine Frau angeschrien, wäre ich erstmal verstummt. Allerdings telefonieren die ja
so.
Für jemand, der in Berlin oder Köln aufgewachsen ist, ist es eine ganz schön.
Ich war nicht so konfliktscheu früher. Ich bin mit Schreiereien aufgewachsen.
Ich auch.
Und das ist war da geübt drin.
Das ist aber ganz schlimm, weil das Problem ist, ich habe immer gedacht, Schreien löst Probleme. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nein.
Gut, das habe ich sehr früh gemerkt.
Ja, aber es wurde mir ja so vorgemacht.
Okay.
Du warst so beim Zahnarzt und hast dir noch angeschrien.
Verdammt, es tut ja immer noch weh. Wie soll ich denn noch umschreien?
Ja. Gut. Zahn wieder heil. Ja.
Auf jeden Fall, sie durchsucht das Haus, was ich auch eine Frechheit finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist ja die Lehrerin. Ich meine, man kann sagen, ja, ich vermisse mein Portemonnaie, aber hier eigenständig das Haus durchsuchen.
Nee, im Buch ist es auch ein bisschen anders. Ah, okay. Da sagt die Hazelwood, sagt auch ein paar Mal, dass sie eigentlich ganz nett ist.
Das sagt sie im Hörspiel auch
ein, zwei Mal. Ja, das sagt sie auch im Hörspiel, aber sie sagt auch, jetzt ist der Faden weg, dass sie nett ist und.
Sie hat auch gute Seiten.
Sie hat gute Seiten, dass sie nett ist.
Genau, weil Justus versteht nicht, wie man sich freiwillig mit so einer Person abgeben kann.
Ach so, genau, und das kritisiert sie nämlich, dass alle so auf sie rumhacken und sie sagt, ihr seid doch genauso, dass ihr ihr die Schuld gibt und Vorurteile.
Also im Hörspiel haben sie ihr ja noch gar keine Schuld gegeben.
Ja, aber im Buch ist es.
Ach so.
Da meckert die Hazelwood, dass die Detektive sie, also so die Vorurteile haben, dass sie schlecht ist und.
Das weiß ich schon nicht mehr.
Ich ja, weil ich es gut fand.
Und Bob schlägt dann vor, wahrscheinlich weil ihm es auch zu blöd ist, die restlichen Bücherkisten schnell zu verstauen.
Ja, dann verabschieden sie sich auch schon.
Naja, also der Erzähler ist dann mal wieder da und sagt, innerhalb einer Viertelstunde hatten die Jungs das erledigt. Genau, und dann verabschieden sie sich. Und jetzt kommt gleich was? Also die Jungs verabschieden sich von Mrs. Hazelwood und sehen dann noch, dass sie Mrs. White auf dem Boden rumkriecht und nach ihrer Brieftasche sucht. Justus sagt, man bleibt im Kontakt, sie fahren ab. Und jetzt kommt was, was eigentlich untypisch für ein Drei-Fahrzeichen-Hörspiel ist. In Abwesenheit der Jungen kehrt Mrs. Hazelwood erst ins Haus zurück, als sie Peters Wagen nicht mehr hört. Dabei kratzt sie sich geistesabwesend den Mückenstich.
Genau.
Ja, genau, das habe ich mir nicht notiert, weil ich wusste, dass es eigentlich keine Bewandtnis mehr hat. Also finde ich aber ein schönes Nebenbei. Das sind so Sachen, man muss nicht immer nur die relevanten Sachen erwähnen, sondern auch mal so beiläufige Geschichten.
Aber es
das
ist
fand ich schön.
Es ist ungewohnt, untypisch, ja. Weil es nicht aus der Sicht von den Detektiven beziehungsweise von Justus ist, sondern das ist ja...
Der Erzähler hat das beobachtet von oben.
Genau, aber das ist ja eigentlich, normalerweise wird ja immer alles so geschildert, so wie die Detektive es auch mitkriegen.
Ja.
Naja.
Wir sind zurück auf dem Schrottplatz. Die drei Detektive sitzen im Schatten des Wohnwagens, wird beschrieben, weil es ist natürlich, wie glaube ich, haben wir schon erwähnt, dass es sehr heiß ist. Ein sehr heißer Sommer in Rocky Beach in Kalifornien. Bob geht die Bücherliste durch. Schon wieder klingelt das Telefon. Und Justus sagt, ich gehe hin. Und Peter, wir kommen mit.
Ergänzen noch dazu, Bob beschwert sich so ein bisschen, da bin ich ja tagelang beschäftigt, diese Bücherliste einzutippen für die Auktionsseite im Internet. Aber Justus sagt, es lohnt sich. Weil eigentlich ist ja Onkel Titus damit offiziell beauftragt, aber sie machen das ja für ihn.
Genau, die kriegen Geld dafür.
50% Beteiligung. Und das funktioniert jetzt so, dass diese Bücher für das höchste Gebot versteigert werden, eine Auktion. Und Bellman, vielleicht erinnerst du dich, im Buch wird es auch wieder ein bisschen mehr beschrieben, weil die Hazelwood, warum sie eigentlich Onkel Titus die Bücher geben will, weil sie weiß, er ist ein fairer Geschäftsmann und sie will nicht irgendwelchen, ja, ich sag mal Arschlöchern die Bücher übergeben, weil es gibt irgendeinen Buchhändler in Rocky Beach, der würde dann die Bücher zu horrenden Preisen in die Schaufenster.
Würden wir auch machen.
Natürlich.
Ja, ja, sie hat gesagt, sie hat ein Buch für $2 verkauft und er hat erst fürs 10 verkauft, so ungefähr.
Na gut,
und das so findet sie nicht in Ordnung.
Genau, deswegen will sie so einen Typen nicht das geben. Und Titus stupst schon so mit dem Ellbogen so just und sagt, wir nehmen das Vierfache. Ja, egal.
Übrigens war da vor Fright Night Musik. Kennst du Fright Night noch, den Film?
Ich liebe den Film.
Ja.
Ich mag den sehr.
Und so eine Musik war diesmal da. Wollte ich nochmal sagen.
Finde ich gut.
Ja.
Danke für diesen wertvollen Beitrag.
Bitteschön.
Wer ist denn am Telefon, Benjamin?
Ja, wer wohl?
wer ist am...
Machen wir mal ein Quiz.
Wir überlegen mal.
Ist es A, Mr. Collins?
Mr. Collins. Genau. Mr. Collins. B, Mr. Hitchcock.
C, Cotta.
Oder Bohne von den Funkfüßen.
Nein, es ist Hazelwood, die sich erkundigt, ob die drei gut nach Hause gekommen sind. Das ist einfach nur so eine Vor.
Wie
eine
Floskel. Ja, also wie geht's euch denn? Na, uns geht's gut. Ja. Wieso? Na, mir geht's scheiße.
Ja. Ja. Eigentlich will sie nämlich denen mitteilen, dass es ihr sehr schlecht geht. Sie ist extrem müde und hat sich übergeben. Und
das ist jetzt aber wirklich gemein, dass sie so sagen, ja, das fragt die nur, damit sie ihre Probleme leichter erzählen kann.
Na gut. Ruft sie am nächsten Tag an? Okay, oder
wir auch machen, wir würden ja auch anrufen und sagen,
Ja, nee, das
ach so. Ja, Mrs. Hazelwood fühlt sich überhaupt nicht wohl. Ja. Die hat sich die ganze Nacht übergeben. Sie liegt jetzt müde im Bett, kann aber nicht schlafen.
Hat natürlich Angst wegen diesem Virus, ne?
Schreckliche
Angst. Die Mücke hat sie ja gestochen und sie hatte diese Krankenhausgeschichte noch im Kopf. Ja.
Genau, jetzt kommt dann wieder so düstere Musik und sie sagt, sie hat Parasiten in ihrem Blut.
Genau, diese verdammten Insekten.
Genau.
Und die Symptome traten 2 Stunden nach dem Stich auf.
Ja, und jetzt merkt man auch so langsam, wie sie auch hier spricht, dass sie eigentlich ganz schön was an der Klatsche hat.
Aber hier ist wirklich interessant, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen. Justus fragt sie, ja, brauchen Sie Hilfe? Nein, nein, Laura ist bei mir. Dann bekommt sie wieder eine Müdigkeitsattacke und legt auf. Warum hat sie eigentlich angerufen? Also sie braucht keine Hilfe. Ihr wollte auch nicht wirklich wissen, ob die drei gut angekommen sind.
Fieber waren vielleicht.
Das kann sein.
Aber sie fühlt sich ja zu den Detektiven auch hingezogen. Und sie, wie wir ja gelernt haben, hat sie ja niemanden.
Wollte ich gerade sagen, sie sagt ja doch auch im Hörspiel, dass sie ja niemanden hat.
Mhm.
Ja. Und jetzt ist die Laura ja nicht mehr da.
Na, jetzt war sie ja gerade da.
Aber auch
sie geht ja irgendwann.
Eine Sache, die sich wirklich wie ein roter Faden durchs Hörspiel zieht, Justus will nämlich einen Arztverständigen, lehnt sie ab, weil sie ist ja verbittert, da die Ärzte damals ihr Augenlicht nicht retten konnten.
Das wird gar nicht so erwähnt, warum sie verbittert ist.
Ich glaube, sie legt gar nicht auf, wirklich.
Das sagt Justus. Also er sagt denn aufgelegt, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so aufgelegt. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie aufgelegt hat, weil, ich werde müde.
Eine Sache fällt auf, also sie sagt dann hier noch später, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon war oder noch kommt, Das ähnelt sich alles. Ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt schon war. Oder. Und zwar sagt sie im Hörspiel, dass sie Angst hat, dass sie sonst in eine Anstalt muss.
Das kommt gleich.
Ah, das kommt gleich. Entschuldigung.
Ich glaube, das ist, wenn sie...
Wenn sie von den Halluzinationen berichtet, dass sich die Möbel verschieben in ihrer Wohnung.
Das, ja, stimmt, stimmt.
Das mit der Anstalt steht auch nicht im Buch.
Okay. Das weiß ich nicht mehr. Ich finde es gut, dass
du... Finde ich fürs Hörspiel aber auch gut.
Eine Sache, apropos, das wiederholt sich immer alles. Jetzt kommt nämlich das Gespräch, Peter spricht das an, haben wir jetzt eigentlich einen Fall oder nicht? Und das ist auch sowas, was sich so immer bei André Mininger wiederholt. Ich erinnere nur an die Zeitreisende, wo sie sich die Hälfte des Falls immer wieder...
unterhalten, ob sie einen Fall haben.
Haben wir jetzt einen Fall oder nicht? Nee, haben wir nicht. Haben wir einen Fall? Nein, haben wir nicht. Das war aber auch bei Stimmen aus dem Nichts.
Hier ist es aber wirklich nur einmal kurz.
Aber haben wir das nicht fast bei jeder Folge?
Nein. Es gibt Folgen, wo jemand gleich in der ersten Minute auf den Sportplatz. Auf den Schrottplatz kommt und sagt, Jungs, ich habe einen Fall für euch. Und bei Mininger ist es mir aufgefallen. Ich lasse mich auch gerne.
Werd doch nicht so aggressiv.
Nein, ich habe Angst vor dir, Baby.
Ach, du hast Angst vor mir.
Dass du gleich wieder sagst, ne, das stimmt aber nicht, da hast du was falsch verstanden mit deinem kleinen Gehirn. Und zwar, das ist mir aufgefallen, bei Mininger-Folgen ist ganz oft immer diese Diskussion, haben wir einen Fall? Nee, haben wir nicht. Haben wir einen Fall? Nee, haben wir nicht.
Kann ich ja nicht mal verneinen. Ich weiß nur, dass ich das schon öfter jetzt hatte, dass sie diskutieren, ob es ein Fall ist oder nicht. Mhm. Aber vielleicht waren das ja auch alles Mininger-Folgen. Deswegen kann ich jetzt nicht dagegen sprechen.
Und ich habe gerade gesagt, das war bei Die Zeitreisende eine Folge von André Mininger und das war bei Stimmen aus dem Nichts eine Folge von André Mininger.
Das hatten wir aber schon öfter, dass die diskutieren, ob es ein Fall ist.
Bei Poltergeist war das wegen dem Medaillon.
Oder was? Ist auch eine Mininger-Folge, ne?
Marx.
Eine Marx-Folge.
Also es ist,
ist ja doch nicht nur Mininger, weil da ist es auch ein Thema. Wir haben hier keinen Fall.
Es ist eine André M.-Folge.
Okay, so können wir uns auf einigen.
Gut. Die werden übrigens wirklich ganz oft verwechselt, dass Marx immer angesprochen wird, so auf Mininger-Folgen.
Okay, also, dann müssen ja die ihn ansprechen, ja so richtig bescheuert sein.
Ja. Ja, genau. Und
Justus, du bist doch Karl Marx.
Justus will am nächsten Tag zu Mrs. Hazelwood fahren und er will sich ein Bild von ihrem Gesundheitszustand selber machen. Peter und Bob sind dabei und es kommt
Baum, 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 Baum. Die Baummusik.
Und die Übergangsmusik wird jetzt auch richtig lange gespielt, diese Fright Night Musik. Mhm. Die kommt jetzt nämlich wieder so ähnlich. Und was kommt jetzt? Vogelgezwitscher.
Autobremsen, Türknallen, Schritte, Türklingel, Schlüssel drehen. Genauso habe ich es auch geschrieben.
Genau.
Laura öffnet den Jungen, lässt sie herein und sie erzählt, sie hätte Mrs. White vermutet, denn die kreiselt richtig aus. Die hätte, glaube ich, schon ein paar Mal angerufen. Los, meine Brieftasche! Ne? Und sie hat sie anscheinend immer noch nicht gefunden. Und dann verfällt Laura auch so ein bisschen ins Lästern. Also die macht ihrem Ärger Luft. Ach, diese Schreckschraube, sie verdächtigt euch. Und ich bin wahrscheinlich auch auf ihrer Liste der Verdächtigen. Ja, typisch jugendliches Gesindel, schwarze Putzfrau. Hier wird, glaube ich, jetzt das erste Mal klar, dass Laura eine Farbige ist. Mhm. Und da passt natürlich jetzt wieder die Stimme von Regina Lehmnitz, die ja, wie gesagt, Whoopi Goldberg spricht.
Genau, und Roseanne, die ja auch farbig ist.
Oder Katie Bates, die auch
war farbig.
Ja, es und tut mir leid, ich verbinde halt die Stimme mehr mit Whoopi Goldberg als mit Roseanne.
Was mir auffällt, dass sie so eine Sachen sagt, die so, finde ich, Fragezeichen untypisch sind, so Fransen am Maul.
Die hat so ein bisschen Gossensprache.
Ja, genau.
Da sind wir ja gleich.
Das finde ich aber nicht gut, kann ich jetzt schon mal sagen.
Denn wie geht das eigentlich mit Hazelwood? Hat sie sich eigentlich mal von einem Arzt untersuchen lassen? Nein, sie geht zu keinem Arzt. Laura hat sich schon Fransen an den Mund geredet, sagt sie dann. Und dann Mrs. Hazelwood im Hintergrund...
Aber sie hat wirklich Maul.
Mrs. Hazelwood...
Fransen ans Maul.
Ja. Mrs. Hazelwood im Hintergrund finde ich dann lustig. Ich verlange mehr Respekt.
Ja, nachdem Mrs. Hazelwood oft gesagt hat, ich verlange mehr Respekt und alle wieder machen, bricht sie auf der Treppe zusammen.
Die Jungs und Laura eilen sofort zu Hilfe, aber sie reagiert total hysterisch. Niemand fasst mich an! Niemand!
Im Buch ist sie ja viel netter, diese Laura. So, und da nimmt sie das erste Mal diese Sprache so ein bisschen im Mund. Und da passt es ja dann, oder da ist ja das Gefühl dann ganz anders, dass die Hazelwood dann sagt, ich möchte mehr Respekt. Weil hier fragt man sich so, na, die redet ja immer so.
Aber das ist ja so ein bisschen Foreshadowing auf die Dinge, die da noch kommen, finde ich.
Also aber du musst doch zugeben, das hast du im Buch nicht so. Da ist sie doch die nette, ich reagiere da gar nicht mehr drauf.
Ich nehme das jetzt zurück mit dem nicht gebildet Ausdruck.
Okay, das ist gebildet. Ein englisches sechsjährige Wort nehmen?
Verhältnis. Egal.
Ja. Nee,
das ist übrigens auch sehr widerlich.
Ich was weiß. Ihr macht, ja?
Franz ans Maul, wie redet die denn? Na egal. Aber jetzt ist ja Laura wieder sehr, sehr nett, muss man sagen. Mrs. Hazelwood brüllt hysterisch rum, sie will nicht angefasst werden.
Aber richtig hysterisch. Das finde ich auch gut geschauspielert, ja. Weil sie richtig aus sich rausgeht, ja.
Also da, das ist auch immer wieder das, was wir schon beim Ameisenmensch gesagt haben. Die, und du sagst es ja selber, sie ist deine Lieblingshörspielsprecherin. Gehört
meine Lieblingssprecherin auf jeden Fall. Genau,
die kriegt das einfach gut hin. Sie sagt jetzt aber dann wieder so ein bisschen sanfter, es ist nur ein Schwächeanfall. Und Laura bietet ihr daraufhin eine kräftige Rinderbrühe zur Stärkung an, die sie in der Zwischenzeit gekocht hat. Dann wurde, na, essen Sie doch mal was, ne? Und dann ist die Hazelwood, Entschuldigung, Benjamin, du darfst gleich, wieder so, na Jungs, was sagt ihr? Wollt ihr mir nicht Gesellschaft beim Essen leisten? Und da sind die auch begeistert von.
Ja. Ja, als sie die Hazelwood so hochgehoben haben, da ist so eine merkwürdige Hechelmusik ganz kurz. Sie geht nur so 3 Sekunden so. Habt ihr das gehört?
Nee.
Oder hatte ich da kurz irgendwas anderes an?
Benjamin, du hast Dudelsackmusik gehört im Park und dachtest, es ist ein Hörspiel. Ja, ja? Während sie in dem Zimmer von Mrs. Hazelwood ihre Suppe dinieren.
Endlich eine Essensszene.
Und wieder. Die Hintergrundgeräusche sind gut bei dem Essen, finde ich, wie sie die Suppe da vor sich hinschlürfen.
Ich habe mich so gefreut, ich hatte Tränen in den Augen, sie essen wieder, blickt so lange nicht mehr.
Justus interessiert um und dabei fällt ihm ein Bild von Jill Valentine auf. Entschuldigung, ich muss den Witz jetzt machen. Peter redet derweil auf Mrs. Hazelwood ein. Sie soll sich doch jetzt mal bitte behandeln lassen. Ja, sie sagt, wenn sie das tut, jetzt kommt das, was Benjamin vorhin angesprochen hat, dann wird sie in die Anstalt eingeliefert. Benjamin?
Genau. Richtig, jetzt sag dich.
Wie geht's denn weiter?
Ach so.
Darf ich?
Ja, machen wir bitte weiter.
Sie glaubt nämlich, dass sie halluziniert, weil sie bemerkt, dass sich ihre Möbel bewegen. Sogar das Bett, während sie darin liegt. Mhm. Das Bett steht nämlich unter einem Schrägbalken. Als erste Wort, das erste Mal, dass dieses Wort fällt, es kam mir viel
zweite
früher.
Mal. Zweite Mal schon?
Achso, stimmt, am Anfang, ja. Steht natürlich jetzt auch noch da. Es hat sich nur ein paar Zentimeter bewegt. Sie merkte es anhand der Ritzen im Parkett, weil wenn sie so zum Bett geht, tastet sie wahrscheinlich immer die gleichen Ritzen, bis sie am Bettpfosten ist. Und ja, die schlossen bis vorhin noch exakt damit ab.
Hier würde ich
finde ich wirklich schön beschrieben, wie eine Blinde so ihr Leben meistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Benjamin hat das, glaube ich, vorhin so ein bisschen kritisiert, dass sie das ja ständig ansprechen.
Nein.
Also pass auf, ich würde dazu sagen, hier würde ich schon wieder fast den Begriff Inselbegabung mit einbringen, aber ich traue mich nicht.
Weil da würde ich hier auch nicht sagen, ich glaube, das sind normale Fähigkeiten, die man entwickelt, wenn also, man blind ist.
Wir können uns ja darauf einigen, Mrs. Hazelwood ist schon eine sehr interessante Person, die einfach, ja, ich meine, sie kann sich ihre gesamte Bibliothek merken, das ist ja schon.
Das ist krass.
Das ist krass ist überhaupt.
Auf jeden Fall eine Begabung, dass man jetzt Motorengeräusche hört, so lala.
Ja, ich weiß, das war ja auch nur aus meiner Sicht, weil das finde ich jetzt nicht so aufregend, aber jemand, der sich komplett ein Buch merken kann, es nie wieder anrühren muss, weil er weiß, wie der Inhalt ist, dem traue ich auch zu, dass er anhand der Fliesen abzählen kann, wo der Schrank steht.
Oh, dankeschön.
Gerne.
Auf jeden Fall
ich bin doch gar nicht so böse.
Auf jeden Fall hat es bei anderen Möbeln auch bemerkt und hat auch Laura schon gefragt, die aber beteuert, damit nichts zu tun zu haben. Und Justus ist aber auch überzeugt, dass sie keinesfalls halluziniert.
Das finde ich gut.
Ja.
Ich finde gut, dass...
Na, der Gedanke ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, jeden Tag tastet sie mit ihren Füßen die gleichen Schritte ab zum Bett. Da merkt man irgendwann einen Unterschied. Das Gleiche, sie beschreibt ja auch irgendwie, dass sich der Schrank im Bad irgendwie um 7 Fliesen verschoben hat oder irgendwas.
So, ja,
oder
so
stand bisschen. Immer auf der 7. Fliese. Irgendwas so in der
Art. Aber das ist doch gut, das finde ich gerade so, dass er sagt, warum zweifeln Sie denn an Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie sagen, der steht jetzt auf einer anderen Fliese, dann ist es so.
Finde ich gut, weil der Gedanke, wie gesagt, auch absolut nachvollziehbar ist.
Aber dafür kommt jetzt wieder was in meinen Augen richtig Schreckliches.
Justus
nimmt an der Tür.
Ja, er sieht da jemand an der Tür.
Na, er hört jemanden.
Er hört jemand und macht so psch, psch, und läuft zur Tür. Und reißt die Tür auf und...
Na, warte mal, er sagt erstmal vorher noch, damit die Hörer auch Bescheid wissen, ich glaube, wir werden belauscht.
Genau, ich glaube, wir werden belauscht. Dann reißt er die Tür auf und dann
ein Riesengeschrei. Aber wirklich. Also gut, dass Halloween noch nicht so lange vorbei ist, weil diese Folge ist wirklich manchen Stellen sehr explizit.
Ich wollte die Zeit stoppen, da war mir das zu blöd. Aber ich habe ja auch geschrieben, Mrs. White steht hinter der Tür im Flur und schreit wie am Spieß, gefühlt eine Stunde.
Thomas, ja. Kannst du das einbauen, bitte? Diesen
ich
Schrei.
Hab überlegt, ja.
Bitte, mach bitte.
Ich glaube, da passiert auch also, nichts, ja.
Ganz muss ehrlich, wenn jemand die Tür aufreißt, ich bin ja schreckhaft, gebe ich zu. Ich schreie manchmal auch, weil ich mich erschrecke, aber doch nicht so, wie du sagst, so als würde sie 30 Messer ins Gesicht kriegen.
Ins Auge, so ja. Ein Messer wird gedreht im Auge.
Nee, aber und das ist wieder so eine Sache, so jetzt stell mir vor, da sitzt jetzt Heikeline Körting in der Regiekabine und sagt, nee, brüll mal noch ein bisschen mehr.
Nee, das war anders. Sie kam gerade von Toilette wieder und hat gefragt, habt ihr das mit dem Schrei schon im Kasten? Ist es gut geworden? Und sie alle, ja, ist okay. Ja,
wirklich, das ist das Übertriebenste, was ich jetzt seit langem gehört habe. Ja? Aber dafür kriegt die sich auch wieder schnell ein, weil Justus dann sagt irgendwie, reißen Sie sich doch mal zusammen. Und dann sagt sie, wie kannst du mich so erschrecken? Das finde ich wieder gut. Hm? Aber dieser Schrei, das sind, glaube ich, 3 oder 4 Schreie. Hintereinander, ne?
Ohne so arg vorgreifen zu wollen, glaube ich, aber dieses Ganze mit Belauschen hat ja auch überhaupt keine Bewandtnis. Da soll der Hörer bloß wieder ein bisschen in die Irre geführt werden, weil man denkt, die hat doch da Dreck am Stecken und hat doch bestimmt gelauscht und so.
Ja. Ich könnte jetzt wieder das Beispiel mit dem Baukasten bringen, den André Mininger macht. Nein, mache ich aber nicht. Aber er hat ja nur diese begrenzte Anzahl an Verdächtigen.
Kennt ihr noch den Omo-Baukasten?
Nein.
Das war Omo so Waschmittel. Ja, Omo ist ein Waschmittel und die haben das damals Baukasten genannt. So verschiedene Waschmittel in einem Kasten.
Stimmt, da konntest du so selber dein Waschmittel basteln, ne?
So, na, fast. Tiefste 90er war das.
Weil hier gerade so vom Bau, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Kennt ihr noch die runden Teebeutel? Die gab's dann von Lipton und die
die man so in so einen Kasten.
Nee, runde Teebeutel einfach in die Tasse und da haben sie gesagt, so weil die rund sind,
faltet sich das Aroma anders.
Ja, stimmt, die sind einfach nur so auf den Boden gefallen, haben den komplett eingedeckt. Ja, war ein Erfolg, ne?
Jetzt ist ja alles rund. Seitdem.
So, auch die Erde.
Ja, auch die Erde. Seitdem erst rund.
Ja. Nö, die ist in dir. Dass ihr sowas immer glaubt, dass die Erde rund ist.
Oh, Aluhut-Alarm. Mhm. Oh, das müssen wir von unserer Lisa einsprechen lassen. Wenn immer einer von euch verschwörungstechnischen Schwachsinn erzählt, kommt Aluhut-Alarm. Finde ich gut. Schreibe ich auf. Das wird ein Spitzengag.
Aluhut-Alarm. Stimmt. Oh, das ist gut. Freut sie sich.
Laura kommt jetzt jedenfalls dazu. Ich weiß gar nicht warum, ob die schreien hat hören, keine Ahnung. Und Mrs. Hazelwood.
Wahrscheinlich!
Ja. Sie hat ja nur eine Stunde geschrien.
Hey, du hast den Gag kapiert. Hazelwood verlangt Aufklärung. Laura sagt, ich habe sie doch nur reingelassen. Ich habe gesagt, sie und die jungen Herren sind oben. Und jetzt will Justus eine Erklärung, warum sie denn gelauscht habe.
Darüber unterhalte ich mich mit Mrs. Hazelwood unter 4 Augen. Ich meine persönlich.
So schlecht ist der Gag nicht.
Sehr schlecht.
Ich fand ihn erfrischend. Ich finde es für einer Blindenschriftlehrerin sollte sowas nicht passieren, sage ich mal. Jedem anderen ja, aber nicht einer Blindenschriftlehrerin. Aber ich fand das hier witzig, dass sie es eingebaut haben, weil ich ist jetzt nicht, dass ich gedacht habe, wie schlecht.
Ja, ich fände es schlimmer, wenn sie sagen würde, ich unterhalte mich nur mit Leuten, die gucken können.
Ja, dann wäre ja auch falsch.
Sie hat ja trotzdem Augen.
Ja, das kommt ja nicht im Buch vor. So. Ich glaube, dass jetzt wieder 20.000 Mal hingezeigt werden soll, dass sie ja blind ist. Oh, Thomas sucht. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Mal bitte trotzdem. Weil ich glaube auch, dass die Zähne, also ja, dass sie das so spüren mit den Fuß, die Ritzen, aber dass mit den Fliesen im Bad, dass sie so genau erzählt, so 7. Fliese rechts und
während
so.
Thomas das sucht, kann ich ja ganz kurz die Szene hier beenden. Und sie sagt noch, sie hat nicht gelauscht, sie sucht immer noch nach ihrer Brieftasche und wirft auch sofort wieder mit Beschuldigungen um sich. Und Miss Hazelwood bittet Laura, sie doch raus zu begleiten. Das mache ich mit dem, was sagt sie? Genau,
mit
dem größten Missvergnügen. Hier lang, du Miststück.
Aber das verstehe ich nicht.
Genau.
Es müsste doch eigentlich für Laura eine Freude sein, diese ekelhafte Person. Das
halt mit dem Missvergnügen habe ich auch nicht. Mache ich mit dem größten Vergnügen, macht Sinn. Ja. Mit dem größten Missvergnügen verstehe ich auch nicht.
Das habe ich nicht verstanden. Es steht ja aber doch.
Ja, wie steht das denn da?
Darüber unterhalte ich mich mit Mrs. Hazelwood unter 4 Augen. Sie stockte verlegen. Ich meine natürlich ohne weitere Anwesende. Entschuldige, Janet, aber meine Nerven liegen blank.
Gut, dann nehme ich alles zurück. Ja,
und dann sagt er, wenn Hazelwood noch das tun, all unsere Nerven. Hast.
Vielleicht habe ich die ganze Zeit Schwachsinn erzählt.
Das glaube ich nämlich auch.
Nee.
Aber Thomas, du musst verstehen, unsere Nerven liegen blank.
Vielleicht gebe ich zu.
Lustig finde ich noch, während sie rausgeworfen wird, blökt sie noch weiter vor sich hin und erzählt irgendwas von, ich gebe dem Dieb die Möglichkeit, die Brieftasche in meinen Briefkasten. Ja doch, kann man ja so sagen. Sie
stellt ein Ultimatum.
Innerhalb von 24 Stunden in meinen Briefkasten zu werfen, sonst passiert was.
Ja. Hazelwood sagt dann, dass aber die Mrs. White irgendwie nicht so die richtigen Infos raushaut, denn es war ja noch jemand im Haus, der ja jetzt die ganze Zeit vergessen wurde, und zwar Mr. Collins.
Der Imker.
Der kam nämlich nochmal zurück und hat sich die, was war das, Hornisse unterm Zahnputzbecher nochmal
geholt. Genau, weil Justus hatte die ja eingefangen und dafür ist der Typ jetzt nochmal extra gekommen, um die einzufangen.
Genau.
Und dann hat er gesagt, Mensch, Sie haben aber ein schönes Haus.
Genau, für 10 Minuten kam er nochmal, steht da richtig so, für 10 Minuten und jetzt... Jetzt finde ich, wird auch wieder
jemand
die
anders,
Fährte, genau. Weil er sagt, er findet die Architektur des Hauses so
toll. Und besteht darauf, doch mal durchs Haus geführt zu werden. Mhm. Hier finde ich witzig, hier muss ich an die Szene mit Stefan Raab und Dieter Bohlen denken, wie sie die blinde Miss Hazelwood den Imker durchs Haus führt und er so, oh, das ist aber ein schönes Dach und dabei immer irgendwas einsteckt. Oh, Kronleuchter unter der Tasche, oh, das ist aber auch ein schöner Giebel hier und die Figur schon eingesteckt. Und da habe ich auch dran gedacht, da war ich auch tatsächlich gedanklich ein bisschen bei dem Imker, weil es ist auch relativ untypisch für die drei Fragezeichen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass so viele offensichtlich falsche Fährten gelegt werden.
Ja, untypisch.
Niemand korrigiert mich, also scheint das richtig zu sein.
Ja, was natürlich witzig ist, er hätte ja auch anrufen können, lebt das Tier da noch unterm Becher?
Nee, der wollte das ja haben, um es zu untersuchen.
Nee, er ist dafür extra 600 Kilometer gefahren.
Naja, weil er die, er ist immer,
weil er wusste, da sind $200 für mich drin.
Nee, ich glaube, im Buch steht drin, dass er wissen wollte, also auch geguckt hat, ob das noch lebt.
Steht im Buch, dass er 600 Kilometer gefahren
ist? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht.
Also
sind 700.
Ich sag immer, wenn mir was nicht gefällt, da ich einfach mal, das steht im Buch. Ja,
aber ich glaube, ich muss jetzt doch stichprobenartig das kontrollieren. Auf jeden Fall hören wir jetzt wieder eine Stechmücke, wieder kreiselt die Alte aus.
Hier ist sie richtig jetzt gut. Hier rastet sie nämlich so richtig aus. Hier ist sie so richtig gestört.
Ja, und jetzt kommt zum vierten Mal.
Jetzt ist aber witzig an der Stelle, von den drei Detektiven hört man gar nichts. Es ist so, als wenn sie dastehen, Miss Hazelwood anstarren, während sie da mit dieser Mücke kämpft und nichts machen, gar nichts.
Aber zur Erklärung.
Ja.
Man hört es ja dann klatschen und dann sagt sie erwischt.
So. Applaudieren die auch noch so?
Nein, im Buch ist es nämlich, da wird gesagt,
im Buch sterben fast alle.
Im Buch konzentriert sie sich
und
sie ist ja wirklich Superman. Sie kann sich alles merken, was sie gelesen hat. Sie erfüllt mit einem kleinen C sofort, das Haus wurde 1880 gebaut. Und so. Und deswegen kann sie jetzt als Blinde die Mücke erschlagen. Und ich glaube, dass das jetzt so ist, dass die Detektive atemlos und so mit angehaltenem Atem dastehen.
Und dann
standen aber schon die
staunen
ganze
Zeit. Sie, wie sie blind.
Also so 10 Sekunden.
Es bestimmt 10 Sekunden.
Sie stirbt ja fast. So von ihr. So. Und die sind so.
Ich glaube, Peter wollte ihn und Justus, nee, lass sie mal. Und drückt den Peter so zurück. Sie kriegt das alleine hin. Helft ihr nicht!
Thomas, wann kommt denn die Szene aus dem Buch? Mhm. Sie erzählt ja jetzt, dass sie davor das ganze Haus eingesprüht hat mit Insektenspray.
Das kommt jetzt.
Ja, aber im Buch sprüht sie doch live, wenn alle noch im Raum sind. Das ist im Hörspiel nicht, Olli. Das ist sehr witzig, weil sie geht zur Flasche und sprüht rum und alle gehen so raus. Und Laura hat ganz dicke Augen, kann kaum gucken.
Was ist denn das für ein Zeug? Also ich kenne ja Insektenspray auch noch von früher, wo wir im Garten öfters waren. Und da wurde es auch im relativ kleinen Laubenhaus versprüht, wo wir alle drin waren.
Ja, aber du hast ja gehört, wie gestört sie schreit. Ja. Und wenn sie das jetzt so nimmt, so.
Aber im Hörspiel sagt sie ja auch.
Dann wundert sich, dass die Schlafattacken kriegt. Ja.
Aber Thomas, die Szene ist ein bisschen witzig im Buch, oder?
Im Hörspiel sagt sie ja so, na, eigentlich bin ich ja gegen die Chemiekeule. Aber im Buch ist wirklich so, nimmt die Dose, dann fragt Justus, glaube ich, auch noch ganz dumm, wo haben sie das denn her? Und dann sagt sie, ja, hat Laura besorgt und dann sprüht sie wirklich alles aus und dann die übertreiben dann aber auch, dann sagen die auch so, wollen sie uns vergiften und keine Ahnung.
Laura hat ganz dicke Augen.
Ja.
Und es ist aber witzig, dann dass Laura sagt, wieso sagen sie denn nicht, wenn sie sprühen wollen?
Aber dann wundert sie sich, dass die Laura nicht bei ihr schlafen will. Okay, es gibt andere Gründe bestimmt dafür. Das erfahren wir ja am Ende. Aber das fand ich gut im Buch. Da merkt man so ein bisschen, die Hazelwood ist ja einsam. Mhm. Laura arbeitet ja für sie. Und wenn es nach Mrs. Hazelwood ginge, das Haus ist groß genug, dass sie gesagt hat, sie hat Laura schon ein paar Mal angeboten, du kannst hier einziehen. Das will Laura aber nicht. Und dann ist so ganz kurz so ein bisschen irgendwie, dass so die Hazelwood auch zu ihr sagt, irgendwie, naja, selber schuld, du könntest ja hier schlafen. Und dann sagt auch Laura irgendwie so, ja, will ich aber nicht. Und da merkt man schon so eine Anspannung zwischen den Damen. Ist nur im Buch.
Ja, weil beide
das
Geschlechtsteil von Jill im Körper hatten.
Witzig. Okay.
Wieso witzig?
Das ist ein guter Witz.
Wieso witzig?
Weil es aus deinem Mund kommt.
Es ist ja wahr. Gut, Benjamin kann weitermachen.
Justus fragt, wer denn noch von der Sektenphobie weiß.
Hatten genau, weil Justus, nee, nicht ganz, weil Justus vermutet jetzt, das erste Mal wird jetzt hier vermutet, dass jemand mit Absicht diese Mücken ins Haus bringt, weil er von der Phobie weiß. Genau, dann kommen wir zu Benjamin.
Das ist aber witzig, weil er sagt es und dann sagt Peter so, du glaubst doch nicht im Ernst, dass jemand Mücken ins Haus schmuggelt. Und
das
dann
ist doch unmöglich, sagt er. Genau.
Das sagt einmal Hazelwood irgendwie, das ist unmöglich. Und sagt Bob auch so, das ist blöd.
Ja, sagt er das?
Sag ich er sagt nicht blöd, aber sagt so, das ist unmöglich. Und dann sagt Justus so ganz selbstgefällig,
nichts ist unmöglich.
Genau, Toyota.
Genau. Naja, und sie sagt, sie weiß einfach nicht, was das eigentlich soll, weil jetzt kommt es, dass sie ja nichts hat.
Genau, also wichtig, lohnt ist noch, sich nicht. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass von der Insektenphobie nur ihr Mann weiß.
Genau.
Das wird nachher nochmal wichtig. Jetzt hat Thomas mich rausgenommen.
Ich wollte nur nicht, dass wir aus dem auf den Knopf kommen.
Und also, jetzt kommt sehr lange experimentelle Musik. Wie fandet ihr die?
Kann mich nicht erinnern.
Ich mich auch nicht.
Ja,
dann aber ich finde es 6. aber gut, dass gesagt wird, warum sollte denn jemand mit der Angst vor Mrs. Hazelwood spielen?
Genau, weil das Motiv ja auch noch total unklar ist. Sie hat kein Geld, ihr ganzes Vermögen ist ja verzockt worden, ihr Haus gehört auch mittlerweile der Bank. Also wer sollte davon Nutzen haben?
Diese Behindertenrente, die sie bezieht, reicht gerade mal, um noch da zu wohnen. Ja. Jetzt kommt wieder die Frage nach einer Arztbehandlung und sie ist wieder strikt dagegen. Und hier ist jetzt so eine Stelle, ich glaube, hier wurde nämlich was weggeschnitten, weil es wird gesagt, nein, kein Arzt. Und dann sagt Justus plötzlich, ja, auch wenn sie uns nicht unterstützen wollen.
Den Satz fand ich merkwürdig. Ja. Weil, erklär du mal weiter,
Nee, ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass im Buch ein bisschen mehr passiert. Und dann sagt er, okay, sie wollen uns nicht unterstützen, aber ich finde meine Idee vielversprechend, die wird bestimmt Licht ins Dunkel bringen. Benjamin, weißt du noch, was da war?
Ja, so ungefähr, wie du das gesagt hast.
Okay, hast du noch Lust? Bist du noch da?
Ja, ich überlege gerade, aber
Olli, du hast recht, irgendwie das wirkt so, wie als ob der Dialog weggeschnitten wurde.
Also genau, ne? Da fehlt was. Sie hat ja nie gesagt, ich will euch nicht helfen oder so. Sie hat ja mit Informationen, hat sie ja immer ausgeholfen, wenn sie konnte. Mhm. Darum fand ich diesen Satz sehr merkwürdig, dass er in ihrem Beisein sagt, dann, sie wollen uns ja nicht unterstützen.
Naja, das
klingt aber wirklich merkwürdig.
Ich weiß aber nicht, ob es im Buch ist oder im Hörspiel, dass ja Peter, glaube ich, sagt, naja, sie hilft ja auch nicht, sie müsste einfach zum Arzt. Er sagt ja, sie haben keinen Fall, sie muss einfach zum Arzt.
Na, das erwähnt, ja, also im Hörspiel erwähnt Peter das nicht nochmal explizit.
Aber
im Buch ist es denn so.
Okay. Aber dass er dann sagt, ja, auch wenn sie uns nicht unterstützen wollen, ja, womit denn, dass sie nicht zum Arzt geht?
Na, Peter sagt ja eigentlich, sie haben ja keinen Fall, denn sie muss richtig untersucht werden, um zu wissen, was sie hat.
Auf jeden Fall möchte ich, dass hier nicht untergeht, diese dämliche Sache mit, trotzdem erscheint meine Idee vielversprechend zu sein. Der Hörer denkt jetzt erstmal, habe ich irgendwas verpasst?
Ich ärgere mich auch, ich hätte mir das aufschreiben sollen, weil das hat einen Grund, warum er das sagt. Und im Hörspiel wirkt das wieder so deplatzierter Satz.
Absolut.
Hm? Und jetzt liest du einfach ein anderes Drei-Fragezeichen-Buch oder was?
Nein. Denn Olli und ich
langweilig.
Olli und ich haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten.
Ja.
Und
aber ganz wenig, was die Folge angeht.
Was den Ameisenmensch angeht. Ach so. Und da hast du gesagt, ja, wenn es schon eine Anspielung auf den Ameisenmensch ist, ist ja schade, dass der Dr. Woolley nicht vorkommt.
Also, dass er kommt zwar vor, er wird erwähnt, aber dass er keine Sprechrolle hat.
Er wird im Hörspiel erwähnt, im Buch
hat er Sprechrolle.
Im Buch taucht er auch, aber die ist so lächerlich, weil André Mininger hat in einem Interview nämlich mal gesagt, habe ich hier gelesen, kann ich euch auch zeigen, bevor ihr wieder behauptet.
Er hat schon wieder Angst.
Weil ihr immer behauptet, ich denke mir das aus.
Naja, ich lese 90
euch, ich lese euch das auf. Lustig.
Ich fand's nicht schlecht.
Muss ich übrigens mal für die Geräusche entschuldigen, die er mit der Stuhl macht, auf dem ich sitze. Ich glaube, so
krass. Es wird doch langsam unbequem, bei mir auch.
Mein Arsch tut wirklich langsam weh, ja.
Die Frage ist auch, was Thomas uns eigentlich sagen will.
Also, hier ist auf www.dreifragezeichen.net ist ein Interview von 2004 mit André Mininger. Der Fragesteller sagt, eine unserer Lieblingsgeschichten ist die Folge Insektenstachel, unter anderem wegen der Rückkehr von Dr. Woolley. Warum kommt er in der Hörspielfassung nicht vor?
Eine Lüge.
War der Synchronsprecher nicht zu bekommen? André Mininger antwortet, ich weiß, was ich kürzen kann. Wenn ich ihn drin gelassen hätte, den Dr. Woolley, wäre nicht klar geworden, dass die Folge Insektenstachel keine Kopie des Ameisenmenschen, sondern eine eigene Geschichte sein soll. Zufällig spielt ja auch Marianne Kehlau mit. Sie als Synchronsprecherin ist der absolute Oberhammer. Sie ist so gut, sie kann einfach alle sprechen. Aber pass
schön finde ich erstmal auch von ihm die lobenden Worte in Richtung Marianne Kehlau.
Schön finde ich von dem Fragesteller, wie er gelungen hat, dass Insektenstachel sein Lieblingsbuch ist. Ja.
So, ich möchte euch nur was der Vollständigkeit vorlesen. Einmal die Charakterbeschreibung des Dr. Woolley in der Folge der Ameisenmensch, wo er das erste Mal auftritt. Sein kahler Kopf glänzt in der Sonne. Seine Augen hinter den dicken Brillengläsern waren hell. Justus sah, dass der Mann nicht sehr groß war, kaum größer als er selbst und ziemlich mager. Aber er war muskulös und sonnengebräunt, wie jemand, der viele Stunden im Freien verbringt und körperlich durchtrainiert ist. Justus schätzte ihn auf etwa Ende 30. André Mininger, der ja irgendwo mal behauptet hat, der Ameisenmensch ist seine Lieblingsgeschichte, kann sein, dass ich jetzt Scheiß erzähle, aber ich bin der Meinung, es ist die. Also der wirklich sagt so, oh, ich liebe den Ameisenmensch, der beschreibt den Dr. Wooley so. Noch immer war die Schwüle unerträglich drückend, als der Bus an der Haltestelle direkt vor dem Bungalow des Forschers stoppte. Ächzend stieg der erste Detektiv aus dem Bus und näherte sich an einem Maisfeld vorbei auf einen schmalen Kiesweg der Haustür. Er wollte gerade klingeln, als sich eine Kellerluke neben der Vortreppe öffnete. Aus dem Schacht kletterte ein Mann an die Erdoberfläche. Er war etwa 50 Jahre alt. Sein schlohweißes Haar war zurückgekämmt und zu einem Zopf gebunden. Freudestrahlend begrüßte er seinen Besucher.
Sehr witzig, als wenn man genau das Gegenteil machen wollte von ihm. Gut, aber das ist jetzt ja der aktuelle Fall Insektenstachel, was du gerade vorgelesen hast. Und wie viele Jahre sollen denn in der Geschichte hier auseinanderliegen?
Wie schon sehr
dass oft ja immer noch Jugendliche
wie
sind.
Wie ich sehr oft in diesem Podcast gesagt habe, sind die Detektive in den alten Büchern 12, 13. Hm? Hier sind sie 16. Das heißt, Dr. Wooley ist in den 4 Jahren über 10 Jahre gealtert, aber hat wieder Haare bekommen.
Nächster Tag in der Zentrale berichtet Justus, dass er Dr. Wooley aufgesucht hat. Aus, der Ameisenmensch, haben wir gerade erwähnt. Dieser hat bestätigt, dass die Chance, von einem Moskito infiziert zu werden, 1000-mal geringer ist, als im Lotto voll abzusagen.
Und jetzt sind Bob und jetzt kommen die Szenen, wo Bob und Peter so richtig doof sind. Weil Justus sagt es und Bob sagt dann, das ist ja ein Ding. So. Okay, so. Ja, so. Und Justus sagt dann, er legt die Hand ins Feuer, dass der Stich genauso harmlos ist wie saure Milch. Und Peter, ja?
Ich glaube aber langsam, dass pass auf, dass die beiden Kollegen Justus immer so ein bisschen verarschen wollen. Mit Justus kommt mit Fakten und dann Peter so, ja, das ist ja ein Ding.
Leute, pass auf. Justus sagt, jetzt kommt das Nächste. Justus sagt, eine Stechmücke ist für das alles nicht verantwortlich. Bob fragt, was soll das heißen? Ja, also jetzt mal ganz ehrlich.
Die beiden bringen den Fall nicht ein Mühe voran.
Ja, aber auch, vorhin hat ja Peter gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber Peter hat gesagt, vielleicht hat sie ja auch nur was Schlechtes gegessen und Bauchschmerzen. Mhm. Und jetzt sagt Justus, dass der Fall nichts mit einer Stechmücke zu tun hat. Also sie ist nicht dafür verantwortlich. Und Bob sagt, was soll das heißen?
Darum halte ich das für Sarkasmus, eine sarkastische Reaktion.
Denn wäre es witzig. Ja, denn muss ich zugeben, ist ein Bob.
Machen wir an der Stelle einfach mal so weiter mit dem Denken, dass sie ihren Anführer einfach mal ein bisschen verarschen.
Peter war übrigens inzwischen bei dem Imker, der behauptet, er hätte die Latten unter dem Stützbalkenschuppen nicht herausgebrochen.
Übrigens ganz kurz, falls ihr das so hört, wir schneiden, hier ist nichts geschnitten. Wir haben wirklich gerade noch lustig darüber gelacht und Thomas fängt ganz trocken an, die Sache weiterzuerzählen. Manchmal klickt es wie ein Schnitt, aber ist es an der Stelle hier nicht.
Das Nest habe sich an einer anderen Stelle befunden.
Auch das?
Bob berichtet jetzt auch von seinen Recherchen. Der war nämlich, glaube ich, in der Redaktion von der Zeitung von seinem Vater.
Genau.
Die
genau.
Los Angeles Post. Hazel Blub habe den 3 Fragezeichen erzählt. Jill wäre in der Nacht des 10. August letzten Jahres im Casino Joker Luck gewesen. Also am 10. August letzten Jahres war er der Unfall. In einem Zeitungsartikel vom 12. August stand aber, dass er an der Schnellstraße Shadow Road Ecke Milton Drive verunglückte. Also im Norden von Santa Barbara. Das Casino befinde sich aber im Süden, was fast einen Umweg von fast 2 Stunden entsprechen würde.
Ein Rätsel nach dem anderen.
Right. Und Justus, der möchte jetzt Mrs. Hazelwood mit den Ergebnissen dieser Nachforschungen konfrontieren.
Genau, weil jetzt ist es so, wie Olli das nämlich gesagt hat, jetzt könnte man ja auch denken, dass Hazelwood das alles weiß und lügt.
Das habe ich ehrlich gesagt schon bei ihren ganzen hysterischen Anfällen so ein bisschen gedacht, dass sie denen auch ein bisschen irgendwie was vormacht oder so.
Ich habe mir hier übrigens aufgeschrieben, verzerrte Musik. Benjamin, kannst du was dazu sagen?
Ich fand wieder, das hat an Mücken erinnert. Ich habe geschrieben, Mückenmusik.
Ja, bestimmt Mückenmusik.
Gut.
So, Szene 10. Türklingel 1758.
Oh, bei mir ist es Szene 7. Jetzt ist es interessant, dass ich das jetzt, jetzt kommt eigentlich die Szene, die vom Buch abgeändert wurde. Weil
länger im Buch, ne?
Na, im Buch ist eine Person im Haus, die verschwindet.
Das weiß ich gerade nicht, aber lustigerweise, die klingeln, niemand öffnet. Justus stellt fest, die Tür ist offen. Im Buch muss Peter die Tür mit seinem Dietrich-Set öffnen.
Ja. Na, im Buch ist es so, dass, also sie finden jetzt die Hazel bewusstlos am Boden.
Die hören was hinter der Tür, jemand weglaufen.
Und jemand war im Haus und läuft weg.
Das ist jetzt das Buch.
Das ist im Buch. Okay. Und im Buch ist es so, und das finde ich richtig gut, weil Justus hat jetzt die Idee, ganz schnell die Verdächtigen anzurufen. Also Mr. Collins, Laura und Mrs. White. Weil, wenn jetzt jemand ja zu Hause ans Telefon geht, dann kann das ja nicht sein. Das fand ich richtig gut.
Aber warum fehlt sowas im Hörspiel?
Ja, weil
das ist eine Sache, wo ich dachte, wow.
Ja. Kannst du dich jetzt erinnern, Thomas?
Ja.
Ja. Jetzt finde ich es auch gut und sowas freut mich und es ist auch schade, dass es nicht im Hörspiel ist, weil Justus ruft an und nirgends geht einer ran.
Ja, das ist natürlich doof.
Ja, aber finde ich gut. Es ist mal was im Buch, was die Handlung nicht weiterbringt und Justus Idee nichts gebracht hat.
Bevor das aber alles gemacht wird, also was du gerade beschrieben hast, wenn sie im Haus sind, finden sie Mrs. Hazelwood regungslos in ihrem Bett vor. Sie liegt auch quer über dem Bett. Im Buch wird es wieder ein bisschen beschrieben, dass sie, glaube ich, so mit dem Kopf so runterhängt und so, ne?
Genau.
Über der Matratze. Bob und Peter versuchen sie zu wecken, aber Justus, der ist ein Zauberer, der muss ja jetzt nur eine Zauberformel aussprechen. Sofort wird die wach, nämlich er sagt, wir müssen einen Arzt rufen.
Also im Fieberwahn vor sich hin zu.
Ja. Da reagiert sie, ne?
Genau, das ist, aber ist mir auch aufgefallen, war witzig.
Wobei aber was wieder gut ist, weil sie brabbelt ja so und dann, bitte, es tut mir leid. Also, dass sie von ihrem Mann geträumt hat und sich entschuldigt. Also, sie ist ja wirklich eine von Schuldgefühlen zerfressene Frau, muss man sagen. So, und jetzt reden sie, ja, Laura sei mittags gegangen, sie habe sich wie gerädert gefühlt, die Frau Haselnuss, und hatte sich dann hingelegt. Im Buch ist wohl, glaube ich, gesagt, dass sie 4 Stunden geschlafen hat.
Genau, ich glaube, sie ist um 14 oder 15 Uhr gegangen und es war 18 Uhr, jetzt, als sie aufgewacht ist.
Jetzt ist 18 Uhr. Und sie fängt jetzt wieder an, von den Moskitos zu reden, die sie infiziert hätten. Sie träume viel von Jill und dem Buch der Heraldikgeschichte. Das haben wir übrigens nicht gesagt. Gleich zu Beginn, wenn die die Kisten sehen, Titus und Justus, sagt sie ja irgendwie, ja, alle Bücher sind nach Themen und Genre und so sortiert. Hier ist Fantasy und bla bla bla. Und hier ist unter anderem Heraldik. Das wird ja schon gleich zu Beginn des Hörspiels gesagt. Geht aber so ein bisschen unter. Aber jetzt sagt sie ja, sie träumt immer von diesem Buch über die Heraldik-Geschichte. Und jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber Justus sagt so ganz lustig, hat das Buch irgendeine Bedeutung?
Ist mir nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, aber wenn das so gesagt wird, ist das wirklich lustig.
Hat das Buch eine Bedeutung?
Ja, das kannst du jetzt gerne erzählen, weil im Buch ist es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher, was es mit dem Buch auf sich hat, warum das so eine Bedeutung hat.
Ich weiß, warum du das sagst. Weil das so ein bisschen verworren ist.
Soll ich dir wieder vorlesen, was hier steht?
Ja, lies mal vor.
Die ganze Heraldik-Scheiße sollen die anderen erzählen.
So ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe nur in Klammern zu stehen. Im Buch steht noch, das Buch kostet $250.
So, Olli. Also Olli. Gut. Also, das Buch heißt Heraldik, die Geschichte der Wappen.
Ja.
Das war's eigentlich schon.
Na, die hatten Streit, die beiden.
Mr. Hazelwood, also Jill, war überzeugt, dass er adliger Abstammung sei und dass er in diesem Buch den Beweis dafür finden würde. Aber sie hält das alles für Quatsch, hat gesagt, Blödsinn, da steht nichts davon, in diesem Buch steht nichts davon, sondern nur ein Wappen und Heraldesbilder, entweder mit Sparren oder einem Schrägbalken. Jetzt stell ich mir vor, erstmal, was ist ein
ein Schrägbalken?
Nee,
das was ist so ein Heraldsgeschlecht?
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Entweder Wappen oder Heraldsbilder. Was sind denn Heraldsbilder?
Heraldsbilder sind, glaube ich, so eine Porträts, oder? So,
okay, da ist ein Porträt, wo nur ein Schrägbalken drauf ist. Das ist ein Porträt, nee, das hängt sich immer an die Wand.
Nein, warte mal, ich gucke jetzt einfach nach.
Er wollte ja unbedingt das Buch haben und dann haben die sich ja gestritten, weil er von dieser Idee so besessen war und sie hat sich ja über ihn lustig gemacht, deswegen haben die sich dann gestritten. Im Endeffekt hat sie sogar wieder das Scheißbuch für ihn bezahlt, weil er hatte ja nichts. Mhm. Ne?
Also Heroldsbilder heißen die.
Ach, Heroldsbilder, okay.
Also nee, im Buch steht, glaube ich, sag mal was. Im Buch steht, glaube ich, wirklich, und im Hörspiel sagen die, glaube ich, Heroldsbilder. Und wie ich gesagt habe, das sind Porträts.
Oh, warte mal, warte mal. Also es sind, aber ach, sehen
schon... sowas ja, ist das.
Aber sehen tatsächlich aus wie Wappen. Ich würde das hier so als Wappen sehen.
Ja, sind sie auch.
Und Schrägbalken, guck mal, würdest du einfach sagen, das ist jetzt ein Wappen mit einem Schrägbalken?
Nein, das sieht aus wie so ein...
Oder das hier,
nee, das sieht auch so aus wie Vorfahrt verboten oder so.
Hier sogar mehrere Schrägbalken, also Zebrastreifen.
Aber die Frage ist jetzt... witzig. Aber die Frage ist jetzt...
so dumm.
Die Frage ist jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Wappen und einem Herald?
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Vielleicht können uns die Hörer da aufklären. Wir haben ja da wirklich geballtes Wissen draußen zu sitzen.
Oder ist vielleicht Herald nur die Form und Wappen ist alles, was da drinne ist?
Bitte geht jetzt, sagt sie jetzt. Ich will alleine sein.
Aber das ist eigentlich interessant, weil wir wissen ja, was am Ende von der Auflösung ist. Hier könnte man jetzt auch sagen, hat sie wirklich so ein bisschen visionäre... Träume oder Erscheinungen.
Offensichtlich.
Ne, weil das hat ja wirklich...
Weil sie weiß es ja nichts da. Weiß ja eigentlich nichts davon, wo das versteckt ist. Und trotzdem träumt sie von diesem komischen Wappen mit dem Schrägbalken.
Na, sie weiß ja nicht mal, Spoiler, dass der Typ sie um das Geld beschissen hat. Er hat es ja gar nicht verzockt.
Broiler?
Ja. Aber dass sie davon Visionen hat. Also jetzt könnte man irgendwie so ein bisschen spekulieren und sagen... Naja,
das ist wegen der Inselbegabung.
Danke. Ich wollte es nicht sagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen billig vom Minninger. Weil sonst, wenn sie nicht diesen Scheißtraum hätte, würden die doch niemals, würde doch Justus niemals denken, Heraldik, damit hat es irgendwas auf sich. Bob sagt jetzt jedenfalls, Miss Hazelwood hätte sich nichts vorzuwerfen. Sie bittet dann die Jungen zu gehen, sie will jetzt alleine sein. Justus kommt ihr nach, will aber, dass sie die Jungs anrufen soll.
Genau. Ja. Sie sagt, sie können jederzeit auf uns zählen. Am nächsten Tag in der Zentrale. Justus hat alles in die Wege geleitet und wenn alles klappt, werden wir heute Abend noch erfahren, was es mit diesem Fall hier auf sich hat. Schon wieder so ein Geheimniskrämerei, wo der Hörer wieder total im Dunkeln gelassen wird, das, was hier eigentlich los ist, ja?
Das wird im Buch, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr thematisiert, weil ich finde es auch nicht gut, weil er kommt an, sagt, ja, ich habe mich um alles gekümmert und so.
Ja.
Und die anderen sagen, ich glaube, sag nicht.
Na, Bob sagt noch, hast du den Fall etwa im Alleingang gelöst?
Genau, und im Buch diskutieren sie, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Es gibt noch eine andere Stelle im Buch, ich glaube, die war schon vorher, die fand ich ganz witzig.
Genau.
Da machen sie so eine Sitzung. Genau, wenn sie aufteilen, wie war es bei Dr. Wuli, wie war es bei dem Imker, wie war es bei der Zeitung?
Genau, da lassen sie Justus auflaufen so ein bisschen, weil sie nämlich sagen, sie erzählen das nur, wenn...
Er mal anfängt, genau, weil normalerweise hält er sich immer zurück, die anderen sollen von ihren Ergebnissen erzählen und dann ist auch lustig beschrieben, so, er lässt sich nichts anmerken.
Genau, er tut so, als ob ihn das nichts ausmacht.
Aber so innerlich ist er schon so ein bisschen angespannt und da steht da sogar irgendwie, er macht ja mit so einem Flaschenöffner so, so, die Sitzung ist eröffnet und dann sagen die, ja, fang du mal an und dann lässt er so den Flaschenöffner fallen. Finde ich witzig. Ja.
Davor war übrigens 70er Jahre Krimi-Musik, hat auch überhaupt nicht gepasst. Ja, Justus hat alle verdächtigen Personen für abends eingeladen in das Haus von Hazelwood.
Das sind genau. Im Rahmen einer Party eigentlich, kann man sagen.
Das fand ich ein bisschen witzig, weil das Hörspiel kannte ich ja schon vorher. Und ich dachte immer, dass bei der Party richtig viele Leute sind. Und beim Buch dachte ich so, Moment mal, das sind ja nur Laura, der Collins und die White.
Na, die Geräuschkulisse nachher lässt aber auch schließen, dass da ja, mindestens dass da so 20 Leute sind oder so.
Und dann denke ich so, was ist denn das für eine langweilige Party, da kommen drei Leute.
Genau, auf jeden Fall sind die Verdächtigen, natürlich auch die drei Fragezeichen, sind auch mit eingeladen. Und danach wollen sie sich auch wieder auf dem Schrottplatz treffen. Mehr,
wichtig ist ganz doch, kurz, doch.
Mehr verrät Justus allerdings noch nicht. Außer, dass er sich noch mit vorher noch mit Dr. Wooly treffen möchte.
Gut, das sollte ich nur sagen.
Genau. Aber ich finde lustig, dass er dann sagt, damit habt ihr aber nicht weniger Informationen als ich.
Und es kommt lange Fright Night Musik. Es kommt wirklich relativ viel Musik vor zum Schluss.
Aber das magst du doch.
Ja, weil jetzt, wie bei uns, wir wollten nämlich so ein bisschen fertig werden. Und das wollte bestimmt auch der Minninger.
Ja. Na gut, hat er denn eine Time-Quote zu erfüllen, dass er sagt, ich muss die knapp 70 Minuten vollkriegen?
Nee, also das Buch sind immer 128 Seiten gewesen.
Na gut, die arbeitet er ja nicht ab, wenn er da Musik einbaut.
Nee, aber er macht so ein bisschen Tempo rein. Mhm. Man merkt es ja auch jetzt, dass die nächste Szene ja eigentlich im Haus spielt, oder?
Ja, aber auf der Party.
Es ist ja wirklich, wir haben uns ja auch schon öfter hier mal beschwert, wie lang die Folgen teilweise sind, ne? Ich habe das, glaube ich, schon letztes Mal erzählt, dass seine Folgen zum damaligen Zeitpunkt immer so ein bisschen Überlänge bekommen haben, weil er aber gesagt hat, naja, länger als eine Stunde sollte so ein Hörspiel nicht gehen. Aber seine waren immer länger. Ja. Und das finden ja die Fans nicht so gut, weil das ja dann wieder so rüberkommt wie, ach guck mal, der feine Herr, seine Folgen kriegen wieder Überlänge und Marx kürzt darunter. Weißt du? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so, wenn man ehrlich ist. Die Folgen gehen ja jetzt teilweise.
Olli wird fertig.
Die Folgen gehen ja jetzt teilweise 80 Minuten. Ist ja auch egal. Jedenfalls, wir können das jetzt wirklich mal ein bisschen abkürzen. Ich habe hier geschrieben, oh, es ist weg, sorry.
Wir sind auf der Party. Mrs. Genau. White ist auf einmal ganz entspannt und freundlich. Sie hat nämlich ihre Brieftasche wiedergefunden. Sie lag unter dem Beifahrersitz ihres Autos. Ist ihr natürlich mega peinlich, entschuldigt sich auch bei den drei Detektiven und ist damit aus der Nummer jetzt eigentlich schon komplett raus.
Ich fände eine Sache witzig und da würde ich mir jetzt wünschen, du wärst einer der Detektive, weil sie ja sagt, könnt ihr mir nochmal verzeihen? Und so, nö.
Ich hätte gesagt, ist mir egal. Mrs. Hazelwood hält jetzt eine Ansprache. Die Gäste könnten wohl ein Schnäppchen machen. Sie erzählt von ihren Büchern, bedankt sich bei den dreien, dass man dank ihnen die Liste jetzt im Internet, die Liste ihrer Sammlung jetzt im Internet ersteigern kann.
Ab Montag.
Ab Montag, nicht die Liste, sondern die Bücher natürlich. Heller Aufruhr. Ich denke ich wieder, hallo, sind nur Bücher. Ja, da ist alle eine Riesenfreude, als wenn weiß ich was da gerade.
Ich glaube, jetzt hört man zum ersten Mal den Mr. Collins. Wie bitte? Wie heißt die Seite?
Ich glaube, er fragt nach, irgendeiner fragt auch nach der Internetseite.
Alles genau. Das ist fast ein bisschen Geplänkel. Ich finde es sehr gut, wie die Leute da so tuscheln, so, welche Seite?
Genau, Benjamin meinte erst Montag, aber die jetzt anwesenden Gäste können heute Abend schon diese Liste einsehen. Schon wieder Aufregung. Und die Kisten befinden sich bei Titus Jonas Gebrauchthandel. Oh, das hört man im Hintergrund, die Gäste so, ja, den kenne ich. Oh, ja, weißt du, wo das ist?
Wie ist die genaue Adresse?
Wer ist denn da alles da?
Als ob da Goldbarren.
Ja, wirklich. Als wenn da jetzt gleich ein riesen Schatz zurückstartet und alle müssen da schnell
hin. Auch wie sie das sagt, so dass die Sachen so im Auktionshaus sind. Bei nennen wir jetzt mal eBay. Wir wissen ja, wie das heutzutage ist. Man hat ein Buch und stellt es rein und verkauft es für 60 Cent.
Minimum 1 Cent.
Ja. Selbst wenn dahinter steht rar, was ja bei jedem Buch steht.
Geht's dann für 80 Cent weg.
Also, ja, und die Leute rasten aus, dass die Bücher jetzt da drin stehen.
Ja. Ich und dann nachher bei der Auktion, ich biete 40 Cent.
Ihr habt aber eine Sache vergessen. Während die Gäste ganz aufgeregt sind, hört man so die Mrs. White. Janet, wieso erfahre ich jetzt erst davon?
Ja, auch noch so witzig eigentlich. Ja, als wenn es Sarkasmus wäre. Oh, sowas Wichtiges wie Bücher haben sie zu verkaufen, das erfahre ich erst jetzt.
Na, im Buch geht die Alte richtig ab, da rennt die richtig so zur Liste hin und will die als Erste studieren, welche Bücher da drauf stehen.
So, jetzt auf jeden Fall Justus voller Freude und Elan. Hey, super, dieses Buch reserviere ich mir gleich. Heraldes, die Geschichte der Wappen. Du sollst das gerne haben, mein Junge, kommt dann von Frau Hesenuss. Und er sagt dann, oh, tausend Dank, freut sich natürlich riesig und beobachtet bei diesem sehr so skurrilen Schauspiel, beobachtet er die Reaktion der anderen Gäste, ob irgendeiner vielleicht dabei ist, der ihm dieses Buch missgönnt, aber dem scheint nicht so zu sein.
Ja, wenn ich dabei wäre, ich würde auch so denken, freut über dein Scheißbuch.
Aber jetzt können, wir mal, 60 Cent. Jetzt können wir mal die Hörer fragen, die ja noch nicht das Hörspiel gehört haben. Wer ist denn nicht unter den Gästen?
Laura sollte doch eigentlich unter den Gästen sein.
Nein, laut das Hörspiel wird nämlich gesagt. Ist sie bei den Gästen?
Genau. Nee, sie also zumindest ist eingeladen.
Ja, aber sie ist. Sie ist
bitte Namen?
Nein. Sie ist da. Kraft.
Doch.
Kraft. Sie ist Kraft, Muskelkraft. Nee, sie ist.
Sie erfüllt ihren Job. Zweck als Haushaltshilfe.
Und deswegen sieht er nämlich nicht ihr Gesicht, weil sie bestimmt gerade irgendwo rumwischt.
Ach so, sie ist Bedienstete da an dem Abend.
Genau.
Okay, ich habe geschrieben, aber wohl nichts Auffälliges. Justus und Peter auf dem Schrottplatz. Wer möchte hier weitermachen? Ich rede schon wieder zu
John viel. Carpenter Musik, Nebel des Grauens.
Sehr gut.
Ja. Also ich schluck nur mal kurz runter, dann übernehme ich.
Ja, schluck.
Gut. Um 22 Uhr machen sich Justus und Peter auf dem Weg zum Schrottplatz. Sie steuern Lagerschuppen B an, denn das hat der Justus auch ganz laut auf der Party gesagt. Die Bücher lagern in Lagerschuppen B, damit es auch wirklich jeder hört.
Das ist im Hörspiel aber nicht, ne?
Ja, so ungefähr. Nee. Aber Justus ärgert sich, dass Mrs. Hazelwood bei diesem Showdown, der gleich stattfindet, unbedingt dabei sein will.
Der Hörer weiß immer noch nicht, was los ist.
Und dafür steht auch stellvertretend Peter, der versteht nämlich kein Wort.
Naja, der Hörer weiß nicht, was los ist. Jetzt hättest du, also du weißt immer noch, wusstest noch nicht, was jetzt passiert.
Na gut, natürlich wollte er.
Du hast gesagt, der Hörer weiß nicht, was los ist.
Das ist immer der Moment, wo du, glaube ich, Berlin hast, aber ich finde es gerade extrem witzig.
Okay, gut. Ja, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Nee, ich weiß bis hier nicht, was los ist.
Glaube ich dir.
Ja. Im cool. Dunkeln.
Oh. Olli hat gesagt, der Hörer weiß immer noch nicht, was los ist.
Aggressive Grundstimmung.
Im Dunkeln des Schuppens leuchten sie mit der Taschenlampe. Justus warnt Peter, er solle das Buch Heraldik, Geschichten der Wappen, um keinen Preis berühren. Peter ist angekotzt von Justus' Geheimniskrämerei. Als er fragt, was denn darin sei, sagt Justus künstlich aufgesetzt, wenn ich es dir verriete, würdest du laut schreiend das Weite suchen.
Na, das beruhigt mich aber ungemein.
Das finde ich aber wieder gut von Peter. Mhm. So, jetzt treffen Bob und Hazelwood ein, weil Justus horcht nämlich so auf und sagt so, das Motorengeräusch, das ist auch ein Käfer.
Ja, das gefällt mir wieder.
Und er erzählt Bob erstmal, ja, die Party wurde aufgelöst, da die Gastgeberin vorgab, sie sei müde. Justus weist jetzt die anderen an, sich hinter dem Regal zu verstecken und die Schuppentür nicht abzuschließen. Wir wollen es ja dem Einbrecher leicht machen.
Ist aber auch wieder nur im Buch. Im Hörspiel ist es auch stark gestrafft.
Ja, ja, im Buch ist es wirklich so, da diskutieren die, glaube ich, so noch, gar, warum schließt du denn nicht ab? Jetzt fleht Justus Mrs. Hazelwood an, sie solle sich nicht von ihren Gefühlen übermannen lassen und solle abwarten, bis der Gegner ein vollständiges Geständnis abgelegt habe. Mrs. Hazelwood sagt, sie bekomme es jetzt mit der Angst zu tun, wenn er so redet.
Aber vorher fühlt sie sich noch ein bisschen, weil er sagt, sagen Sie bitte kein Wort, kriegen Sie das hin. Sie wollen mich wohl, willst mich wohl beleidigen.
Ja, du darfst nicht vergessen, das ist ja jetzt sein großer Moment.
Ja, ja.
Das ist jetzt wieder die Justus-Jonas-Show. Ne? Und da will er ja nicht, dass ihm irgendjemand in die Parade fährt, weil hier seine beiden Kumpels, die hat er schon abgerichtet, still, ihr sagt nichts. Mhm. Ne? Aber sie ist halt so eine Gefahr für ihn. Jetzt beschwört er sie nochmal darauf, dass sie keine Panik kriegen sollen alle.
Egal, was passiert.
Genau. Er habe alles sorgsam bedacht.
Und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Ja, was ist denn das für Sicherheitsvorkehrungen, dass er genau weiß, jetzt müssen wir raus.
Hinterm Regal stehen, nicht jammern. Also das ist die Sicherheitsvorkehrung.
Naja gut, er meint wahrscheinlich, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dass die Hornissen, die da drin sind, keine giftigen sind. Das meint er damit, die Sicherheitsvorkehrungen habe ich alle getroffen. Jetzt finde ich, kommt gute Musik irgendwie.
Und spannende Musik,
ja. Ja, und ich finde es schön, dass hier erwähnt wird, dass sie wirklich recht lange warten, bis jemand den Schuppen betritt.
Bis 23.30 Uhr.
Gut, dass das mal erwähnt wird.
22.30 Uhr.
Ich glaube 23.30 Uhr.
Ja, 22 Uhr waren sie doch erst im Schuppen.
Ich glaube, es vergeht nur eine halbe Stunde. Ist ja auch egal.
Okay. Plötzlich betritt jemand den Schuppen. Taschenlampen an, sagt Justus. So, wer ist es natürlich? Es ist Laura. Die cool. Achso, sie sagt natürlich, ich wollte gerade sagen, die coolen Sprüche werden dir gleich vergehen.
Gut, gut,
aber da fehlt natürlich dazwischen noch was.
Okay, pass auf, ganz kurz. Also ich habe hier stehen, Laura, man hört sie aufschreien, weil sie sich erschreckt. Es folgt ein verbales, teilweise sehr überhebliches Wortduell zwischen Laura und Justus, in dem beide sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern. So habe ich das auch
gesehen. Also erstmal zeigt er ja die Karte.
Ja.
Die Detektiv.
Genau, also geht das mal so.
Laura rastet fast aus und Justus so, yeah.
Hier ist mal die Karte. Nach dem Motto, jetzt beeindrucke ich sie erstmal.
Stellt euch das mal vor, so in so einem Film. In so einem Film, da ist jetzt so, weiß ich nicht.
Der Joker mit seinem Bleistift.
Der Joker, genau, der Joker, ja, aus Batman The Dark Knight. Und dann steht da Justus und sagt, hier. Und Joker liest sich die Karte vor. Drei Detektive.
Und dann sagt Joker, soll ich dir mal Verschwindetrick zeigen? So, gut. Justus ist überheblich. Laura benutzt das beste Schmutzvokabular. Und jetzt kommt was im Buch nicht ist.
Halt deinen dreckigen Rand, du Fettmops. Ja. Zum Beispiel.
Aber weil
richtig Pups.
Oh. Ja, der beste Spruch überhaupt. Nee. Wirklich.
Was ich aber viel witziger finde, dass sie ja sagt, sie ist unschuldig. Sie singt jeden Sonntag im Gospelchor.
Finde ich auch gut. Ach, stimmt. Ja. Kollegen, wir können den Fall hier abbrechen.
Das ist aber nicht im Buch und das ist für mich eine astreine Anspielung auf Sister Act.
Das kann tatsächlich sein. Das ist wieder Fanservice.
Ja, pfiffig.
Fanservice. Mhm.
Ja, sehr gut.
Jedenfalls hatte Justus sich gefragt, warum Laura gelogen hatte, wo sich das Hornissennest im Schuppen wirklich befunden hatte. Laura hatte was gesucht. Sogar die Möbel hatte sie verrückt. Das Bett zum Beispiel mit der darin schlafenden, wie heißt sie, Hazelwood.
Was ich eigentlich witzig finde. Die verschiebt sie, die liegt im Bett, naja, ich krieg sie eh nicht aus dem Haus.
Aber das ist ein Schlagabtausch hier. Er sagt, sie hat die Möbel verrückt. Sie antwortet, Möbel verrückt? Verrückt seid ihr.
Ja, witzig finde ich dann aber später kommt dann so, mich würde noch interessieren, wie du es geschafft hast, dass die Mücke genau auf ihrem Handrücken landet. Ja, das würdest du wohl gern wissen, aber ich bin ja unschuldig.
Jedenfalls referiert weiter.
Na, Entschuldigung. Witzig ist so eigentlich, dass er sagt, ich erzähle ihm jetzt ein Märchen.
Ich hasse das. Das ist wirklich so,
nee, das finde ich gut.
Nee, wenn Justus so ist, würde ich ihm am liebsten stundenlang ins Gesicht treten.
Aber so bin ich doch auch.
Rat mal, warum ich diese Aggression habe.
Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen.
Und so, wie witzig ist, dass er anfängt mit den Schrägbalken.
Und sie sagt,
du scheinst ein Schrägbalken im Gehirn zu haben. Ja, das passt unsere Antworten. Ja. Das wären unsere Antworten, die wir geben würden.
Also sagen wir so, an der Stelle könnten wir auch das Skript geschrieben haben.
Ja. Das sind wirklich unsere Ausdrücke.
Ja. Wichtig, Pups.
Also, deine Geschichte ist grottenschlecht.
Das habe ich mir ganz groß hier notiert. Grottenschlecht, Ausrufezeichen. Weil das ist so ein typisches Spamming-Wort.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall sagt Justus weiter hier. Ja, du hast unterm Schrägbalken die Latten runtergerissen. Ja? Und dann hast du dich auch nur als Haushaltshilfe hier beworben, um dich einzuschleichen, um das Versteck zu finden. Und dann kommt das mit dem Schrägbalken-Zitat. Ja, und du hast sogar das Bett, was sich unter einem Schrägbalken befindet, und der Badezimmerschrank auch, hast du auch verrückt. Also der nicht so aufmerksame Zuhörer hat vielleicht jetzt mitbekommen, dass es irgendein Geheimnis um einen Schrägbalken gibt. Jetzt sagt sie, deine Geschichte ist grottenschlecht. Wie soll ich Möbel verrückt haben, wenn Mrs. Hazelwood in meinem Haus war?
Wie witzig ist es? Ja, ich erzähle dir ein Märchen und sie sagt, deine Geschichte ist grottenschlecht.
Das ist ein Geschichtenbattle.
Okay, da möchte ich
gleich. Eigentlich müssten beide so Mics in der Hand haben, wie bei so einem Rap-Battle.
Ja. Jedenfalls, ich finde ihn auch sehr eingebildet, seine Art und Weise. Und jetzt erzählt er halt weiter, ja, du hast Mrs. Hazelwood mit Schlafmittel betäubt.
Die Krankenhausgeschichte passt natürlich auch, die Lügengeschichte damit es mit dem Moskitostich und mit dem Kranken, also mit den Symptomen auch übereinstimmt.
Genau.
Und sie dann ein bisschen ausgenockt ist, damit sie in Ruhe suchen kann.
Und du hast Moskitos ins Haus geschmuggelt. Und dann spricht er sie weiter darauf an, du bist ja auf meine Räuberpistole mit dem Buch der Heraldik bei der Party reingefallen. Ich glaube, das sagt ein Buch. Hast du wirklich geglaubt, ich interessiere mich für sowas?
Wirklich? Ja, das sagt er.
Das sagt er wirklich.
Und da guckt Miss Hazelwood so ganz, also sie guckt nicht ganz traurig, aber sie lässt dann den Kopf ein bisschen traurig.
Jetzt ist, glaube ich, wieder so ein Moment, wo Bob ganz dumm ist, weil er sagt, aber Justus, wenn Laura Mrs. Hazelwood mit Schlafmittel betäubt hat, das ist ja grob fahrlässige Körperverletzung, ne? Und dann sagt Laura, also Laura ist wirklich widerlich, sie ist ein bisschen witzig, aber sie ist eklig, ekelhaft.
Ey, ist ja eh scheiße.
So eh verwurscht. Ja. Ich habe ja aufgeschrieben, sie war doch schon als Kind ein Loser mit Insektenphobie.
Und jetzt, was? Woher weiß sie das? Naja, und dann kommt...
Stimmt, Peter so, woher weiß sie das? Und das liegt doch auf der Hand.
Ja.
Das kann ihr nur eine Person gesagt haben.
Ja, wer denn?
Na, der verstorbene Mann, Gillette.
Für das Beste.
Mann.
Ja, genau. Und der hat ihr nämlich auch von dem Versteck unter dem Schrägbalken erzählt. Laura war seine heimliche Geliebte. Jetzt sagt Laura, er war mir verfallen. Und Mrs. Hazelwood war schon vorher blind. Da tritt Mrs. Hazelwood aus dem Schatten und krakeelt, das sei eine gemeine Lüge. Jill habe mich geliebt. Benjamin?
Ich will einfach mal dazu sagen, dass alles, was jetzt mit Hazelwood ist, extrem traurig ist eigentlich, weil sie so schreit, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Und dann sagt Justus, doch.
Also, aber er sagt es nicht einfach so, doch.
Nein, er sagt es schon, ich muss leider Laura recht geben.
Das ist extrem traurig.
Es kommt auf jeden Fall raus, dass Justus hat dieses Bild von Jill aus dem Schlafzimmer sich mal ausgeborgt, um damit ein bisschen zu recherchieren. Er war nämlich in dem Casino Joker Luck und hat dort nach Jill Hazelwood sich erkundigt und niemand kennt ihn dort. Unter Eid wurde dort ausgesagt. Justus gegenüber unter Eid. Was sagt er wirklich? Ja. Habe ich mir nicht ausgedacht.
Aber so ähnlich habe ich das hier auch stehen, weil der Portier des Casino Joker, habe Jill auf dem Foto, das aus dem Schlafzimmer entwendet wurde, nicht erkannt. Und er arbeitet da schließlich
seit 40 Jahren ohne krank und ohne frei.
24/7. Wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ist er immer da.
Aber ich weiß, die drei Fragezeichen-Hörer, die werden das hassen, aber diese Vorstellung, wie so ein 14-Jähriger hingeht zu so einem Typen und sagt, gucken Sie mal, ich bin Detektiv. Ich habe hier ein Buch bei, hier legen Sie jetzt Ihre Hand drauf und sagen mir unter Eid.
Und der Typ sagt dann, unter 18 darf man hier gar nicht rein.
Du hast 10 Sekunden Zeit, sonst lasse ich die Hunde los.
Aber ich, das ist gar keine Kritik. Ich meine nur, ich finde diese Vorstellung, ja, wäre das echt, wäre extrem witzig.
Wirklich. Auf jeden Fall war er natürlich trotzdem die Nächte lang weg. Natürlich nicht im Casino, sondern da, wo sich auch in der Nähe der Unfall ereignet hat. Bei seiner geliebten Laura. Thomas, wolltest du was sagen?
Eine Sache noch, die, ja, wir vielleicht vergessen haben. Wie findet ihr erstens den Spruch, als Mrs. Hazelwood sagt, das ist eine Lüge, dass sie so sagt, sie soll doch nicht die Augen vor der Wahrheit verschließen?
Eigentlich, es ist mir nicht entgangen tatsächlich. Ich habe es, ja, auch aufgeschrieben, aber, ja, ich wollte es aufgrund des erwartenden Essens, wollte ich jetzt so kleine Details nicht mehr.
Okay, dann nur noch eine einbringen. Sache, denn sie sagt ja auch, Jill wollte ja mit ihr durchbrennen und wollte in Las Vegas ein Haus für die beiden kaufen.
Genau.
Für sich und Laura.
Hm? Ja. Aber geht doch nicht, er hat doch alles im Casino
verzockt. Ich hab so ein Buch, da ist noch der Eidspruch drauf, frisch. Ja, Bob kapiert endlich, habe ich mir aufgeschrieben, und folgert, dass das Geld von Jill unter einem Schrägbalken versteckt wurde. Dann fragt er sich, wo Jill denn stattdessen immer war. Und dann sagt sie, aber wie dumm bist du eigentlich?
Ja, das finde ich, das ist das Lustigste in diesem ganzen Hörspiel. Ja. Weil,
aber wenn er nicht im Casino war, wo war er denn da?
Wie witzig ist es, dass Bob Detektiv. Er hört jetzt, er hat eine Affäre. War nicht im Casino.
Ja, verdammt.
Ist immer woher anders hingefahren.
Ja, wo war er denn dann?
Ja, bist du dumm.
Ganz ehrlich, da kann ich mir vorstellen, dass die Sprecherin jetzt von Kathy Bates da keinen Skript hatte, sondern wirklich darauf reagiert hat. Ich glaube, sie war schon fertig mit ihrem Text und dachte, nee, das kann ich hier nicht stehen lassen.
Also ich habe hier stehen, er war in der Zeit natürlich bei Laura und hat dafür gesorgt, dass es aus der Ritze raucht.
So, jetzt ist noch ganz komisch. So, wo ist das Buch? Wenn ihr mir es nicht aushändigt, werdet ihr den Schuppen nicht lebend verlassen.
Das ist so.
Ist sie bewaffnet?
Sie hat... Im Buch steht, dass sie ihre Faust drohend, ja, hebt.
Okay.
Ja, hier wird ja nur suggeriert, vielleicht hat sie eine Waffe dabei. Ja. Ich meine, hier in dem Buch von Stimmen aus dem Nichts, da hatte hier die Clarissa Franklin wenigstens noch einen Schlagring.
Ja. Was ich, ja. Obwohl das ja gut ist, dass man nicht weiß, ob sie was in der Hand hat oder nicht. Jetzt stellt euch das mal im Hörspiel vor. Der Sprecher auf einmal, sie hebt ihre Faust.
Nein, besser gesagt, so, jetzt hebe ich meine Faust und wo ist das Buch?
Aber darf ich euch, bevor wir wirklich jetzt dem Ende entgegenkommen, ich habe eine Frage an euch. Pass auf. Justus' Plan ist ja aufgegangen, indem er da diese Falle gestellt hat und auf der Party gesagt hat, im Lagerschuppen B übrigens, da liegt das Buch der Heraldik, ne?
Ja.
So. Und in dem Moment, wo Laura eigentlich in den Schuppen kommt, sie knipsen das Licht an. Ja, wen haben wir denn da? Und statt, dass die irgendwie sagt, es liegt auf der Hand, jeder von euch weiß es, ihr habt mich erwischt, stattdessen fängt sie an, das zu bestreiten.
Ja, vor allem,
sie wird total unsachlich, sie beleidigt alle.
Ich hätte auch mal als einer der drei Detektive vielleicht mal gefragt, was machen sie denn hier, wenn sie das alles abstreiten? Was haben sie jetzt hier in dem Schuppen zu suchen?
Und deswegen finde ich das dann richtig primitiv, dass sie so Sachen sagt, wie wichtig, Pups, und du hast einen Schrägbalken im Kopf.
Das finde ich gut.
Nein, pass auf, das ist zwar witzig, aber überleg doch mal, Olli, du kommst nach Hause und siehst gerade, wie jemand mit dem Hammer deine Scheibe eingeschlagen hat und schon mit einem Fuß in deiner Wohnung steht und du sagst, das ist wohl ein Einbrecher. Nein, was bist du für ein Spaß?
Da muss ich wieder sagen, ich find's realistisch, weil
man ist es natürlich, dass man trotzdem
erstmal da ist eine Blinde und drei 13-Jährige. Ja, genau. So und da kommt jetzt eine Verbrecherin an und
rechnet sich aus, wie gute Chancen habe ich jetzt hier rauszukommen?
Ja, okay. Bob, nimm meine Hand, nimm mich fest.
Nein, so nicht. Bob, aber sie versucht ja noch durch ihre Art und Weise die anderen zu überzeugen, ich bin unschuldig.
Natürlich.
Und sagt, Justus ist bescheuert, denkt sich Sachen aus.
Naja, aber soll sie sagen, was ist das denn sonst? Ja,
aber nee, ganz ehrlich, wenn du Justus so aussagen willst, sagen sie mal, denken sie, ich bin blöd, sie sind hier, das ist Beweis genug. Ja, warum sollte sie sonst da sein?
Ich würde mir mal was sie jetzt hier machen. Okay, wie viele sind bei der Polizei, haben gerade ihre Frau umgebracht wir haben gesehen, da liegt das Messer, sie haben noch Blut an der Kleidung, haben sie ihre Frau umgebracht? Nein.
Ja, aber du verstehst wieder nicht, worauf ich hinaus will, dass es so lächerlich ist, wie sie sich hier präsentiert. Sie macht es ja eigentlich nur schlimmer. Weil es liegt doch auf der Hand. Und stattdessen sagt sie, ich bin nur durch Zufall hier und ja, das ist dumm.
Also ja, wenn ich jetzt mal von der deutschen Rechtsprechung ausgehe, wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Geständnis, egal wobei man mich erwischt. Weil es kann tatsächlich am Ende, wenn man mir nichts nachweisen kann und wer mich auch sonst dabei gesehen hat, wenn man mir es nicht nachweisen kann und ich es nicht gestehe, kann es tatsächlich noch auf Freispruch
rauslaufen. Na gut, dann verklagt Justus sie auf mehrfache Beleidigung, muss auch 10.000 zahlen.
Na jetzt mal ganz ehrlich, geh mir mal jetzt wir haben ja hier noch hier den Richterspruch.
Ja, es kommt noch die Anklage.
Geh mir mal jetzt von aus, was hat sie eigentlich gemacht?
sie hat, naja, Hausfriedensbruch.
Na, und Körperverletzung.
Na, aber sie.
Also mit
naja, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Aber sie hat ja ganz normal gearbeitet. Sie wurde ja bezahlt und hat gearbeitet.
Wollen wir das vielleicht jetzt schon machen, dass wir die Anklage jetzt
machen? Versuchter Raub? Genau, weil wir es ja gerade zum Thema haben.
Wir können doch die Anklage jetzt schon vorlesen.
Genau.
Und ja. Dann,
macht das nicht immer Lisa?
Nee, das mache ich. Okay. Weil es ist blöd, wenn Lisa das vorliest, dann reden wir nicht mehr drüber.
Ach so.
Also.
Das war mein Plan.
Die Anklage.
Bei Laura Stryker könnte eine mögliche Anklage beinhalten. Erstens gefährliche Körperverletzung, Ollis Punkt. Das Verabreichen von Schlafmitteln bzw. Betäubungsmitteln würde unter Nummer 3 des Absatz 1 fallen, der von einem hinterlistigen Überfall spricht. In Klammern, ja, Juristendeutsch, ein Überfall muss nicht zwangsläufig eine Hände-Hoch-Situation sein. Zweitens Sachbeschädigung. Könnte eventuell dazukommen für den Fall, dass sie beim Abmontieren der Holzverkleidung der Schrägbalken Schäden verursacht hat. Drittens, versuchter Diebstahl mit Hausfriedensbruch für das unbefugte Betreten der Lagerhalle Jonas mit dem Vorhaben, das Buch mit dem Geld zu entwenden. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, ob man Laura noch zusätzlich für einen versuchten Diebstahl anklagen kann, für die Tatsache, dass sie sich als Haushälterin einstellen lässt, nur in der Absicht, Mrs. Hazelwood das Geld, also faktisch gesehen, deren Erbe zu stehlen. Anstatt einfach einzubrechen wie eine normale Kriminelle, ebenso verhält es sich mit der Tatsache, ob es Körperverletzung ist, jemanden absichtlich von Mücken stechen zu lassen. In der Welt des Autors dieser Geschichte ist es aber möglich. So viel zu Laura. Hier kommt jetzt auch noch was zu Justus. Aber da müssen wir erstmal erzählen, was im Hörspiel passiert, bevor wir sagen, was Justus sich gleich schuldig macht.
Ja, ach so? Aber jetzt ist halt trotzdem noch die Frage, so wie Olli das jetzt sagt, sie hat jetzt kein Geständnis, sie hätte jetzt kein Geständnis abgelegt. Was soll ihr passieren?
Ja. Also, wir haben ja gerade gesagt, das Einzige, was man jetzt sagen kann, sie hat sich widerrechtlich Zutritt. Nee, das wissen wir ja auch nicht. Das Einzige, was wir haben, die kommt jetzt gerade in den Lagerschuppen von Onkel Titus.
Der auch noch offen war.
Ja, aber ja. Trotzdem, sie ist ja aufs Gelände heimlich gekommen. Also das Einzige, was wir jetzt wohl haben, ist widerrechtliches Eintreten und Hausfriedensbruch. Mehr haben wir eigentlich gar nicht.
Heimlich, sie hätte ja jetzt sagen können, sie wollte klopfen, ob jemand da ist.
Nee, also jetzt, ohne jetzt dich irgendwie zu verunglüpfen oder so, aber um die Uhrzeit ist der Schrottplatz abgeschlossen. Das müsste man wissen, wenn man schon 30 Folgen zur Zentrale gemacht hat. Ist egal. Lass dich mal als Flüchtigkeitsfehler gelten. Du bist noch jung, das passiert.
Nee, weil ich jetzt wirklich, ich bin ja jetzt so beim deutschen Recht, so wie Olli das gerade gesagt hat, und ich glaube, sie ist jetzt da, die Tür ist offen, geht rein, natürlich, aber sie hat noch nichts entwendet, noch nichts gemacht und würde jetzt, ich glaube, nach deutschem Recht.
Außer, dass sie gleich ihre Faust hebt und sagt.
Nein, aber deswegen verstehe ich, was du gesagt hast, wenn sie noch nichts gesagt hat, was sie da wollte.
Ja, ich wollte halt bloß sagen, dass bei Thomas ja sagt, so, ja gut, was soll sie jetzt machen? Sie ist jetzt da, warum streitet sie das ab? Na, ganz einfach deswegen, weil man ihr juristisch, ist es im Moment noch schwierig, zumindest nach deutschem Recht, ihr da irgendwas dingfest zu machen.
Vielleicht ist es auch eine gute Taktik von Justus, dass er, weil er so eklig ist,
dass er das aus sie raus.
Richtig, ja, genau. Könnte man ja sagen. Nee, das ist nicht ja natürlich. Kann auch sein, dass die Nerven aus Stahl hat und sagt, ich sag nichts ohne meinen Anwalt.
Nee, aber dass das sein Sinn ist. Ne?
So aber eklig. Justus ist ja wirklich der Übermensch. Und wir haben ja schon gelernt, so wie Laura sich gibt. Du hast ja gesagt, sie ist eigentlich nett, aber ab und zu blitzt es raus. Und vielleicht weiß Justus es unterbewusst und weiß, wie er sie triggert.
Ja.
Aber gut. Da jetzt, ich finde, wir interpretieren da viel zu sehr rein und ich möchte gar nicht Minninger so viel Geistesgegenwärtigkeit zutrauen. Ja, Olli?
Egal, auf jeden Fall, das Buch ist das Versteck, natürlich, wo das Geld sich drin ist, deswegen möchte sie das natürlich auch haben. Jetzt sucht sie das Buch. Jetzt finde ich ganz witzig, im Vordergrund unterhalten sich die drei Detektive noch so ein bisschen weiter und im Hintergrund hört man diese suchen so, ah, wo ist das Buch? Keine Ahnung was. Das interessiert die gar nicht. Nehmen die gar keine Notiz von?
Justus sagt noch zu ihr, ganz ekelhaft, du kannst ja das Buch nehmen.
Ja, aber ich finde doch witzig, wie er das sagt. Sie sucht eigentlich schon längst und dann so, ja, ist in Kiste 9. Ja. Genau da oben.
Und sie sagt noch so, weh, das ist eine Falle.
Na, auf jeden Fall reden sie, während sie im Hintergrund so sucht und da so flucht und alles, reden sie darüber, dass das Versteck, dass ein Buch als Versteck gar nicht so schlecht ist, weil sie ja auch ständig erzählt, sie wird sich kein zweites Mal ein Buch anschauen, weil sie ja, wenn das Buch es erstmal durchgelesen hat, alles im Kopf hat. Darüber reden sie ganz kurz.
Hat mir denn gesagt, dass der Jill da einen Hohlraum reingeritzt hat in das Buch, um das ganze Geld zu bunkern?
Das kommt jetzt erst.
Okay. Ja, gut, also wenn ich jetzt das Buch als Versteck des Geldes erwähne, gehe ich davon aus, dass man das daraus schlussfolgert, dass man daraus was...
Peter ist ja...
Genau hinter Seite 26.
Habe ich auch aufgeschrieben, aber Peter ist ja auch von diesem Einfall, das Geld da zu verstecken, so begeistert, weil der Mann, Jill, wusste ja, ah, meine Frau, die braucht nie wieder das Buch lesen.
Ja,
das
habe ich gerade erzählt.
Ja, Entschuldigung. Also, ich hab, okay, Laura wird fündig, sie schlägt die Seiten auf, wieder merkwürdiger, übersteuerter Sound. Justus, er hat ja alles vorbereitet, die Sicherheitsvorkehrung, er drängt die anderen hinaus und schließt Laura im Schuppen ein, zusammen mit den Hornissen, die aus dem Hohlraum des Buches geflogen kamen. Peter will sie retten. Justus sagt, das kann Inspektor Kotter tun. Justus ist hier richtig cool und er genießt es. Mhm. Aber Laura könnte sich inzwischen mit den harmlosen Insekten, die eine Leihgabe von Dr. Woolley sein, vergnügen.
Genau, denn die haben keinen Giftstachel, denn es sind sogenannte Hornissenschwärmer, die wohl nur zum Eigenschutz die Gestalt ihres Feindes annehmen, um halt nicht angegriffen zu werden. Genau. Das ist die Frage, wie sehen Hornissenschwärmer aus? Also sehen Hornissenschwärmer von Anfang an wie Hornissen aus?
Ich habe das nicht gegoogelt.
Ich habe es auch nicht gegoogelt.
Ich habe es einfach, weil ich weiß, André Meninger, der wird uns hier keinen Scheiß erzählen.
Bin ich auch voll der Meinung, ja. Ne?
Mhm. Aber wie findet ihr das? Die Laura, es ist wirklich, sie spielt es richtig gut, die Sprecherin, wie die im Hintergrund rumschreit.
Ja, ja? Also hätte ich auch Panik.
Ich nehme ihr die Panik ab.
Ich finde das auch.
Währenddessen ist Peter richtig begeistert. Justus, die Idee war genial.
Finde ich gut.
Ja? Die Szene endet mit Lauras Geschrei und anstrengender Mucke und schlechten Soundeffekten, habe ich hier stehen.
Dann kommen doch jetzt nochmal zur Anklage an der
Weil
Stelle.
Weil ich habe mir schon immer gedacht, wie scheiße ist Justus, dass er Laura dieser Höllenqual aussetzt. Weil ja, die Viecher sind ungefährlich, das wissen wir.
Aber Todesangst ist auch eine gefährliche, also richtig, eine krasse Sache eigentlich.
Und er spielt doch eigentlich so ein bisschen damit, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt kriegt oder so.
Obwohl ich finde, sie hat es verdient. Weil
ganz ehrlich, noch ein menschliches Wesen.
Sie hat aber der Miss Hazelwood auch fast den Tod gewünscht, kann man sagen. Weil anhand der Vergiftung und der Stiche und die Todesangst, die auch sie hatte, hätte sie auch drauf gehen
können. Ja, also im Buch merkt man ja so ein bisschen, dass Justus
Baby, mach mal bitte Licht an.
Achso, im Buch merkt man ja ein bisschen, dass Justus die Hazelwood so ein bisschen bewundert, so ein bisschen fast vergöttert. Das kommt sehr oft im Buch vor und ich glaube, er ist wirklich sauer, was mit ihrem Leben passiert ist und was sie gemacht hat und ja.
Ja, er ist so ein bisschen auch ähnlich wie bei Stimme aus dem Nichts. Aber dazu komme ich im Fazit. Jetzt kommen wir wieder zur Anklage.
Die Anklage.
Zuerst zu dem Schwachsinn mit der Fake-Hornissen-Falle. Mich würde an der Stelle wirklich mal interessieren, was man sich einschmeißen muss, um auf diese absurde und völlig unnötige Idee zu kommen. Greift Justus jetzt neuerdings zur Selbstjustiz? Witzig, sie hat das Wort Just in Selbstjustiz groß geschrieben, weil Justus wird auch Justus genannt.
Okay, das ist genial. Das finde ich wirklich gut. Ja, gut, aber ganz kurz, sie hat recht, jetzt wo sie gerade gesagt hat, unnötig, es hatte keinen Zweck. Es hatte keinen Zweck in meinen Augen.
Aber doch, ihr Angst zu
machen. Aber witzig. Ja, aber ich meine, jetzt zur Aufklärung hat sich beigetragen.
Aber hier steht ja jetzt das, was Bellman schon eben gesagt hat. Also greift Justus jetzt neuerdings zur Selbstjustiz, um moralische Vergehen mit einer Prise seelischer Qual zu ahnden. Weil Justus, du hast doch gerade gesagt, na, er mag doch die, oder warst du es? Ich weiß nicht mehr, ihr seid doch so ähnlich. Das ist ja eigentlich, er will es ja irgendwie heimzahlen.
Ja.
Ne? Auch wenn die Hornissenschwärmer harmlos sind, könnte sich Laura, die ja völlig in Panik gerät, beim Versuch, die Insekten abzuwehren oder sich vor ihnen zu verstecken, verletzen. Also sich stoßen, stürzen etc.
Ja, von der Qual der Angst mal ganz abgesehen, die ja wirklich.
Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste sogar. Ja. Dafür müsste Justus dann tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Ob es dann den Spaß wert war, muss Justus selber wissen. Es macht die Situation übrigens trotzdem unterhaltsam, wenn man weiß, dass Hornissenschwärmer zur Ordnung der Schmetterlinge gehören.
Oh, schön, jetzt lernen wir darüber auch noch ein bisschen was.
Wir mussten nicht mal googeln.
Sehr gut.
Sollte sich Laura also eine Platzwunde am Kopf schlagen, weil sie sich gegen einen Schwarm Hornissen gewehrt hat, die eigentlich Schmetterlinge sind, und Justus deswegen anzeigt, dann sorgt das sicher für Erheiterung im Gerichtssaal. Der realistische Teil ist, dass Justus Laura im Schuppen einsperrt, um sie an der Flucht zu hindern. Hier kommt Paragraph 127 Absatz 1 Strafprozessordnung zur Anwendung.
Jedermannsrecht.
Die vorläufige Festnahme oder auch Jedermannsfestnahme genannt. Sehr gut, Olli. Wieso weißt du
Sicherheitsdienst.
So? Ah, dieser lautet: Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. So, letzter Absatz. Es ist also erlaubt, einen in flagranti ertappten Täter festzusetzen, also auch einzusperren, wenn die Identität nicht geklärt werden kann. Also man kennt den Täter nicht und dieser weigert sich, sich auszuweisen, was vermutlich erstmal bei den meisten der Fall sein wird. Gut, bei Laura jetzt eigentlich nicht. Wenn einem der Täter aber bekannt ist, dann ist eine Festnahme nur verhältnismäßig, wenn man wirklich Grund zur Annahme hat, dass der Täter flüchten und dann untertauchen wird.
Könnte man bei ihr.
In der Praxis kann man einen Täter ruhig laufen lassen, denn die Polizei wird denjenigen schon irgendwann an der Wohnung antreffen und verhaften können.
Vielen lieben Dank, liebe Hörerin aus Bayern. Vielen Dank, das ist wirklich, also auch mit den Hornissenschwärmern, dass du uns da mal kurz aufgeklärt hast. Ansonsten muss ich sagen, sehr schön geschrieben.
Ich finde Justus' Verhalten hier sehr fahrlässig. Ich finde es nicht gut. Das wollte ich noch sagen.
Aber wie gesagt, da kann man wieder sagen, die sind 16, 17, 18, 19, keine Ahnung was. Sind noch in einem Alter, wo man so eine Dummheiten...
Und wir wissen ja, Justus bedeutet übersetzt der Gerechte. Ja.
Dieser Paragraph ist übrigens sehr schwierig. Ich glaube, dass Justus deswegen Ärger bekommen hätte. Denn,
ach ja?
Nee, mit dem Festhalten. Bei mir im Treppenhaus war mal, wenn du dich erinnerst, Thomas, im Röpkeweg...
Ja, ich erinnere mich.
Da gab es mal einen Zigarettenautomaten im Hausflur, auch ein Unding. Und da hat mein Hausmeister gesehen, dass den jemand aufbricht, den Zigarettenautomaten. Da hat er sich den geschnappt und in die Wohnung eingesperrt.
Okay.
Und dann kam die Polizei. Und da hat er eine Anzeige bekommen, weil er denjenigen in die Wohnung eingesperrt hat.
Warum?
Weil der Hausmeister wusste so ungefähr, wo er wohnt und sowas. Ah. Und er dann nicht das Recht hat, ihn einzusperren.
Das heißt, er hätte sagen können, ich weiß eh, wo der wohnt, die Polizei kriegt den schon.
Genau.
So wie es hier gerade beschrieben wurde.
Ich finde aber bedenklich, also ich glaube, ich finde es schade, dass die Polizei, die da in dem Moment sicher Ermessungsspielraum, nee, obwohl, wenn der Täter ihn anzeigt, dann muss die Polizei der Sache nachgehen, dann hat er keine Chance.
Und wenn er sagt, er wurde festgehalten, er will eine Anzeige machen.
Boah, das ist schon krass.
Und er muss ja erstmal auch dann beweisen und bla bla bla. Und deswegen meine ich ja, was auch Olli gesagt hat, sie hat ja im Schuppen nichts aufgebrochen, nichts geklaut.
Ja, sie könnte jetzt sagen...
Na gut, Hausfriedensbruch ist erstmal trotzdem.
Genau, weil sie das Gelände betreten hat. Das bleibt Hausfriedensbruch. Klar, sie hat keine Schäden gemacht, weil sie kam ja nicht mal dazu, weil Justus sagt, Taschenlampen an, aha, guck mal, wer da ist.
Ja, aber ich meine, nach deutschem Recht würde da jetzt passieren? Dass sie jetzt auf dem Gelände war.
Hausfriedensbruch, es steht irgendwas im Führungszeugnis denn später, ja. Nee, ist nicht.
Aber Justus hat ja was das sogar erreicht, verjährt. Was er ja wollte. Sie hat ja das Geständnis abgegeben vor Zeugen und dann hat sie jetzt da ihre Strafe bekommen.
Wollen wir ganz, ne, wir können ja die Sache kurz zu Ende erzählen, genau. Die Geschichte. Am nächsten Tag wolltest du was sagen?
Ja.
Bitte.
Wieder die Gitarrenmusik.
Ja, ich fand die wirklich schön und hab mich gefreut, dass sie nochmal kommt.
Ich auch.
Obwohl sie nicht so... Nur da hinten hätte sie gepasst. So zwischen der Folge fand ich es nicht passend, aber so als Abschluss.
Ja, sie passt aber auch an der Stelle, wo Justus sich umdreht und lächelt, finde ich sie gut. Und hier passt sie auch.
Ja, weil die Musik ist so schön, dass Hazelwood alles verloren hat. Sie hat jetzt auch mitbekommen, dass ihr Mann fremdgegangen ist. Ja. Schöne Gitarrenmusik. Ja.
Und um alles zu feiern, sitzen sie am nächsten Tag bei Miss Hazelwood im Garten.
Jetzt denken sie, wir setzen uns in meinen sonnigen Garten. Ach, da kommen dunkle Wolken.
Es wird nochmal der sehr heiße Sommer erwähnt, aber ein erlösendes Gewitter kündigt sich an.
Zwei Rätsel werden noch aufgelöst, und zwar, dass die Moskito aus der Regentonne kam. Von der Laura.
Genau, es hieß ja noch,
die Moskitos gesammelt, her, genau. Keine Ahnung. Und
die war bestimmt voll bis oben, die Regentonne, bei dieser Hitze.
Und beim Pulsmessen hatte Laura Buttersäure an den Händen oder am Finger oder so und hat...
Und da sind die Moskitos ganz wild drauf.
Genau.
Und ein drittes Geheimnis wird noch aufgelöst. Ja, und zwar, warum sich Laura erst ein Jahr oder so später, also nach dem Tod von Jill, dort beworben hat. Weil sie war inzwischen durch in einer sehr ertragreichen Beziehung, möchte ich mal sagen. Der war sehr wohlhabend und die ist erst vor kurzem in die Brüche gegangen. Jetzt ist sie wieder mittellos und hat gedacht, da ist doch noch hier jemand gewesen, wo ich noch ein bisschen was kriegen könnte.
Ja. So.
Sie ist jetzt übrigens, mal ganz kurz noch, sie ist im Polizeigewahrsam und da wird auch irgendwie gesagt, dass sie wohl mehrere Jahre zu erwarten hat, oder?
Ne, da ist aber witzig, weil gerade, also die Mrs. Hazelwood, die ja jetzt eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend war und so bußfertig und schlechtes Gewissen und sagt irgendwie, ja, aber das heißt ja, dass Laura jetzt für mehrere Jahre ins Gefängnis muss und überlegt sie kurz.
Ich gönne es ihr. Genau, das ist ein bisschen witzig, wirklich. Ja. Wie sie es auch sagt, ist...
Finde ich auch gut.
Schön, ja.
Und dann lachen alle so ein bisschen. Jetzt übergibt Justus feierlich Mrs. Hazelwood das Geld, welches sich in dem Buch Heraldik befunden hatte, was ja ursprünglich immer noch das Eigentum von Mrs. Hazelwood ist. Und sie sagt schon, da haben wir vorhin einen guten Witz gemacht, sie hat ja keine Ahnung, wie viel das wohl sei. Achtung, Baby, du musst gucken. So, jetzt so der Geldstapel. Justus gibt es so. Sie sagt, ich weiß gar nicht, wie viel.
Justus nimmt so ein Händchen voll weg. Hier ist alles.
Es wird ja gesagt, es reicht bis zum Tod und sie wird ja noch sehr alt wahrscheinlich. Ja.
Da macht Justus so einen schlechten Witz draus. Ja, wenn sie damit sparsam sind bis zum Ende ihres Lebens und ich glaube, dass sie steinalt wären.
Aber das ist doch nett.
Ja,
dass das ist ihr nett. Das gönnt.
Olli ist ja gut in Mathe.
Ja, leg los.
Wie viel Buch kann das sein? Oh. Wie viel Geld kann das sein?
Benjamin
so viel
ist kann das super gar in nicht Deutsch. Sein.
So viel Geld kann das gar nicht sein.
Ja, warte mal, 10 Jahre. Wenn du damit sparsam wärst, wie viel Röstzwiebeln kannst du damit essen?
Nee, darum geht's gar nicht, sondern ich...
Verstehe den Witz nicht.
Doch, dafür, ich hab's schon verstanden.
Benjamin, dafür aber, muss man wissen, wie vermögend Mrs. Hazelwood war.
Nee, dazu muss man wissen, wie viel Geldscheine...
Ach so, in so ein Buch passt.
Ja, so viel kann das gar nicht sein. Das hab ich auch gedacht.
Kennst du diese Coffee Table Books, Benjamin?
Was?
Coffee Table Books.
Nee.
Diese riesigen Bildbände, die teilweise so groß sind.
Nee, okay, wenn es sowas ist, dann...
Ich glaube aber, so ein Heraldik-Wappenbuch, das kann schon ein Wälzer sein.
Ja.
Also, wo ordentlich was reinpasst. Und wenn ab Seite 26
stimmt,
alles...
das Buch hat ja auch 250 Euro gekostet.
Ja, wenn ab Seite 26 alles ausgehöhlt ist, dann sind da noch ein paar tausend Seiten vielleicht. Also, schwer zu sagen.
Ich find's viel witziger, wenn da jetzt gar nicht...
Da bringen mir meine Mathekenntnisse gar nichts.
Nee. Weißt du, was ein geiler Twist wäre? Weil Justus hat ja gesagt, ein
Gummitwist?
Justus hat ja schon das Geld ausgetauscht gegen die, toller Witz, gegen den Hornissenschwärmer. Und jetzt kommt plötzlich so raus, ich muss Ihnen übrigens gestehen, da war gar kein Geld drin. Schnitt, man sieht, wie Justus in sein Zimmer geht, den Alfred Hitchcock Band aufschlägt, da ist das Geld drin.
Ja, also dann würde ich den Twist besser finden, Justus nimmt das Geld aus dem Buch.
Mhm. Verbrennt.
Und zieht dabei Jill mit raus, der mit einer Waffe da steht.
Nein, ich fände noch lustiger.
Okay, der ist realistischer.
Der ist sehr realistisch. Ich fände gut, Justus übergibt Miss Hazelwood das Buch, sie macht es auf, nochmal Hornissenschwärmer.
Okay, ja.
Gut, damit sind wir.
Ich weiß, was du meinst, wie das Hörspiel endet.
Sehr schön.
Nicht mit einem dummen Abschlusssacher, sondern
mit einem Gewitter.
Mit Donnergrollen.
Und Benjamin, da gibt's ja wirklich keine zwei Meinungen. Das ist wirklich sehr schön gemacht, oder? Ja. Oh Gott, Benjamin, guck
schon. Auch im Buch, weil das hat ja schon sowas wirklich, es wird einem ja wirklich auf die Nase gedrückt, dass jetzt die Erlösung kommt, die Hitzewelle endet mit dem Gewitter. Und habt ihr es übrigens gemerkt, wenn die Musik kommt, die drei Fragezeichen, hört man noch den Sound eines Moskitos?
Das ist mir nicht aufgefallen, leider.
Ja, auch nicht.
Dabei schon schade. Abgegessen. Ja.
Also bei dir wundert es mich nicht, Olli. Eigentlich aber bei
achte ich ja immer auf sowas.
Ja, deswegen, von dir bin ich jetzt enttäuscht. Bei Olli, alles wie immer.
Alles gut, ja?
Ich hab dich nicht enttäuscht, das ist gut. Ich finde, es kann auch was Philosophisches haben. Ich finde, es ist nicht immer ein schönes Ende, weil das Gewitter, zwar ist ja ein Klimawechsel und so, aber das zeigt mir auch so ein bisschen, ja, so froh wird sie nicht mehr.
Ja, wobei, ich finde dieser Ausdruck,
dass
sie, pass auf.
Sehr gut, wenn du.
Also ich finde schon, ja, sie ist natürlich vom Schicksal sehr gebeutelt.
Jetzt sag nicht, ihr geht's gut.
Nein, ich glaube, dass sie jetzt, weil
Frieden findet.
Lass mich noch mal ausreden.
Ja,
ich habe, wie ich schon gesagt habe, sie hat die ganze Zeit über Schuldgefühle gehabt. Sie hat sich das nicht verziehen mit dem Tod von Jill. Jetzt, wo sie weiß, der hat sie nicht nur um Geld betrogen, sondern auch noch körperlich mit einer anderen, glaube ich, dass sie wirklich jetzt für sich beschlossen hat, ne, nicht mehr mit mir. Klar ist das kein Trost. Und das Geld ist nur wie so eine kleine Entschädigung, aber allein durch den Satz, dass sie sagt, ich gönne es Laura, da hat sie für mich ein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, wo ich denke, die steht jetzt morgen früh anders auf, die akzeptiert jetzt ihr Schicksal.
Genau, und dann denkt sie weiter drüber nach und dann kommt das Gewitter und merkt so, scheiße, sie hat keine Freunde.
Nee, das
den
ist
einzigen liebenden Menschen, den sie hatte, der hat sie betrogen.
Nein, ich glaube, es ist so, wie Thomas sagt und Justus sagt dann, sie haben keine Freunde, der einzige Mann, den sie geliebt hat, der jetzt tot ist, der hat sie gar nicht geliebt.
Das ist jetzt wie bei der Geisterinsel mit der Sally Farrington auf dem Karussell. Mrs. Hazelwood wird vom Blitz erschlagen.
Das wäre witzig.
Ich bin dafür.
Wir bringen jetzt dieses Punkte-Ding hier.
Erst kommt unser Fazit.
Dann
kommen Punkte und dann kommt Leck mich am Arsch.
Essen.
Das Fazit.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist es wichtig für das Fazit, dass man die Folge wirklich erstmal hört ohne Notizen und dann mit Notizen. Und das habe ich ja diesmal auch mal gemacht in den seltenen Fällen. Und muss sagen, ich fand's recht spannend und unterhaltsam. Das selber hören, also das Aufschreiben war wieder total nervig, aber die Folge zu hören das erste Mal, weil es war relativ spannend, man war schon interessiert daran, was passiert da, wie löst sich das auf und was hat Justus da auf einmal für ein Geheimnis. Und ich muss tatsächlich sagen, ich muss der Folge, jetzt schon Punkte oder erstmal nur so das Fazit?
Na, du kannst jetzt deine Punkte sagen.
Kann ich meine Punkte sagen? Benjamin legt den Schiff weg, nicht, dass du noch kommst.
Ja.
Ja. Also ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht. Mhm. Ja, alles ein bisschen hanebüchen und so, aber ich fand es gut erzählt. Ich habe mich nicht gelangweilt und gebe der Folge 6 Punkte.
Ja, aber ich fand die Musikauswahl, also ich wiederhole jetzt nicht so viel, die Musikauswahl fand ich sehr durcheinander, nicht so toll, obwohl es ein paar gute Stücke hatte. Ich fand die Musik immer gut, wenn die Moskitos kamen. Was ich auch gut fand, die Sprecherleistung eigentlich von allen, auch wenn die Laura nicht gepasst hat. Die Soundkulisse hat mir schon am Anfang, dass die mich nicht gestört hat oder was besonders positiv aufgefallen ist, aber das heißt ja, dass sie sehr gut war. Ja, die Geschichte fand ich sehr langweilig. Mhm. Ich hatte da gar keine Spannung so richtig. Ich fand auch, das Buch hat sich so ein bisschen gezogen, obwohl so die ersten 40 Seiten, also die fand ich noch spannend und dann war es immer der gleiche Ablauf, immer der gleiche Ablauf, immer der gleiche Ablauf und ja, das finde ich nicht so spannend und die Auflösung war wieder so typisch 3 Fragezeichen mäßig. Unlogisch, logisch.
Deswegen, logisch, unlogisch, ja.
Ja, das Buch hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da waren oft noch so Nebensätze, was es spannender gemacht hat ein bisschen, zum Beispiel, dass halt eine Person im Haus war, wo sie ohnmächtig geworden ist. Denn, finde ich, hat er auch ein paar Sachen ganz gut beschrieben. Dieses Hochgestochene mag ich eigentlich, wenn er so schreibt. Deswegen gebe ich dem Buch 1 Punkt mehr. Und das Buch hat 5 Punkte.
Das Hörspiel 4.
Ja.
Oh, echt? Krass. Ja. Okay. Also, mein Fazit wird natürlich wieder ein bisschen länger. Ich probiere mich zu beeilen, weil wir haben alle Hunger.
Ja.
Ja. Ich habe so, als ich wieder angefangen habe, 3 Fragezeichen zu hören, habe ich ja ganz viele Kassetten bei eBay wieder nachgekauft. So in den Jahren 2005, 2006 oder so. Und ungefähr, glaube ich, zu dem Zeitpunkt habe ich auch zum allerersten Mal dieses Hörspiel gehört. Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt einmal gehört. Ich fand die Story scheiße. Ich fand die Sprecherleistung nicht gut. Ich fand die Sound, also diesen Sound und die Musik ganz schrecklich. Und ich fand es auch zu reißerisch mit dieser blinden Frau. Und danach habe ich das Hörspiel nie wieder angefasst. 2018 habe ich das Hörspiel das erste Mal wieder gehört. Und habe dann gemerkt, ach, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Hab's danach so gerade noch mal gehört und so alles. Und so habe so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht. Mhm. Weil ich dann dachte irgendwie, weil ich habe in meiner Erinnerung war die Folge immer scheiße, immer schlecht. Und dann dachte ich, na, so scheiße ist jetzt auch nicht. Was mich halt wirklich stört, habe ich ja schon so zwischendurch immer wieder gesagt, ist der Showdown. Erstens finde ich diesen Schlagabtausch zwischen Laura und Justus ganz schrecklich. Wie gesagt, da klickern sich für mich beide nicht mit Ruhm. Wie sie, diese verbalen Ausdrücke, die sie um sich wirft, finde ich ganz schrecklich. Wie er wieder so überheblich rüberkommt und seine Justus-Jonas-Show inszeniert und die anderen stehen wieder nur mit offenem Mund daneben. Ich mag diese Art von Auflösung nicht. Ich finde sprechertechnisch das Hörspiel sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Es lebt aber wieder von Marianne Kehlau, wenn man ehrlich ist. Was ich auch schade finde, jetzt auch beim Lesen des Buches, dass sehr auf Justus fokussiert ist und die anderen kaum eine Rolle spielen. Ja, es sind halt wieder so ein paar Sachen drin, so wo ich sage, typisch Minninger, mag ich nicht und so. Aber alles in allem finde ich es okay. Und ich habe dem Hörspiel 6,5 Punkte gegeben. Und dem Buch 6, weil ich fand das Hörspiel dann doch einen Ticken besser. So, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Ich fange mal an. Benjamin hat ja dem Hörspiel 4 gegeben und dem Buch 5. Diesmal habe ich nicht getroffen. Ich habe gedacht, du gibst dem Hörspiel 6 und dem Buch 7. Bin ich leider sehr daneben. Möchtest du? Du guckst schon so.
Ja, du wolltest, ich dachte, du
musst. Achso, ich kann auch sagen, was hast du gegeben? 6?
Mhm.
Ich habe 5 geschätzt.
Okay.
Bei dir.
Gut, jetzt sag ich meins. Ich habe Benjamin Volltreffer mit 4 Punkten. Ja, das wurde selber überrascht, ja.
Hier aber nur das Hörspiel oder auch das Buch.
Thomas hat mich gerade geärgert. Er so, ich gebe dem Hörspiel 6,5, weil ich habe Thomas sieht das so ähnlich wie ich. Ich habe Thomas auch gesagt 6 Punkte, mhm. Ja. Und somit lag ich bei Thomas leider einen halben Punkt daneben. Aber Benjamin Volltreffer und Benjamin einzuschätzen, finde ich immer fast am schwierigsten. Und damit gebe ich ab an Benjamin.
Ich habe Olli 6 Punkte gegeben.
Meiner Leistung heute, oder?
Nee, das war Note 6.
Schulnote.
Ja, genau. Und dir habe ich jetzt 6 Punkte gegeben, damit du mir glaubst.
Ja, glaube ich dir. Okay,
cool. Und Thomas habe ich gegeben, Hörspiel 6,5.
Wow. Boah, das ist ja.
Aber Buch nur 5.
Das Witzige ist, es 0,5.
Was hast du da gesagt? 6.
6,5 Punkt weniger.
6,5 hätte ich auch nochmal dahinter schreiben können, schnell. Wäre keinem aufgefallen. Verdammt.
Also ich habe euch beide richtig geschätzt. Bis auf das Buch.
Sehr gut. Das ist eine tolle Leistung. Das kannst du dir...
So.
Nicht schon vorbei?
Ja, ist schon vorbei.
Oh, schade.
Das Gute ist, jetzt kann man hier das Outro live einspielen. Das heißt, wir wissen selber jetzt ist endlich zu
Und
Ende.
Und da ist er wieder, der Radiomoderator Oliver Hecke. Ja. Olli, behalte das bei, weil die nächste Folge, die wir besprechen, ist der Rufmord. Und da geht's um Radio und um Moderator.
Und dann kannst ich bin begeistert.
Du, ja?
Ja.
So, wir werden jetzt alle was essen. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Beiträge, also für hier die juristische Auswertung.
Ja.
Wie fandet ihr denn die Folge? Schreibt es uns.
Und das nächste Mal bei Die Zentrale.
Den nächsten Part würde ich gerne übernehmen. Danach dürft ihr. Passt auf.
Ja, das ist schwer. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ich wollte gerade sagen, nachher kommt es richtig knüppeldick und das dürfen wir dann machen.
Ja, das ist wirklich.
Aber da könnt ihr euch nicht beschweren, nie dürfen wir was erzählen.
Ich habe mich nie beschwert, dass ich nie was erzählen darf. Sag mal.
Pass auf, die Detektive wissen ja jetzt, dass Astrala live auf Sendung ist.
Meine Fresse.
So, jetzt hören sie den AB ab. Da ist eine Nachricht von Laura drauf und die ist natürlich für Clarissa bestimmt, ist ja ihre Wohnung. Und sie sagt...
Sehr gut.
pass auf.
Ist ja wirklich.
Okay, wirklich. Passt wieder Witz mit dem Schwimmen.
Ja, wirklich.
Ja, wenn man schwimmen geht...
Sehr gut, Thomas.
Ja. Also sie hört den AB ab und dann hört man Laura, wie sie sagt, ja, heute Abend um 23 Uhr treffen wir uns bei dir. Und pass auf, den drei Jungen sei alles zuzutrauen. Besonders der Dicke, der würde alles tun, um seinen Kumpel zu decken. Mit dem besten Lügenkonstrukt. Ah, aber soll er ruhig machen. Dann wird dieser Wichtig-Pups wegen Falschaussage gemeinsam mit Bob in den Jugendknast in
Bobbyline
in den Jugendknast in Pasadena landen. Und was da für raue Sitten herrschen, das wirst du doch sicherlich wissen, Clarissa, ne? Justus und Bob sollten schon mal die Vaseline einpacken. Die Nachricht endet auch mit Loras Gelächter und Achtung, sie hat doch gerade Wichtig-Pups gesagt. Mhm. Da habe ich mir notiert, Bob, der 91 Folgen Zeit hatte, wiederholt leise amüsiert, Wichtig-Pups. Als würde er den Gag zum ersten Mal hören.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409 308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich. Eine Rotz und Wasser Produktion.